Kandidat 1. Sebastian, der deutsche Bahnfan, dem kein Witz so flach ist. Ja. Und was?
Ja, finde ich super.
Wir nehmen gerade auf.
Ach so, echt?
So, lieber Tim, hier sind deine drei Kandidaten. Kandidat 1. Sebastian, der deutsche Bahnfan, dem kein Witz zu flach ist und der keine E's schmeißt, aber seit neuestem 1 im Namen trägt. Oder Kandidat 2. Bo, der verkiffte Rüberrapper aus der Schanze, dem seine Goldketten und seine Street-Credibility wichtiger sind als Christian Ulm. Das Schwein, der hat mich diesmal nicht für Jerks besetzt, Alter. Speef. Oder ist es Kandidat Nummer Kai, das gut gekleidete Allround-Talent, das sich sowohl im Internet auf den sozialen Medien als auch im Fernsehen pudelwohl fühlt und nach Feierabend am liebsten 10 Kilometerläufe, Klimmzüge oder Handstände macht. Also Tim, das sind wirklich drei Hauptgänge, die auf der Zunge zergehen. Aber wer wird dein Herdblatt?
La Kutsche, also Kiste. Was?
Ich habe gerade überlegt, ob ich dir jetzt die Hand gebe.
Nee, aber du kannst, willst mal anfassen.
Was?
Mein Arsch.
Ja.
Was mein? Augen zu, Augen zu, Augen zu. Warte.
Wirklich jetzt? Ja, jetzt
greif mal zu.
Mmh. Wow.
Das ist wirklich wow.
Ja. Willst du auch mal meinen anfassen?
Nein.
Bin ich aber nicht unbeeindruckt.
Ist schön, ne?
Das der fühlt sich gut an.
Der ist ein schöner Hintern.
Der ist ganz weich.
Ja, und der ist auch fleischig. So, der hat eine.
Nee, da brauchst Lukas, da brauchst du gar nicht den Kopf schütteln. Ich finde, das ist wirklich. Also, find, ja, ganz ehrlich, das ist ein.
Ja,
wirklich.
Und ohne Filter, ohne alles. Einfach nur Haptik.
Ohne Filter, ohne alles. Dafür ist der Kaffee mit Filter. So. Geil. Herrlich.
Boah. Früh machen wir heute. Heute ist früh.
Heute ist früh. Heute gibt es keinen Alkohol. Das heißt, heute ist alles, was wir sagen, ungefiltert. Das ist das Thema von heute. Bist du in deinem Zen?
Nee, ich habe gerade gestern ein Coaching gemacht. Mein erstes Coaching übrigens. Also relevant.
Geleitet oder bekommen?
Nee, ich habe es bekommen.
Ah.
Ich darf eine Sendung moderieren. In Bälde. Und bin ein richtiger Moderator denn. Ein Gastgeber mit Showtreppe und allem drum und dran.
Sehr gut.
Und ich neige ja dazu, das ist so wie jetzt hier auch in den ersten 10 Minuten immer, wo ich ein bisschen schneller rede und die Stimme auch ein bisschen höher ist. Und dann mache ich. Oder. Dann muss man sich bewegen. Das wieder locker machen. Und jetzt ist die Stimme schon wesentlich langsamer und ruhiger.
Und wo machst du dieses Training?
Bei mir zu Hause.
Das heißt, dann kommt ein Trainer oder eine Trainerin
ein
zu
Coach.
Dir, ein Coach, und dann redet ihr.
Guter Typ.
Ja?
Ja, guter Typ. Also ein bisschen Psychotherapie. Also ein bisschen so, also ich, wie gesagt, ich wurde, als ich meine mediale Karriere angefangen habe, damals bei Schmeck nicht, gibt's nicht, bei Vox, diese tägliche Kochsendung, da hatte ich auch ein Coaching. Allerdings. Habe ich und die hat damals auch solche Leute gecoacht wie Gerhard Schröder, also auch Politiker und Businessleute. Und da war so das Erste, was ich machen sollte, mach dir die Zähne. Dann wollten sie mir das Lispeln abtrainieren. Und ich sollte mit dem Hamburger D aufhören. Also hinten raus, so dieses G, D, wo wir so ein bisschen weicher sind. Und dann habe ich gedacht, naja, dann bin ich ja halt Moderator, ich bin ja Tim Melzer, ich bin ja ein Koch mit einem Charakter und so. Und dann ziehe ich das lieber so durch. Jetzt allerdings leite ich eine große Show, Samstagabend, also wirklich so Drop the
Mic. In deiner Sendergruppe?
In der Sendergruppe, allerdings die große Schwester.
Oha.
Also schon.
Wie mein Vater sagen würde, Radio, Television, Luxemburg.
Dankeschön. Und da geht es auch ein bisschen um Technik, das heißt, ich muss ein bisschen das Gewerk zusammenhalten. Und da gibt es auch Moderationen, die sind vorgeschrieben, was sonst ja nicht meine Art ist. So, und dieses Vorgeschriebene muss ich sozusagen in meine Worte verpacken, damit es nach wie vor natürlich rüberkommt.
Spielregeln.
Zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel solche Sachen.
Du hast doch.
Ankündigungen, Aufrufe, Enthüllungen, solche Sachen.
Du hattest doch neulich schon mal was moderiert.
Das war ja relativ einfach.
Das war aber ja auch nicht schlecht, ne?
Aber die Sendung heißt ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, du kommst da hin, du hast keine Vorbereitung, du kriegst Karten, die musst du ablesen und dann musst du einigermaßen geradeaus laufen. Also das kann nun wirklich in meinen Augen jeder Schimpanse. Also nichts gegen Jauch, Gottschalk oder Schöneberger, aber die Moderation ist nicht die ganz große.
Ich sage, also ich glaube, das Geheimnis von der Moderation ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer, wie als wenn du jemanden, der zu einem Spieler Spielabend dazukommt, das Spiel, was gerade gespielt wird, so gut erklären kannst, dass er es wirklich versteht. Also eine Moderation ist ja im Prinzip wie jemanden etwas zu erklären, worum es geht, und die Kunst ist dann, qua als Moderator, das Ganze dann unterhaltsam und flott zu verpacken.
Genau, und jetzt hast du gerade als Moderator agiert und warst nicht Sebastian. Und ich möchte Sebastian als Moderator.
Ah, okay.
Weißt du, was ich meine? Ja, ich also, du hast sofort angefangen, deine Sätze zu verschachteln. Und bei mir ist es zum Beispiel, es gibt so meine, also Ladies and Gentlemen. Und im ersten Duktus mache ich das laut, weil Ladies and Gentlemen ist so Ladies and Gentlemen. Ich mache irgendwas groß. Hab aber gemerkt, das bin ich gar nicht. Sondern ich sag so, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen. So, weil ich bin eigentlich leise, und dann, wenn es um das Große geht, da ballere ich auch auf. Und das sind so Dinge, weil ich will schon auch natürlich sein. Und ich finde, es gibt wenig gute Moderatoren im deutschen Fernsehen. Also Moderatoren, die nicht nur Spielemeister sind, sondern die auch dem Format jeweils eine Färbung geben. Ich finde zum Beispiel Daniel Hartwig, jemanden, mit dem ich sehr gerne arbeite, den ich aber fast brillanter finde in den Zwischentönen. Thomas Gottschalk finde ich so viel geiler beim Warm-up. Wenn Thomas Gottschalk eine Show moderiert, die Fernsehpreis, Kamera oder solche Sachen, dann moderiert er das natürlich großartig, ja. Aber richtig geil ist das Warm-up.
Ja.
Da ist der Punch, da ist er garstig, da ist er auf, ne, da ist er ein bisschen angespitzt, da schafft er die.
Ja, da musst du diese politische Korrektheit ja auch nicht so einhalten, wenn du off-air, heißt es ja sozusagen im Jargon, wenn die Kameras noch nicht an sind und die Leute dann, ja, stimmt. Und bist du, ist das live oder eine Aufzeichnung?
Live on tape.
Ah ja, okay.
Also es ist schon so, und dass wir das live on tape bedeutet.
Kann man es nachvollziehen, dass sie das bei dir so machen? Also, kann man ein bisschen nachvollziehen, dass der Sender das...
Ja, heute live on tape.
Ja, ich weiß schon.
Seit Nibblegate. Ja, seit Nibblegate ist ja so, da haben sie alle so eine Reserveklammer hinten drin.
Wer bei Erklärung also, live on tape?
Live on tape bedeutet, ja, die Sendung wird vorne angefangen und hinten aufgehört, und wir filmen in einem durch. Wir brechen hoffentlich nicht ab, sondern wir spielen das Ganze live. Es wird trotzdem aufgezeichnet, um eventuelle Zeitverzögerung oder aber auch verbale Entgleisung. Ups.
Vielleicht.
Du? Vielleicht.
Lassen Sie mal meinen
bisschen,
Arsch an.
Ein bisschen zu beschönigen. Ja. So. Aber gut, also es wird, also wenn ich das hinkriege, wenn ich meinen eigenen Ansprüchen da gerecht werde, dem Format auch die Bedeutung zu geben, die es auch wirklich verdient, dann haben wir wieder was Schönes.
Und da bist du hingekommen wie die Jungfrau zum Kind, oder war das was, wo du gesagt hast, ah, ich glaube, auf eine Moderation richtig habe ich auch nochmal Bock irgendwann?
So ganz genau weiß ich das nicht, wenn ich ehrlich bin. Also das ist so, ich werde ja oft angefragt für Panels.
Ja.
Und ich sag dann, ja, da habe ich jetzt keine Lust zu, aber natürlich in einer gespielten Arroganz. Aber wenn das Ding mal moderiert werden soll, dann können Sie mich anrufen. So war es ja bei Barbara und Jauch und Gottschalk. Ich war angefragt für ein Panel, und das finde ich jetzt nicht so geil, aber wenn ich moderieren darf, dann mache ich das gerne. So, was habe ich im Kreise von Gottschalk, Schöneberger und Jauch zu suchen?
Ja.
Aber diese Situation ist so schräg, das ist schon wieder geil.
Ich sag mal so, der Trettel moderiert ja auch, ne? Also insofern, da solltest du, glaube ich, wirklich deutlich. Ne?
Ja, aber ich sehe schon, ich war heute zum Beispiel Herr von Eden, habe mir meinen Anzug schneidern lassen.
Gut.
Schon geil, ja. Ich sag mal so.
Sehr extravagant, oder?
Es ist auf den Punkt.
Aha.
Also die Sendung ist extravagant. Ich darf halt noch nicht sagen, was es ist, sonst, ne, wegen Presse, bla bla bla. Die Sendung, vielleicht wird sie auch nie ausgestrahlt, weiß man auch nicht. Die Sendung ist extravagant, und ich versuche, ein bisschen Schritt zu halten.
Wie Schritt zu halten?
Also ich sag mal so, ich sehe ein bisschen aus wie Peter Frankenfeld.
Ach so, ja. Gut, sauber.
Also ich hab
jetzt, jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, ich habe jetzt nicht so einen billo-blauen Anzug an, Hauptsache ich falle nicht auf.
Ja.
Also, ne, so eine Wischi-Waschi-Krawatte und so, sondern ich gebe schon sehr, ich habe ein Leo-Tuch um. Aber ich habe Leo an. Weil eigentlich wollte ich Gold, durfte ich aber nicht.
Ja, du bist aber auch geil, also du traust dich dann ja.
Die Situation, Samstagabend im deutschen Fernsehen eine Sendung moderieren zu können, ey, das ist doch Abenteuer, das ist doch Spaß, da kann ich mich doch gar nicht ernst nehmen. Das muss man doch zelebrieren.
Oder? Nein, natürlich, das ist ganz genauso. Also du hast vollkommen recht, man muss es zelebrieren. So,
ja.
Weil, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du keine weiteren mehr machst. So, das wäre das Schlimmste, was passiert. Trotzdem wirst du ja weiter stattfinden in deinem Leben.
Das heißt, 50% der Antwort habe ich jetzt schon sicher. Nämlich das Nein. Das kann ich nur, nein.
Ja,
nein.
Stimmt, ja, genau. Okay. 100 Leute haben gefragt.
Das bedeutet aber, ich habe noch die Option auf ein Vielleicht oder ein Ja.
Ja.
So, und nutze es. Und lieber, guck mal, es gibt auch so, es gibt ja so Foren im Internet, da werden so das Fernsehjahr nochmal besprochen. Und ich glaube, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist keine Erwähnung. Also, entweder sehr erfolgreich.
Ja.
Oder halt die größte Katastrophe.
Ey, ich sag dir, ich mache mir da bei dir auch ehrlicherweise überhaupt keine Sorgen, weil du ja jemand bist, der neugierig auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite sich immer ein bisschen mehr zutraut, als er vielleicht sollte. Und dann ist es ja am Ende des Tages.
Wir dürfen doch nicht denken, wir Fernsehschaffenden vergessen manchmal echt den Zuschauer.
Genau.
So, wir haben gestern eine, ich kann ja sagen, gestern gab es eine Sendung, Kitchen Impossible, Quotenrekord in dieser
Interessanter
Staffel.
Gegner auch.
Interessanter Gegner. Und wir waren sogar quotentechnisch vor dem Tatort. Das heißt, wir waren gestern...
Aber erst nach dem Tatort, oder?
Nee, vor dem Tatort.
Ach, vor dem?
In der Zielgruppe.
Ah ja, okay.
In der gesamten
Dabei Zielgruppe. War der nicht schlecht, ich hab den geguckt.
So, und wir, warum?
Wie, warum?
Sleeve Kitchen.
Ich guck kein Kitchen. Also jedenfalls nicht live. Ach so, ich guck's nach. Okay. Ich guck's danach.
Ja, verstehe ich.
Wieso?
Das schneiden wir raus.
Nee. Nein. Vor allem nicht, wenn ich dich
aber danach sehe. Ich hatte jetzt das erste Mal einen nicht gelernten Koch da, den Henrik Hase, der eigentlich gar kein Koch ist, aber ihm wahnsinnig viel und ich kenne ihn lustigerweise aus der Welt der Kulinarik. Und ich sag mal, er hatte eine spezielle Art und Weise zu performen. Sehr lebendig, sehr alternativ, sehr, man könnte sagen, fast ein bisschen Punk. Mhm. Auf eine Art und Weise, aber so
ja,
gar nicht.
Rote Flora-mäßig.
Ja, gar nicht gelernt. So haben wir es nicht gelernt. Trotzdem, auch Leute regen sich natürlich teilweise drüber auf, teilweise wird es aber auch wertgeschätzt, weil wir diese Diversität der Köche auch darstellen.
Total.
Und das ist das, wenn man das schafft, dann hat man alles richtig
gemacht. Auch da finde ich großes Lob an die Redaktion oder Produktion. Das Thema, was ihr aufgegriffen habt, war längst überfällig, finde ich. Also, dass man so ein bisschen das nach, du musst das ja selber ernten, du musst das ja selber aufs Feld gehen.
Jetzt muss ich ja schon oft, ich war das erste Mal einigermaßen versöhnlich. Normalerweise, ich habe das ja schon oft machen müssen, aber ich spucke immer Gift und Galle. Aber der Koch, der Simon Tress, unfassbar toller Typ. Ja. Also, gestern war so ein bisschen wie so eine Sozialtherapie für mich auch. Also, beide Aufgaben. Ich war ja auch beim René Frank in Berlin und musste Patisserie kochen. 2 Sterne aus Aubergine.
Nennt man das Kochen, Patisserie?
Ich nenne es mal so, weil es jetzt salzige Patisserie war mit Aubergine und das schon viel mit Kochen zu tun hatte. Deshalb fand ich die Aufgabe auch in Ordnung. Aber ich bin ja gestern ein bisschen geläutert geworden. Das heißt nicht, dass ich das in Zukunft machen werde. Aber ich habe 2 Vertreter unserer Zunft getroffen, die einem inhaltlichen Feld, wo ich mir selber die Türen verschlossen habe, die Türen für mich geöffnet haben und mich auf eine Reise, sie haben mich mit an die Hand genommen. Und gestern war, glaube ich, die Kernaussage von Kitchen Impossible, es gibt keine schlechten Schüler, es gibt nur schlechte Lehrer. Und gestern hatte ich großartige Lehrer. Mhm.
Stimmt. Und er sagte ja auch sogar, dass er was von dir mit übernimmt, ne? In seine grüne Soße. Passt ganz gut, weil du gerade sagst, Patisserie. Ich habe hier eine Nachricht von einem Hörer. Mhm. Ich höre regelmäßig viele Gastro. Das wollen wir natürlich auch hoffen. Ich frage mich seit langer Zeit, weshalb Tim das Wort Restaurant anders betont als andere Menschen. Ich meine, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ja. Restaurant, Patisserie. Ja. Was gibt's noch?
Personal.
Mhm. Sag mal.
Also ich glaube, der klägliche Versuch einer Erklärung ist, dass wir in der Küche mit kurzen Kommandos agieren, im Service. Nicht in der Vorbereitung, aber im Service. Da gibt es sehr viele Informationen zu verarbeiten. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass wir dann alle Worte auf der ersten Silbe betonen, um deutlich zu machen, worum es hier gerade geht. Weil vielleicht in der Bewegung drehen wir uns weg und versenden den zweiten Teil. Deshalb, wenn wir sagen Personal, dann ist schon mal, okay, worum geht's hier? Wenn du Aal hinten raushörst, wenn das Aal betont wird, ist vielleicht schwieriger.
Naja, verstehe.
Also ich denke, also anders kann ich es mir nicht.
Also gut, das als Erklärung. So, als Erklärung, Tim, hier, du hast gesagt, wenn wir im Studio sind, dann ziehst du die Kopfhörer auf.
Ja.
Würde ich dich bitten, weil dann kann ich nämlich einen Knopf drücken, um dich was zu fragen.
Fand's eigentlich auch. Man hat uns es gab eine E-Mail und ich finde das ja immer ganz geil und ich finde es auch gar nicht schlimm. Kritik am letzten Podcast mit Iris Berben.
Erzähl mal, welche Kritik meinst du?
Dass wir zu demütig gegenüber waren, weil wir zu sehr begeistert waren. Und ich sage,
muss es sein.
Genau so ist es. Es war Iris Berben.
Finde ich auch.
Und wer da nicht ein bisschen einen schrumpeligen Hohnsack kriegt, in Anführungszeichen aus Respekt und vielleicht auch mal ein bisschen nett und freundlich ist, ganz ehrlich, wir sind nicht Oliver Pocher, die aus Prinzipien anpissen.
Nee, definitiv nicht.
Sondern es war fucking Iris Berben, einer der wenigen Weltstars, die wir in Deutschland haben. Und wenn wir mit unserer kleinen Frittenbude Bude namens Fide Gastro solche Gäste begrüßen dürfen, ja, dann lasst uns auch manchmal ein bisschen aufgeregt sein. Und wem das nicht passt, halt die Fresse, guck die Tagesthemen und verliere dich in deiner neutralen Emotionalität. Und dann ist so. Also das hat mich richtig genervt, dass jemand sagt, ja, aber ihr seid ihr so in den Arsch gekrochen. So, hätten wir es gedurft? Ja, wir hätten es gemacht. Aber,
oh, ich auch.
Oder, ja. So. Es ist eine Grande Dame, Schnauze halten.
Ich muss auch sagen, der hat nachgeheilt, der Podcast bei mir,
ja.
Weil das war einfach, du hast auf den Punkt gebracht. Da gab es aber jemand anderen, der mir privat geschrieben hat, und wenn wir jetzt dabei sind, wie bekommen wir es hin, Tim, dass du den Gast länger und besser ausreden lässt, weil es ganz oft offensichtlich, nicht, dass mir das jemals aufgefallen wäre, aber der Gast hat, der Zuhörer hat geschrieben, dass oft interessante Dinge auch beim Peters-Podcast gefragt werden, der Gast anfängt zu antworten und du dann mit Sätzen wie, was kostet das Hotel, wenn ich das kaufen will, einen sehr schönen Gesprächsfluss tötest. Wie kriegen wir das hin, dass du ab und an die Schnauze hältst, damit der Gast die Frage beantworten kann? Und dann kannst du wieder los.
Indem mir meine Persönlichkeit kastriert.
Ja, ne, habe ich mir auch gedacht.
Ich bin nicht stolz drauf. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, ja, ich habe recht, weil ich bin so, wie ich bin. Das ist Quatsch. Aber ich habe eine Aufmerksamkeit, lass mich begeistern für Dinge und dieselbe Fähigkeit, mich zu begeistern, sorgt auch dafür, dass ich mich manchmal vielleicht im Rahmen einer Antwort langweile.
Ja.
Oder vielleicht einen anderen, oh krass, guter Satz eigentlich, aber ist das nicht, ich bin interessiert. So, und wenn ich nicht mehr interessiert bin, dann habe ich Karteikarten, dann stelle ich die Fragen, dann warte ich auf den Tonfall, dass die Stimme runtergeht, weil die Antwort ist abgehauen. Und dann, schön. Also, was können wir noch?
Ich verstehe es.
Wenn du am Abendbrottisch sitzt, und Fiete ist ein bisschen so, wir sind nicht Lanz. Wir sind kein investigatives Gesprächsformat. So, das sind wir immer nicht. Wir sind eine Gesprächsrunde, wir sind eine Plauderrunde. Wir sind ein Laber-Podcast. Wir versuchen nicht so. Wir sitzen zusammen, wir essen, wir trinken und man fällt sich ins Wort. Und es ist ja, ich bin ja nicht der, du bist der Gastgeber. Du bist der Gastgeber. Und wenn du mich nicht in den Griff kriegst, dann bist du ein schlechter Gastgeber, dann bist du verantwortlich für die schlechte Qualität von Fiete Gastro.
Das ist ja nicht zu glauben.
Ich bin ja, ich weiß ja selber nicht, wer die Gäste sind.
Das ist ja wohl nicht zu glauben.
Achtung. Du bist ja eigentlich der Chef.
Neues aus dem Sonnensystem.
Jetzt haben wir eigentlich ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen, was es Neues im Sonnensystem gibt. Also wir haben einmal die große Samstagabendshow, aber was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie geht's dir überhaupt? Du siehst irgendwie fresh aus.
Ja, ich sehe sehr gut aus. Das hat Gründe.
Wo ist der Eimer, wo ich reinbreche?
Im Rahmen meiner Möglichkeit sehe ich sehr gut aus. Das liegt daran, dass ich ein bisschen Farbe hatte. Es liegt wiederum daran, dass ich ein paar Tage frei hatte und die auch genutzt habe für das, was normale Menschen auch machen. Urlaub. Allerdings hatte ich mir zwischendurch Corona gefangen.
Ach.
Ja. War jetzt nicht weiter wild. So, ich bin durch. So, ich hatte keine, wie heißt das?
Wie heißt das? Symptome?
Symptome, danke. Ich hatte keinerlei Symptome. Das liegt auch daran, ich bin doppelt geimpft und geboostert gewesen und es wird wohl die neue Variante gewesen, an Omikron, so dass ich da, also ich habe es nicht gemerkt. So, und hätte ich keinen Test gemacht, dann wäre es auch nicht rausgekommen. Also nochmal, um deutlich zu machen, doch Tests machen Sinn, gerade bei der derzeitigen Variante, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich Corona hatte. Ich hab's nicht wahrgenommen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen in einem Abend und das war's. Und mein Gott, dann hast du mal Kopfschmerzen. Ich bin auch lange geflogen. Ich hätte es nicht mitbekommen. Also ein Jahr dafür. Ich bin gut dadurch. Mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Sonne tanken können. Meine Quarantäne verlief entspannt, muss man sagen. Also das war, ich war isoliert, aber Gott sei Dank nicht. Ich durfte raus. So, weil ich in der Natur war, das ging einigermaßen, hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen. Das war ganz in Ordnung und jetzt bin ich gewappnet für neue Dinge. Das Gute. Nee, das behalte ich für mich.
Na komm, sag.
Nee.
Sag.
Nein.
Aber jetzt bin ich neugierig.
Nein.
Komm.
Nee.
Ich mach das wie du. Ich laber's aus dir raus. Erzähl doch mal. Was ist das Gute?
Das Essen war echt lecker.
Nee, sag mal, du meinst irgendwas ist das Gute? Irgendwas muss ja sein.
Ja, das Gute
sein.
War dran, dass ich in der Quarantäne sehr gutes Essen bekommen habe.
Das wolltest du nicht sagen. Du hast ja, da ist ja was. Da sag mal.
Nein.
Nee? Okay, pass auf. Wir reden schon viel zu lange jetzt. Deswegen muss ich die anderen Sachen nachher unterbringen. Ja. Wir haben einen Gast heute.
Ja.
Und erstmal bitte hier, pass mal auf.
Hat jemand mein Telefon gesehen?
Guck mal, nein.
eine Hosentasche.
Guck mal, ich bin hier ist eine Autogrammkarte vor dir, mit dir. Und unser wunderbarer Tonmeister Lukas.
Lukas!
Du hast dich doch bestimmt auch schon oft gefragt, Junge, wo hat der diese geilen Haare her, diese Frisur, ne?
Nee.
Doch, hast du
gesagt. Ja, hab ich. Ja, ne? doch.
Wer schneidet die ihm wohl?
Mein Friseur.
Die oder der muss ja wohl toll sein.
Ja.
Und diese Friseurin heißt Selin. S-E-L-I-N. Und die ist, fragt mich nicht warum, riesiger Tim Melzer-Fan.
Ja, wegen der Haare.
Und da dachte Lukas, vielleicht könntest du eine Autogrammkarte für Selin.
Ja, ne? Habe ich schon.
Genau.
Und für Selin ein Smiley dazu und dann mache ich noch ein bisschen curly Haare dazu.
Genau. Das ist es.
So, jetzt ich male nochmal Selin dazu.
Sehr gut. Hervorragend. Das finde ich sehr gut, Tim. So. Ja, damit für mich ist es für Selin, nicht für mich. So, eine Sache würde ich trotzdem schöne noch Haare fragen. Darfst du darüber reden? Ich habe durch Zufall neulich mitgekriegt, dass sie die Gangster gefasst haben, die dein Safe geklaut haben im Restaurant. Im Restaurant?
Das ist neulich, das ist ein Jahr alt schon.
Ja, aber ich habe es neulich erst. Was? Das ist ja krass, dass es sowas wirklich gibt, dass ein Einbrecher gefasst wird.
Also mich hat es nicht interessiert.
Nee?
Nee.
Aber du hast ja die Kohle wieder gekriegt, oder?
Nee, die war ja weg.
Wie ist denn das dann? Also da wird
es gibt Versicherungsschaden, ist ja wir hatten einen fest eingebauten Tresor, den dadurch ist es versichert gewesen.
Ah, okay, ich verstehe.
Bis auf einen Bereich, der nicht abzusichern ist. Das sind nämlich Trinkgelder, die da auch mit drin waren, aber eben so die nachweisbaren Bareinnahmen konnten wir versicherungstechnisch sozusagen entgegenrechnen.
Okay.
Der Sachschaden, das Ganze, das ist nochmal diese Einbrechersachen irgendwie, das ich mag darüber nicht reden, weil ich das auch schon im familiären Umfeld in frühen Jahren mal mitbekommen habe. Was das eigentlich mit der Psyche macht, wenn fremde Menschen in das Sicherste, nämlich in dein Zuhause einbrechen. Ja. Und das war dasselbe bei mir, diese Respektlosigkeit. Also bei mir hat man zum Beispiel mal das Auto aufgebrochen und das Autoradio geklaut.
Mhm. Das
war noch Zeiten. Und ich weiß noch, wie beleidigt ich war.
Ja,
wie,
weiß genau, was du meinst.
Sich einbildet. Dann ist
die Lieblingsbrille noch weg.
Nee, aber ich habe gesagt, immer, Digga, spinnst du? Das ist mein Auto. Du hast da nicht reinzugehen. Also ich war gar nicht, ob das Verlust ist, sondern einfach dieses Anmaßen in mein Zuhause. So, das mochte ich nicht.
Okay, das heißt, es interessiert dich jetzt auch gar nicht, die vor Gericht sind und noch ein paar andere Brüche gemacht haben.
Die haben viele andere Brüche gemacht. Das war ein organisiertes Verbrechen. Mhm. Das hat man aber auch schon bei der Herangehensweise gemerkt. Irgendwie, also es war jetzt nicht dem Zufall überlassen, sondern da gab es eben Informationen, die gelaufen sind. Dann die Brachialität.
Inside-Job.
Die Brachialität mit der und auch dem Tempo, in dem gearbeitet worden ist. Das war schon bemerkenswert. Und ich glaube, den einen haben sie gekriegt, die anderen haben ihn verpfiffen oder irgendwie gab es einen Deal oder was auch. I don't care.
Alles klar, pass auf. Wir haben heute tatsächlich die Jubiläumssendung. Wir müssen ja sagen, dass die letzte Folge ist ausgefallen, ob deiner Erkrankung. Dementsprechend haben wir jetzt. Was denn?
Ja,
ist so. Und wir sind heute mitbekommen.
Selber Gast trotzdem?
Nein.
Wen haben wir verpasst?
Der kommt noch.
Wen haben wir verpasst?
Habe ich vergessen.
Verdammt.
Ja. Aber wir sind heute in der 75. Folge. Jubiläum.
Krass.
Hast du extra kein Schwarz? Du hast gar kein Schwarz an und kein Rollkragenpulli, sehe ich gerade. Was ist mit dir los?
Ich bin in Vorbereitung. Das ist so mein Reiseoutfit.
Ah ja, okay.
Also weißt du, ich ziehe auch mal was Praktisches an. So einfach mal ein bisschen was.
Unser heutiger Gast
so leisure.
war ein wildes Kind, Tim.
Okay.
Überall ist er raufgeklettert, überall ist er runtergefallen, hat sie alleine 6-mal Prost den Arm gebrochen. Und was wolltest du als Kind machen, beruflich? So sagen wir von 0 bis, oder von 2 bis 8, dein Berufswunsch?
Keine Ahnung.
Der wollte zur Müllabfuhr, wollte ich auch, hinten draufstehen.
Finde ich gut, ja, verstehe ich.
Er ist generell niemand, ich glaube, da seid ihr euch ähnlich, der darüber nachdenkt, was passieren könnte.
Mhm. Weil nichts vorhanden ist? Weil es generell eine Lebenseinstellung?
Also, nee, von der Lebenseinstellung
her. Okay, nicht
weil... Nee.
Vielleicht ist er einfach nur doof.
Ah, okay, das glaube ich aber nicht.
Das müssen wir ihm ja auch nicht sagen.
Nee.
Selbst wenn. Ja, pass auf, du machst so,
ja.
Wenn er einfach nur doof ist.
Ja. Wie hinterlässt du dein Hotelzimmer?
Gemäßigt aufgeräumt.
Gemäßigt heißt, du machst das Bett nicht richtig, aber so ein bisschen.
Ja. Also wenn so währenddessen, dann lasse ich auch schon mal Sachen auf dem Boden liegen oder so, aber ich räume es zumindest so ein bisschen auf.
Alles andere auch ist respektlos, oder? Also ich habe dafür gezahlt, ich kann mich benehmen.
Also so Handtücher lege ich schon auf einen Haufen.
Ja.
So, oder auch Papiere, wenn da so eine Seife aufgemacht ist und ich habe die zufällig liegen, dann sammle ich das schon ein. Oder Geschirr, wenn ich Roomservice hatte, dann packe ich das schon alles so auf eine Stelle.
Aber glaubst du, du würdest das auch machen, wenn du nicht der Tim Melzer, sondern nur Tim Melzer wärst?
Ja. So, ich habe ja mal die schöne Geschichte erzählt, wie ich mal mit dem Snickers eingeschlafen bin.
Ja, mach sie kurz.
So.
Ja.
Nee, sag ich mal.
Ach so, ja.
So, dann, ja. Dann, ich, da, ich, so, man, das sind Menschen, ne? So, und die machen uns das schön. Und deshalb kann man ja wohl ein bisschen sowas wie, ja, wie soll ich sagen? Also, das ist ein Grundrespekt, ein Miteinander.
Wir haben schon oft über Trinkgeld im Restaurant gesprochen. Gibt es einen Grund, eine Faustregel für Trinkgeld im Hotel?
Frage ich mich immer wieder, aber ich gebe Trinkgeld auch für die Übernachtung. So, ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei den Übernachtungen, wenn es wirklich herausragender Service ist, gehe ich auch an die 10% ran.
Mhm.
Oder bis 10, manchmal auch mehr. Und eigentlich mag ich das lieber, Leuten direkt was zu geben. Also weniger, sondern eine Aufmerksamkeit für eine Leistung. Was ich mache, ist, dass ich ungefähr 5 € pro Tag im Hotel für einen Roomservice dafür lasse.
Okay. Mit 14 Jahren war unser heutiger Gast Vize-Stadtmeister im Tischtennis.
Mit wie vielen Jahren?
Mit 14.
Okay, cool.
Du warst Handball, ne? Nicht Tischtennis.
Und die Tischtennis habe ich auch gespielt.
Ja, ne? Irgendwas klingelt da.
Tischtennis habe ich auch gespielt, allerdings bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ich wurde zur Gehirnerschütterung geführt.
Wie bist du gegen die Tischplatte geknallt?
Ich habe Shit-Talk gemacht. Ich habe meinen Gegner verbal provoziert. Ja. Und man ist da zu mir gekommen und hat mir einen Schläger im Kopf zerhauen.
Ah, wirklich?
Ja. Der ist ausgerastet.
Eine Schelle gegeben?
Hat mir eine Schelle mit dem Schläger gegeben. Ach. Da hatte ich Gehirnerschütterung. Was recht? Tischtennis.
Oh Mann, ey. Wie alt warst du da?
12 oder so.
Ich würde unserem heutigen Gast unterstellen, dass dem das nie passieren würde. Also, dass er jemanden verbal so entgleist, also ihm gegenüber so entgleist, glaube ich einfach nicht. Er hat an der Technischen Universität in Marburg Informatik studiert.
Mhm.
Und um ein bisschen in die Kulinarik einzugehen, er mag kein Wild. Er sagt, der Geschmack sei ihm viel zu intensiv. Kannst du es verstehen?
Ja. Ich glaube, das geht den meisten so, und das Wild heutzutage schmeckt schon gar nicht mehr nach Wild. Das heißt, wenn du jetzt so ein altes Ugu hast, also abgehangenes Wild, bedeutet ja, also wenn wir von Fleischreifung reden, ist es Verwesung. Ja, also erstmal, das sind ja Tiere, kriegen sie Leichenstarre, da ist es bockehart und irgendwann löst sich ja diese Leichenstarre auf. Da gibt es ja auch Plätze an Universitäten bis zum kompletten Fleischbrei. So. Und eigentlich früher hat man das so gemacht, man hat ein Reh aufgehängt.
Ja.
Und man hat gewartet in der Decke, also im Fell, bis es vom Haken fällt, weil die Spannkraft des Fleisches nachgelassen hat, weil es immer breiiger wurde. Dadurch hat sich ein bestimmtes Aroma entwickelt, das nennt sich Ogu. Und dieses Ogu hat früher dafür gesorgt, dass viele Leute kein Wild mochten, weil es ist natürlich, das ist ähnlich wie beim Dry-Age-Beef, das schmeckt und riecht auch anders, vor allen Dingen das Fett, als das klassische, dass Leute das nicht mögen. Aber heutzutage sind wir dazu übergegangen, Fleisch nicht, also gerade Wildfleisch, nicht mehr so lange reifen zu lassen, ein bisschen aus diesem muffigen Duktus herauszuholen und in frühlingshaftere Aromwelten zu transportieren. Und deshalb ist das, glaube ich, ein Argument, was jetzt nicht mehr ganz gültig ist.
Okay.
Da spielt der Kopf eine größere Rolle.
Kann ich mir vorstellen, würde ich sagen. Unser Gast isst lieber, als dass er kocht, sagt aber, er kann gerade so gut kochen, dass er in jedem Falle überleben würde. Er ist dennoch großer Fan der gehobenen Küche. Also im Noma ist er gewesen, Alchemist ist er gewesen. Das Geranium fehlt ihm noch. Dementsprechend großer Kopenhagen-Fan.
Scheinbar.
Ich habe mir da mal das angeguckt. Die haben schon krasse Restaurants in Kopenhagen. Ne? Meine
Fresse. Alchemist ist.
Ja, darüber können wir nämlich nachher ein bisschen reden. Das Alchemist, das ist schon Endlevel, ne? Beste Restaurant der Welt, sagt er.
Gesamt. Kommt zum, ja.
Er hat mal gehört, dass nur dünne Köche gute Köche sind, da sie nichts von ihrem eigenen Essen probieren. Und sagte auch, das könnte sein, dass du das schon richtig scheiße findest, diesen Satz.
Ja, finde ich.
Sein Facebook-Account ist seine offizielle Internetseite.
Ja, gut, was willst du?
Du wirst den Zusammenhang wirst du heute noch verstehen. Kennst du Shakira?
Ja, die Wacklerin.
Ja, er sagte mal, ich möchte mir das jetzt nicht ans Revers heften, dass ich Shakira groß gemacht hätte, aber zumindest hat sie in Deutschland ihren ersten TV-Auftritt bei ihm in seiner Show gehabt und dann war sie ein ganzes Stück bekannter. Also er ist verhältnismäßig bescheiden, so ein bisschen wie du.
So Olli Geissen-Style.
Vielleicht. Was macht eigentlich Olli Geissen?
Der moderiert.
Die stimmt, Chartshow, so. Genau. Er zählt zu den bekanntesten und deswegen ist, als hätte ich es geahnt, was du Großes vorhast, eventuell kann er dir auch helfen. Er zählt nämlich zu den bekanntesten und wohl beliebtesten Moderatoren Deutschlands, Tim. Er hat Shows...
Also wirklich oder nur so ein bisschen?
Nein, pass auf, er hat Shows moderiert wie Der große Haustiertest auf Sat 1. 50 Jahre Bravo auf Pro7. Richlist, jede Antwort zählt auf Sat 1 und die Deutschen Meister 2030, die Olympiade der verrückten Ideen, damals im Ersten.
Das ist ein bisschen so eine Senderumreiche, ne?
Aber es ist schon. Das ist eine Idee? Oder du wolltest eben die besten Moderatoren
Deutschlands aufzählen? Ich wollte gerade so die besten und jetzt mal gucken, ob ich da, weil ich weiß ja nicht, ob die alle
gut sind. Wir machen mal männlich, ne? Also wir haben männlichen Gast heute.
Also wir haben Kerner.
Johannes B. Kerner, ja.
Wir haben Pilawa.
Jörg Pilawa.
Wir haben Pflaume.
Wir haben Pflaume.
Wir haben Kai Beckmann. Pflaume.
Reinhold Beckmann.
Wir haben Florian Silbereisen.
Okay.
Olli Geißen.
Ja. Was mit den jungen Wilden?
Wer ist denn jung wild?
Joko Winterscheid.
Ja, Joko.
Klaas Häufer-Umlauf.
Ja, Joko und Klaas.
Jochen Schreil.
Finde ich ja nicht so Moderatoren. Also ja, die führen durch eine Sendung, aber Moderatoren heißt für mich, ich bin das Gesicht einer Sendung, ich bestimme.
Schreil heißt auch nicht Jochen, fällt mir gerade auf. Okay, also
weiß, was ich meine. Mhm. Ja, so. Und ja, jetzt mich halt.
Jetzt nicht. Okay, ich sag mal so viel.
Einer ist dabei.
Nicht schlecht, genau. Vielleicht kommst du drauf, wenn ich sage, ihm fehlt das vorderste Glied. Der Satz geht weiter, Tim.
Ich hoffe.
Am rechten Zeigefinger, nachdem er ihn als Zweijähriger im Scharnier einer Kellertür eingeklemmt hatte.
Das ist ja doch ein bisschen dumm.
Oder passt eigentlich ganz das gut, ja dass Sinn. Er auch als Scharnier der neuen und alten Zeit so ein bisschen beschrieben wird im Fernsehen. Also er verbindet die Generation Z mit unserer Generation sehr, sehr gut. Auf sämtlichen Ebenen.
Digga, ich bin 50, ich bin doch keine junge Generation.
Nee, du doch nicht.
Achso, du.
Ja, nein, und nach. Weit vor mir, also weit hinter mir.
Was sind Generation Z?
Der Generation Z sind die, die jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie sagen, was angesagt ist. Die wissen, was Boomer ist oder was Woke bedeutet.
Was ist Boomer?
Na, Boomer ist...
Nicht Boomer, das weiß ich selber.
Aber ist das Boomer. Gleiche. Wenn du ein Boomer bist,
ja.
Oh Gott. Ich glaube, ein Boomer ist ein alter, peinlicher Mann.
Was, nee,
Lukas,
was,
stimmt das?
Was sind Cis?
Cis?
Und was ist Cringe?
Also Cringe ist peinlich. Wenn du cringe bist, ist peinlich.
Dann bin ich gerade richtig peinlich.
Ja, genau.
Wir sind gerade cringe. Ja,
ich dachte zum Beispiel bis vor kurzem, ich dachte bis vor kurzem, woke würde auch sowas bedeuten wie das hier scheiße. Aber woke bedeutet politisch korrekt. Ist eigentlich was Positives.
Also bin ich cringe und not woke.
Ja, genau. Und aber wiederum Grinch, wenn du schlecht gelaunt bist. Ja. Ne?
Aber auch super Tittenaffengeil.
Das bist du aber auch. Du bist richtig dufte. Er trifft beim Herzblatt damals nicht nur unser heutiger Gast, seine Traumfrau, sondern sein Auftritt verhilft ihm auch zum endgültigen Durchbruch als Moderator.
Pflaume.
Kurze Zeit später bekommt er seine eigene Sendung, in der nur die Liebe zählt.
Das ist der Pflaume.
Ja.
Das ist der Kaishi.
Ja.
Der Kaishi Pflaume. Ja. Kai Pflaume.
Kaishi?
Ich sage immer Kaishi.
Wirklich?
Ja, aber nur, weil das sind
kein Scheiß?
Das sind ja
Kaishi?
Das sind ja Instanzen.
Guck mal.
Da ist er. Guck mal. Schau mal.
Na du?
Oh, ich freue mich.
Schau mal.
Ich habe vorhin gesagt, ich bin ein bisschen dumm.
Naja, wer sein Fingerglied in einem Scharnier in einer Kellertür verliert, den würde ich jetzt nicht als Anwärter für den Nobelpreis anschreiben. Das ist grundsätzlich schon eher eine dümmliche Aktion.
Ich kann dir ja gleich mal erzählen, wie das passiert ist.
Weil ich gehöre ja auch zu den Kindern, ich bin mal von der Feuerwehr befreit worden, weil ich meinen Kopf in ein Geländer gesteckt habe.
Dann bist du noch viel dümmer.
Treppengeländer.
Ja. Ja. Dann bist du noch viel dümmer als ich.
Nee, eben nicht, weil mein Kopf ist ja noch dran, dein Fingerglied ist ab. So, ja, jetzt würde ich mal sagen.
Stimmt, ja?
So.
Also, wir sagen ganz kurz.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Die Ehrenpflaume in der Haus.
Danke für die Einladung erstmal.
Ja, gerne. Kai gehört tatsächlich zu den Most Wanted Guests hier. Also das probieren wir schon ganz, ganz, ganz lange. Und das
nicht
ist
nur
ähnlich
hier.
Wie bei dir. Oh, gut, okay. Sehr gut. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei dir, Tim. Der größte Gegner von Kai ist der Terminkalender. Das ist nicht zwei. Wie bei dir. Dein scheiß Corona bringt uns in Teufelsküche, weil wir keine Termine jetzt finden, um das nachzuholen. Also wenn die Fietes Pech haben,
doch,
ist jetzt vier Wochen Pause.
Doch, könnten wir. Aber ihr müsst mal eure Behebigkeit verändern und auch einfach sagen, okay, wir können auch mal einen Podcast nachts um 12 aufzeichnen.
Mir musst du das nicht sagen,
ihr seid so Montag, Dienstag 9-to-5 und danach wird Tischtennis gespielt und Bierpong. Das ist so, Hauptsache
Work-Life-Balance,
aber in der Krise, es erfordert mal bestimmte Maßnahmen.
Bin ich voll bei dir.
Ja, ich war krank, es tut mir leid.
Ich bin voll bei dir.
Ich kann mir aber keine neue Lunge transplantieren lassen, ich muss musste Corona aushalten. Und wenn 9 Tage ein Gerüst schon definitiv zum Einstürzen oder in Gefährdung bringt, dann verdienen wir hier beide viel zu wenig.
Und ich sag mal lieber so, Philipp Wessel, und ich sag mal so, du hast ja deine Corona-Erkrankung auch noch in Urlaub gelegt.
Auch ne? Das
so fair bist du ja.
Und kann ich einen Urlaub nachreichen? Nein, kann ich nicht. Mein Urlaub ist weg. Ihr könnt wenigstens noch sagen, hey, ich krank gemeldet, ich habe noch den Anspruch. So, ich nicht. Meiner ist weg.
So, mal ganz kurz, so, bevor es hier weitergeht. Ich hab noch eine Frage an Sebastian. Ne? Ich, wollte ihm gerne das erklären. Er hatte eben eine Frage. Er wollte ja wissen, was Buhmann ist.
Ja, genau, Boomer.
Am Boomer. Ich habe verstanden, Buhmann.
Nee. Was ein Buhmann ist, das wissen wir.
Was ein Buhmann?
Aber ein Buhmann, das war ein reiner Wortwitz von Kai.
Ja, ich weiß.
Ja. Ein Buhmann.
Ja, was ist ein Buhmann? Ja,
ich bin dein Buhmann. Jemand, den du die ganze Zeit nur ausboost.
Das ist das eine, aber deswegen ist nicht auch ein Buhmann.
Einer Buhnam. Muss der Buhmann sein, auf den sich alles Negative konzentriert.
Ja, aber ist es das B-U-H oder ist es ein Buhmann und ist ein Buhmann nicht das Gekräuselte entweder aus dem Nasen- oder Rektalbereich?
Oh, das habe ich noch nie gehört.
Das kenne ich auch nicht. Das
der Buhmann.
Nicht. Das habe ich nicht. Das kennt man, das nennt man? Das nennt man so?
Also wie nennt man denn das Innere aus dem Brötchen?
Also,
oh, gute Frage.
Das, wenn du eine Schrippe und nimmst das Weiche raus und das ist der Buhmann.
Ja, das ist der Buhmann. So. Kenn ich.
Und woran leitet sich das ab? Vom Gekröselten aus dem Näschen oder?
Ach. Ja, okay.
Dingleberry.
No. Okay. So. Guck mal, wir haben was gelernt. Ja,
wirklich
du moderierst doch so eine
Wessel. Ja, aber das haben wir noch nicht besprochen.
Nee, das macht man doch so generell nicht so gerne, ne?
Och.
So. Ja. Körperflüssigkeiten und Ausscheidung ist nicht so, finde ich aber auch nicht so geil, ganz ehrlich. So Pipi-Kacke-A auf dem Niveau muss man nicht haben.
Nee, nicht unbedingt.
Ich war lange nicht mehr eingeladen.
Ja, das liegt an deinem Terminkalender. Du warst oft eingeladen, aber bist nie gekommen.
Aber ich komme wahnsinnig gerne, weil das ist wirklich eine tolle Sendung. Ich mag die.
Welche denn von den knapp 200, die Kai pro Jahr moderiert?
Wir reden, glaube ich, gerade von Wer weiß denn sowas.
Ja, genau. Ja. Mit Elton und Hohe. Ja, so, das macht wirklich Spaß, weil ich finde, man hat noch einen gewissen Ehrgeiz. Irgendwie ist eine Familie inzwischen. Wir waren jetzt schon 3-4 Mal da. Und irgendwie, das ist so Homecoming. Und es ist in Hamburg, es ist schön, irgendwie, man sitzt da. Und ich finde ja solche Sendungen richtig spannend. Also ich hätte gerne den Job von Elton oder von Hohecker. Irgendwann mal. Kommen die ja mal in die Krise.
Das ist auch ein super Job im Grunde. Ne? Du musst dich ja überhaupt nicht vorbereiten.
Gar nicht.
Du kommst ins Studio, kriegst Essen, wirst geschminkt, gehst in die Sendung, spielst zwischendurch ein bisschen FIFA, zockst ein bisschen PlayStation, hörst einen Podcast, guckst dir ein paar YouTube-Videos an, dann kommt die nächste Sendung.
Ja.
Ja, also das ist ein guter Job.
Ja, und immer wieder nette Leute, die da irgendwie neben dir sitzen und du kannst immer den anderen die Schuld geben. Also egal was. Also das ist falls ihr mal eine Urlaubsvertretung braucht.
Ich sag Bescheid.
Ja. Ich will nicht am Stuhl sägen, aber eine Urlaubsvertretung.
Nee,
okay. Gewissen Ehrgeiz bringe ich mit, Wortwitz, Spontanität.
Wir können doch mal eine Woche Jobtausch machen. Dann kommst du zu uns und nimmst den Platz von Elton ein und Elton macht eine Woche lang mal, führt er mal die Bullerei.
Meinst du, du könntest das organisieren, dass ich einmal, wer weiß denn sowas, moderieren darf, das auch offiziell
aussehen? Nee, moderieren nicht, das kann ich weder organisieren, noch möchte ich das.
Warum denn?
Du könntest als Gast, als Teamkapitän vielleicht einmal, aber moderieren, das mache ich ja.
Ja, aber warum denn?
Du möchtest meinen Job machen?
Einmal?
Ja, vielleicht bin ich ja mal irgendwann verhindert.
Wollte ich gerade sagen. Also wenn, dann sag doch mal hier, der Melzer hat sich angeboten.
Ja.
Nee, müssen wir nicht so, einmal.
Aber moderieren ist auch ein Beruf, ne?
Total.
Also ich möchte ja auch nicht einmal bei dir in der Bullerei in der Küche alle Gerichte kochen.
Nee, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Also das ist jetzt gar nicht abwertend klingen. Also das ist jetzt nicht so wie
nicht,
beim Model,
denkst,
wo man gehen und lächeln
muss. Ne?
Naja,
das klingt so, ne?
Nein.
Na, wobei, wir haben ja gerade gehört, Tim wird ja gerade gecoacht. Ich weiß nicht, ob du es draußen mitgehört hast.
Habe ich natürlich gehört.
Also vielleicht.
Mhm. Nee, also nochmal, moderieren, richtiges Moderieren ist eine Begabung, die man hat. Das ist einen natürlichen Sprachduktus und Leute zusammenzuhalten mit geistigen Querschlägern, der ich ja gerne bin. Ich halte mich ja für einen der besten Gäste, die man in Deutschland haben kann, weil ich immer witzig bin, immer spontan, immer flexibel.
Ich sag mal so, einigen wir uns auf gut und günstig.
Okay. Und vor allen Dingen auch immer letzte Reihe, immer Störenfried. Also ich liebe das, ja. Immer so ein bisschen auch quer zu schieben, gerade wenn die Profis am Werk sind.
Ja. Also, pass auf, ganz kurz nochmal zu dem Thema Gäste. Ne? Tim war ja auch zweimal bei Klein gegen Groß. Ne? Ja. Da würde er ja auch gerne nochmal wiederkommen. Ja. Ne? Ja. Wir finden nur keine Kinder mehr, die gegen ihn antreten, weil die alle Angst haben.
Haben keinen Bock mehr.
Das stimmt ja nicht so. Dazu muss ich auch sagen, also diese Sendung würde ich, glaube ich, auch nicht mehr beehren, weil ich habe einen Filter nicht. Wenn da ein 6-Jähriger vor mir steht und der tritt gegen mich an, in, keine Ahnung, Ohrfeigenwettbewerb, dann hau ich zu.
Dann ballerst du auf.
Was ist, das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, was du jetzt
gerade aber das meine ich. Nochmal,
Kinder, gegen einen sechsjährigen Ohrfeigen.
Er fordert ja auf.
Ja.
Also die suchen ja die Aufgabe auf.
Also
das tue ich ja nicht. Ich sage ja nicht, komm, wir machen. Nochmal, da muss man ja auch.
Also bleiben wir bei den zwei Beispielen, die wir hatten. Ne? Du bist einmal Kart gefahren gegen einen Jungen und hast versagt. Und du hast einmal Pfannkuchen gewendet in der Pfanne auf Zeit und Tempo und hast auch versagt.
Da war ich aber relativ gut noch.
Das ist erbärmlich.
Nein, das ist nicht erbärmlich. Das ist eine Inselbegabung von den Kindern. Die tragen Schuhe mit Klettverschlüssen und können eine Sache
vor, einen Sechsjährigen zu schlagen. Das ist erbärmlich. Also 99% aller Fiete-Hörerinnen und Fiete-Hörer können jetzt nochmal ihre Lautsprecher putzen oder die Akkus ihrer Kopfhörer aufs Schnellladegerät legen oder einfach nochmal auf Toilette gehen. Denn, soweit gehe ich heute mal, jeder dieser 99% weiß ganz genau, wer und vor allem auch was dieser Kai Pflaume eigentlich ist.
Diese Pflaume.
Diesem einen anderen Prozent, euch muss ich sagen, ihr habt da eine erhebliche Wissenslücke. Kai Pflaume ist Kulturerbe und zwar der neuen und alten Welt. Will sagen, das eine Prozent, das macht jetzt mal das, wofür Kai Pflaume bekannt ist. Ihr bleibt jetzt einfach.
Pflaume.
Und ihr hört genau zu, um eure allgemeine Wissenslücke nun zu stopfen. Kai Pflaume also, der Mann, der irgendwie alles ist und alles macht. Vor allem auch der Mann, der alles macht, weil er es kann. 200 Fernsehshows im Jahr, von klein gegen groß, über kaum zu glauben. Bis hin zu, wer weiß denn sowas? Über 4 Millionen schauen ihm zu. Fernsehen müsste eigentlich Kai sehen heißen. Dazu sein YouTube-Kanal Ehrenpflaume mit 600.000 Abonnenten, für den er regelmäßig einmal durch die Galaxie reist, um freshestes Entertainment zu contenten. Alles Kai, alles Ehrenpflaume. Und natürlich, ja klar, mit ebenfalls über 600.000 Followern, Instagram. Oder wie es bei seiner Pace eigentlich heißen müsste, Insta-Kilo. Was Kai alles abreißt, wird so schnell nicht mehr aufgebaut. Das Beste daran, Kai hat alles selbst gemacht, alles self-made. Alles, was Kai Pflaume macht, hat er sich hart erarbeitet. Über Budapest geht es aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. In Frankfurt am Main erledigt er anschließend seine Ausbildung zum Wertpapierhändler, macht sich selbstständig und beginnt Veranstaltungen zu organisieren und zu moderieren. The rest is history oder besser gesagt his story. Liebe Generation Z und liebe Boomer, Kai Pflaume ist einer von uns. Er lebt die Popkultur, er lebt den Zeitgeist, das sieht man sofort. Und wer es nicht sieht, dem zeigt er es. Seine Schuhe, seine Socken, seine Klimmzüge. Zu viel Kai gibt's nicht, zu wenig Kai wird es niemals geben. Und dennoch macht er all das, was er macht, immer im Gentleman-Style. Denn er ist der Mann, der auf der Bühne steht, um anderen Menschen eine Bühne zu geben. Fragt man Kai nach dem Schlüssel zum Erfolg, so viele Generationen miteinander zu verbinden, sagt er, dass er nun fast 30 Jahre lang im Geschäft ist und man ihn quasi seit der eigenen Kindheit kennt. Und das hat eben etwas Vertrautes. Und das stimmt, denn bei alledem, was Kai Pflaume so macht, kann man sich immer sicher sein, das ist er, so ist er und so ist er heute hier. Und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Kai Pflaume.
Dankeschön.
Herzlich willkommen.
So.
Ich habe die Gelegenheit einmal genutzt und nebenbei, weil ich weiß ja, dass Kai relativ aktiv ist im Social Media Bereich und war gerade auf Instagram. Hast gehört?
Sehr
fließend,
gut.
Ganz
sehr
fließend, gut. Auch mit richtig.
Ich bin sehr stolz auf
unter
dich.
Unter Kai Pflaume. Und denk die ganze Zeit, was ist kaputt bei dir?
Was soll bei mir kaputt sein? Ich wollte
ein Sportkanal.
Auch, ja.
Seit wann bist du denn so ein Sport?
Das ist aber manchmal auch ein Food-Kanal und manchmal ist es auch ein Travel-Kanal und manchmal ist es ein Sneaker-Kanal. Und manchmal
bei Instagram ist hier nur Sport.
Das stimmt überhaupt nicht.
Nur Sport.
Ja? Du, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Diese zwei Seiten, also mal vielen, vielen Dank für diese wirklich netten Worte. Die zwei Seiten solltest du dir kopieren, Tim.
Warum?
Weil falls du mal in die Gelegenheit oder in die Verlegenheit kommst, vielleicht kriege ich mal irgendwo einen Preis, dann kannst du es direkt als Laudatio nochmal halten.
Oh, du weißt, dass ich nicht so gut bin in Laudatio.
Naja, aber du brauchst ja nur das nochmal vorlesen.
Ja, aber das kann ich ja nicht. Ich muss das ja empfinden, was ich sage.
Ja, aber das kriegst du doch hin, oder? Du kannst das doch empfinden.
Weißt du noch, wie das letzte Mal, als wir zusammen auf einer Bühne standen, wo ich eine Laudatio halten sollte, wo ich weiß nicht, was das ist bei mir, aber ich kann Sachen, aber ich kann auch Sachen nicht. Weißt du noch, wo es war?
Goldene Henne, oder?
Nee. Goldene Henne?
Noch nie. Du warst noch nie auf der Goldenen Henne?
Ich war noch nie eingeladen und ich war auch noch nie nominiert in der Goldenen Henne. Ach, nee, es war Bild der Frau.
Ach, Bild der Frau, stimmt. Ja, goldene Bild der Frau. Siehst du, es war was Goldenes.
Goldene Bild der Frau.
Aber du hast das gut gemacht, weil das authentisch war.
Authentisch, ja. Es war so ein bisschen, ich kann das mal kurz, Kai stand in der Kapitänsuniform und sah eigentlich aus wie ein Stripper von den Chippendales.
Da musst du aber auch die ganze Geschichte erzählen. Ja, diese Preisverleihung fand Stadt auf der AIDA, die hier in Hamburg im Hafen lag. Ne? Und deswegen hatte ich am Anfang der Veranstaltung, ne, als kleinen Gag, kam ich raus wie Flori Silbereisen auf dem Traumschiff und hatte so eine Kapitänsuniform an. Die habe ich später dann abgelegt. Ne? Also ich hatte dann was anderes an, um jetzt nicht das Bild des Trippers weiterzubilden.
Manchmal finde ich auch eine Geschichte einfach so im Raum stehen lassen schön. Also, ja, er kam in der Kapitänsuniform und sah aus wie ein Stripper. So meine Variante, selbe Bild. Und es ging ja darum, dass wir starken Persönlichkeiten, die nebenbei auch noch weiblich sind, einen Preis verleihen für Leistungen, die sie im vergangenen Jahr gebracht haben, im sozialen, im Umweltbereich, im politischen, in ganz vielen Bereichen wurden dort Frauen ausgezeichnet. Und dieser Einmarsch auf diese Veranstaltung hatte mich so ein bisschen angestrengt, weil es war immer so, Herr Melzer, haben Sie denn auch starke Frauen in Ihrem Leben? Herr Melzer, wie ist denn das, mit starken Frauen zusammenzuarbeiten? Für mich, ich gehöre einer Generation an, wo ich bestimmte Parameter noch falsch mache, aber nicht mehr mit Absicht und schon gar nicht mehr, weil mein empfundenes Bild eine Restriktion einer Weiblichkeit gegenüber erfüllt. Also es soll heißen, also ich denke schon sehr emanzipiert und hoffe auch, das meiste davon richtig zu machen. Wenn es mir nicht gelingt, mach mich darauf aufmerksam, kann ich nur lernen. Aber ich habe dieses Weltbild nicht mehr. Mann, Frau, wir sind eins, wir sind Juni. In bestimmten Bereichen nicht, ja, aber so von der Leistungsfähigkeit, von der Ding. Und das war dann immer so, Herr Melze, mit Frauen, und wie ist denn das so? Und ist das denn für Sie was Besonderes, heute einer Frau einen Preis zu übergeben? Und ich dachte irgendwie, wovon reden wir hier gerade? Wir reden von Inklusion, tun aber nichts dafür, das auch selbstverständlich, weil wir immer das Thema Frau rausheben. Und das habe ich da zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, bin da relativ ruppig auf die Bühne gegangen, musste erstmal ganz kurz pöbeln. Liebevoll pöbeln, um das Ganze nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Und dann stand Gott sei Dank Kai mir an zur Seite und hat mit mir
und habe ihn eingenordet, habe dann mit Tim zusammen den Schmerz reingeatmet, ne, und
ja, genau. und daran konnte man eben sehen, was für ein großartiger Moderator und eben was für ein komplizierter Beruf das ist, eben einmal die äußere Hülle, also die Form zu wahren, aber eben auch, ich sag mal, Dinge, die auf der Bühne passieren, so flexibel zu sein, das Ganze würdevoll auch wieder einzuholen. Das war top.
Aber weil du gerade Instagram angesprochen hast von Kai und du hast ja auch Instagram. Ich habe heute gerade übrigens gelesen, David Beckham hat seinen Instagram-Kanal einer Ärztin in der Ukraine für ein Wochenende überlassen und er hat 70 Millionen Follower und sie hat durch seinen Instagram-Kanal einfach mal mehr oder weniger die Welt mitgenommen, wie die Geburtsklinik zu dem aktuellen Zeitpunkt dort so abläuft. Und ich finde, besser und smarter cool. Kann man, glaube ich, seine 70 Millionen Follower nicht einsetzen, um zu sagen, ne, also Shoutout.
Ich sag mal, die oberflächliche Nutzung von solchen Social-Media-Kanälen, um irgendwelche Dufttees oder ähnliches zu verscheuern, ist gehört auch dazu. Ist wichtig,
natürlich.
Nur wenn es nur auch schließlich dafür benutzt wird oder um die Eitelkeit zu holen. Aber natürlich, wir haben ja schon gesehen, dass Social-Media neben den einigen negativen Aspekten sehr viel positive Aspekte hat. Lass uns an Ägypten denken, an Informationspolitiken, überhaupt Dinge auch publik zu machen und außerhalb der normalen Pressewelten.
Wir müssen es ja gar nicht immer so ins Weltpolitische reinheben. Weißt du, das passiert ja auch im Kleinen, ne? Dass man Menschen einfach auch positiv beeinflussen kann. Ich habe ganz viele, die sagen, ey, ich habe dich in deiner Story jetzt wieder gesehen, du warst laufen und ich wollte heute eigentlich nicht und war faul und lag am Sofa und jetzt habe ich mir doch die Laufschuhe angezogen und bin auch raus. Also es kann ja auch, können ja auch Themen wie Bewegung, gesunde Ernährung, ja. Also es gibt ja ganz viele Sachen und muss nicht immer die große Weltlage sein, die wir im Kleinen mit unserem Kanal oder dem, was wir da tun, verändern.
Wobei halt wo Licht ist, auch viel Schatten ist und die ganzen Schmutzschmeißer irgendwie so, die gehen mir schon auf den Sack, wo ich manchmal, da merke ich auch so, ich sag dann, wenn du nichts zu sagen hast, dann halt doch die Fresse.
Ja. Wenn du nur Instagram-Pöbler meinst du?
Ja, Instagram ist ja noch harmlos.
Sind
ja
Internet-Pöbler.
Internet-Pöbler allgemein. Also jetzt hat auf einmal jede Dorfkneipe hat einen globalen Charakter bekommen. Weißt du, was ich meine? Früher ist das ein klein Moody
geblieben. Guter Punkt, ja.
So, und jetzt ist es halt, jetzt kriegen auf einmal alle eine Meinung und wir haben so viel PC und dass wir manchmal die politische Korrektness verlieren. Weil es gibt Dinge, um die müssen wir uns definitiv noch kümmern. Also ich sag mal so, damals Black Lives Matters hatte jeden Grund und hat immer noch jeden Grund. Und das ist keine All-Life-Matters-Diskussion, es ist eine Black-Life-Matters-Diskussion.
Definitiv.
Und dann diese, ja, aber wieso, mein Leben ist ja auch was wert, wo ich sage, ja, es geht nicht um dich und dass ich das sage. Es geht gerade nicht um dich, also um mich. So, das ist, zeigt auch schon, dass da auch einfach mal der Moment ist, auch mal die Fresse.
Ganz kurz einen Moment mal, weil die Podcast-Begleiterin ist hier gerade mit dem Getränkewagen da.
Ja. Kai, erzähl doch mal was. Also Kai, oder ich erzähl mal ganz kurz, was wir da sehen. Tim, Kai ist nämlich ein riesengroßer Fan von Mangoschorle.
Ja. Ich liebe Mangoschorle.
Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann lassen wir ihn doch mal sämtliche Mangosäfte, die wir so kriegen, in einer Schorle probieren, damit er vielleicht uns auch mal erzählt, warum die eine Mangoschorle besser ist als die andere oder
sehr
was eine gute Mangoschorle
ist. Sehr ausmacht. Interessant. Ich hatte ja im Rahmen von Mango, hatte ich Kokosnusswasser.
Im Rahmen von Mango?
Ja, aber Kokosnusswasser. Und ich hatte ein Wasser, was nicht gekocht geschmeckt hat, was nicht säuerlich oder nussig wurde, sondern wirklich wie Kokosnusswasser geschmeckt hat. Musste allerdings vom Markt genommen werden, weil es gepanscht war.
Kai, warum ist Mangoschorle dein Ding?
Das ist, also Mango ist ja sehr süß und das ist so ein bisschen cremig auch und das wird natürlich ein bisschen dann durch die Schorle aufgelöst. Ich mag zum Beispiel keine Maracuja-Schorle und aber Mango ist, das trinkt sich sehr schön weg.
Tim, deine Gedanken gerade, bitte.
Meeresrauschen und Möwegeschrei.
Guck mal, also Tim, du trinkst immer eine Mangoschorle mit, ne?
Nein, das ist so, ich sehe doch gerade Kai und für mich ist ja keine Instanz. Weißt du, so, das ist Kai Pflaume. Und Marc erzählt mir gerade, wie schön cremig gerade der Mangosaft ist.
Ja, und dann sowas erzählst meine, du bei Kitchen Impossible am laufenden Band, wenn du da irgendeine Lakritzstange hier in den Raum, in den Rachen reinschiebst.
Kann ich da Wodka reinhaben?
Ja, meistens schiebt der Tim ja keine Lakritzstange in den Raum, sondern erstmal eine Nebelbombe.
Ja. Ne? So fängt das ja, eine so verbale Nebelbombe.
So fängt das ja immer an bei Kitchen Impossible. Mhm. Aber wer hat denn jetzt eigentlich welchen Saft, sodass wir das hinterher auch...
Also, nicht lecker, oder?
Nee.
Kai? Ist nicht lecker. Na, ihr müsst es schon noch ein bisschen umrühren, ne? Weil jetzt ist der Mangosaft ganz unten.
Ich nehme mal hier mein
das Wasser
Tim und ich nehme einfach den Stift. Kai, würdest du das unter Umständen auch nehmen? Genau, nehmen bitte.
Stift, ja.
So. Da würde ich mich im Restaurant ärgern, dass ich dafür zahlen muss. Vielleicht ganz ehrlich.
Entspann dich mal.
Nee, mir schmeckt's nicht.
Ja, das ist ein Problem, weil es natürlich schmeckt.
Ja, mir schmeckt es natürlich nicht.
Hm. Ich finde es sehr gut.
Aber, also jetzt, Kai.
Tim.
Wirklich faszinierend. Du bist der Liebesdoktor gewesen. Du hast in der getrennten Wänden sozusagen Menschen zusammengeführt. du hast nur die Liebe zählt. Eine Sendung, die ja unfassbare Momente hatte, hart an der Grenze zur Schmierigkeit, aber so geil, dieses Talent, eben nicht schmierig zu werden, sondern wirklich so hart zu die Emotionen mit Menschen zu teilen. Das war wirklich großes Kino und jeder hat immer da gesessen, ich auch so, wen vermisse ich, wen würde ich gerne, also was ich nicht so geil fand, waren die...
Welche Ex-Freundin hätte ich gerne wieder?
Zum Beispiel. Ja, wirklich, man hat solche Sachen. Weißt du, was ich immer schlimm fand? Und das darf aber gesagt sein, weil das war Fernsehen.
Die Leute gesungen haben.
Ja. Das waren Herzen aus Kerzen und es wurde gesungen.
Aber interessanterweise haben sich daran sehr viele Geister geschieden. Das war Teil des holländischen-niederländischen Originalformats und da haben wir auch lange drüber diskutiert. Das ist zwar hier und da speziell gewesen, ne, weil natürlich nicht alle, die gesungen haben, ja nun besonders gut singen konnten.
Man kann auch sagen, es war auch teilweise richtig kacke.
Ja, aber das war Teil des Ganzen, ne, weil die Leute, die da gesungen haben, die haben ja für einen bestimmten Menschen gesungen und haben gesagt, obwohl ich nicht perfekt singen kann, habe ich dieses Lied mit unserer persönlichen Geschichte nur für dich aufgenommen. Ja, und es war immer sehr, sehr emotional, es war sehr gefühlvoll.
Gibt es niemals den Moment, wo du sagst, jetzt muss ich mich aber sehr zusammenreißen, um hier nicht ein bisschen...
Zu lachen?
Ja.
Den gab's nicht. Den gab's nicht, weil du so tief drin bist. Ich weiß ja so viel von den Menschen und ich weiß ja auch, warum die da sind und ich weiß ja auch, welche Motivation die haben und so. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass du jeden Menschen mit seiner Motivation ernst nimmst. Weißt du, dass du eben nicht hergehst und sagst, boah, was hast du denn für Probleme, Junge oder Mädel, ne? Mach dir doch mal Gedanken. Also so wie
Nein, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du urteilst, es geht darum, dass du ja auch weißt, welche Wirkung gerade die Menschen erzielen. Also,
aber das ist eine Frage, wie man Fernsehen macht. Und gerade zu der Zeit, das waren ja alles, das waren echte Menschen mit echten Geschichten, mit echten Emotionen. Und da gab es eben nicht dieses Effektfernsehen, was wir heute haben.
Bauer und Frau, Schwiegersohn,
Schwiegertochter gesucht. Immer alles irgendwie auf irgendeinen bestimmten Effekt. direkt auf irgendeinen bestimmten Gag raus und so, ne? Also provozieren, Grenzen überschreiten.
Was hältst du denn im Parallel dazu von solchen Formaten wie Schwiegersohn gesucht, Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau?
Naja, wir wissen ja alle, dass diese Formate extrem das Fernsehen verändert haben, aber wir wissen natürlich mittlerweile auch alle, dass diese Formate ja nur bedingt real sind, weil es oft eben weder echte Menschen, also in echten Menschen, aber nicht mit ihren echten Geschichten, sondern mit erfundenen, also Scripted Reality, und das macht den großen Unterschied aus.
Gibt es sowas wie Ethik, Moral in dieser Form, die solche Sendung? Also ich sage mal, eine Quiz-Sendung ist ja relativ einfach.
Ja, also Ethik, Moral sollte für jeden Menschen eine Rolle spielen, der Fernsehen macht. Ich glaube, dass dieser Bereich nur oft sehr weit gedehnt wird.
Gab es mal den Moment, dass du gesagt hast, nochmal, das ist ein besonderer Moment für euch, aber vertraut mir, das strahlen wir nicht aus.
Nein, nicht das strahlen wir nicht aus, oder eher im Vorfeld.
Lass uns das bitte anders aufbauen.
Dass man, genau, dass man gesagt hat, lass uns das anders angehen. Oder also zum Beispiel, es fing ja schon mal damit an, wenn jetzt der Klaus die Julia zurückgewinnen wollte, ne? Dann haben wir ja erstmal recherchiert, hat die Julia nicht vielleicht inzwischen einen neuen? Ne? Weil alleine diese Situation wollten wir dem Klaus schon mal ersparen.
Ne?
Heute wäre das so, dass er sagt, oh geil, die Julia hat schon einen neuen, lass machen.
Ja.
Ne? Und dann kommt der Neue noch dazu. Ne? Und dann trifft der Alte mit dem Neuen auch noch aufeinander. Ne? Das ist ja das Fernsehen heute. Das gab es aber zu der Zeit nicht.
Wie viel Kraft hat da der Moderator? Wie viel Power, wie viel Energie? Also
am Ende hat der Moderator immer den Einfluss, den er sich nimmt, ne? Den er sich auch erarbeitet hat. Ne? Denn ich bin ja der am nächsten Tag morgens wieder in den Spiegel gucken muss. Und wenn ich nach fast 30 Jahren Fernsehen heute sagen kann, es gibt wirklich nichts, wofür ich mich schämen würde im Nachhinein, dann finde ich das schon mal eine ganz gute Bilanz.
Nichts?
Nichts. Ich habe im Fernsehen nichts gemacht, wo ich heute sagen würde, das hätte ich nicht machen sollen, das würde ich nie wieder machen. Das
Wann war, verlierst du mal die Kontrolle?
Schlechter Service. So, also da kann ich nicht so richtig drauf. Also wenn du irgendwo hinkommst und irgendwie so, also du darfst zu Recht in irgendeiner Form einen Service erwarten und das funktioniert so gar nicht. Und was ich überhaupt nicht abkann, ist, wenn du so merkst, da ist so jemand, der so latent seine Kundschaft nicht so gut behandelt, ne? Und dann kommt jemand, den er erkennt und plötzlich
das ist grauenhaft.
Wandelt sich das.
Also da kann
komplett.
Da kann ich sagen, also da habe ich einen Freifahrtschein, da bin ich sauber. Barbara Schöneberger war bei uns zum Essen und ich bin nicht mal an ihrem Tisch gewesen, weil ich es vergessen habe. Also das ist so, weil für mich alle wichtig sind.
Ne? Warum magst du Barbara nicht?
Doch, ja. aber wissen wir alle.
Aber
manchmal ist auch die Medienwelt eine Welt voller Schall und Rauch und auch du hast deine Probleme mit ihr. Da brauchen wir jetzt hier nicht um den heißen Brei drumherum reden.
Ja, aber es ist ja trotz alledem interessant, dass Kai keinen...
Barbara ist übrigens eine der... Entschuldige, ganz kurz. Ja, heute bist du der, den wir nie ausreden lassen. Jetzt hast du zwei gegenüber.
Ich merke zumindest schon, dass du Tim gut ins Wort fällst. Und das finde ich sehr gut. Übrigens, wir wollen euch hier nicht abfüllen, sondern das ist ein Mangoschorlen-Tasting.
Ja, ja.
Also Kai soll bitte die Mangoschorle...
Das ist auch Mangoschorle, das sieht aus wie Karotte.
Ja,
das ist Karotte-Mango.
Das liegt daran, dass es Karotte-Mango ist. Aber bitte Kai, erzähle. Du hattest mich unterbrochen und dann hatte ich dich dabei unterbrochen.
Das ist was ganz Interessantes, weil das ist noch schwieriger als die Moderation überhaupt, ist ja die Doppelmoderation. Also mit jemand zusammen etwas zu moderieren, ist wirklich das Allerschwierigste. Ne? Und setzt vor allen Dingen ja voraus, dass beide, die da gemeinsam auf der Bühne stehen, auch eine identische Arbeitsweise haben. Und da ich ja jemand bin, wie du weißt, der frei moderiert, keine geschriebenen Texte hat und nicht von Karten abliest oder vom Teleprompter abliest, sondern frei redet, ist ja da schon mal die Frage der Stichworte. Ne? Man muss sich ja irgendwie miteinander arrangieren, wer sagt was und wann fängt der andere dann an, wann bin ich fertig. Und Barbara ist, glaube ich, die einzige Frau, die einzige Moderatorin, mit der ich mir vorstellen könnte, das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit, mit der ich mir vorstellen könnte. Nee, das weiß ich.
Du hättest doch nichts anderes gesagt.
Weiß, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, dass wir auch durchaus zusammen moderieren können.
Das hat man mir übrigens gesagt. Ich habe gefragt, so was können eigentlich Moderatoren, bevor sie die Sendung anfangen? Und der Coach meinte, ja, die sind schon, das ist ein Können, so wie du Rezepte abrufst, können die, haben die ein System in ihrem Kopf und die Guten moderieren, die wissen 90%, haben sie im Kopf, was sie machen oder, ne, also haben sie ihr Gerüst und reagieren, rufen alles spontan ab. Aber sie haben, wie du, Geschmäcker, Aromen abrufst, können die das und bewegen sich und haben überhaupt, meine Sorge, wie gesagt, ich darf das jetzt machen, ist natürlich, es gibt ein Buch einer Sendung, das gibt Position etc., so, ja, dass ich traue mir alles frei zu, verbal, Aber natürlich das Timing, die Taktung etc., da wo die wirkliche Professionalität kommt, das ist ja wie, Entschuldigung, wenn jeder prominente Mensch, glaube ich,
okay,
die ich persönlich kenne, sagen, ja, ich würde gerne mal eine Talksendung machen. Ihr wisst gar nicht, wie schwer Talk ist. Also
ich habe Barbara ja vertreten bei der NDR-Talkshow, als sie das zweite Kind bekommen hat. Und in der Tat, das war was ganz anderes im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Hat Riesenspaß gemacht. Aber ich habe da zum Beispiel etwas festgestellt, was für mich schwierig wäre, wenn ich das permanent machen würde. Es gab Gäste, die mich mehr und es gab Gäste, die mich weniger interessiert haben. Und bei den Gästen, die mich weniger interessiert haben, war es nicht so leicht, ein interessiertes Gespräch zu führen, wie bei den Gästen, die mich sehr interessiert haben. Ne? Weil das ist für mich eigentlich immer eine Grundvoraussetzung. Und ich bestimme ja bei den Sendungen, die ich moderiere, inhaltlich sehr viele Dinge mit. Und deswegen würde ich dir eins schon mit auf den Weg geben, weil du sagst, da gibt's ein Buch und da sind Positionen festgelegt und da steht dann drin, was du zu machen hast. Das Beste ist eigentlich, wenn du auf dieses Buch schon Einfluss nimmst und mitbestimmst, wo diese Positionen sind und alleine auch, wo stehe ich wann und sage was und sowas. Weil das sind zum Beispiel bei Preisverleihungen oft so Dinge, wo ich immer gesagt habe, warum steht der Moderator bei einer Preisverleihung eigentlich immer irgendwo auf einer Seitenbühne und moderiert da an und ab? Warum kommt der nie mit den Laudatoren oder den Preisträgern so richtig zusammen? Weil da kann ja gar nichts zwischen denen entstehen. Ne? Und wenn ich da eine Preisverleihung mache, sage ich, nee, ich möchte nicht da auf der Seite stehen, ich möchte da in der Mitte sein. Ich möchte da dran sein. Ich möchte da auch Einfluss nehmen können. Ne? So. Ja. Und das sind so Dinge, klar, man muss schon wissen, wovon man da redet, ne, damit die Leute nicht denken, was will der eigentlich? So ein Quatsch, ne? Aber insgesamt macht das wirklich viel aus. Also, dass man der Entstehung eines Konzepts, einer Sendung schon dabei ist und am Ende auch weiß, was da passiert. Ich habe das irgendwann vor vielen Jahren mal in ein Bild gebracht. Ich habe gesagt, das ist so, als ob du dir einen Maßanzug bestellst. Und damit der am Ende passt, musst du auch zur Anprobe gehen. Hm. Und genauso ist das bei einer Sendung auch. Ja.
Aber es ist natürlich auch jemand, ich meine, wenn du jetzt mal all in, wie viele Sendungen hast du geführt? Durch wie viele Sendungen hast du geführt?
Naja, wenn es knapp 1000. 300 im Jahr sind, dann müssen es mehr als
1000, 2000.
Ich mache jetzt nächstes Jahr 30 Jahre Fernsehen.
Keine Ahnung. Wie viele Jahre?
30 Jahre. Krass. 12. September 93.
Da kommst du mit 1000 Sendungen jetzt aber nicht hin.
Nö, nee, das ist so.
Wie viele Folgen nur die
Liebesspiele gab es allein? Was machst du mit dem ganzen Geld?
Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen nur die Liebe. Ich weiß nur, dass nur die Liebe Z 18 Jahre lief.
Mit Senderwechsel, ne? Das war doch mal bei RTL, oder?
Gesagt, also ich habe ja RTL bei RTL angefangen. Ne? Also meine ersten zwei Jahre Fernsehen waren bei RTL. Da haben wir mit Nur die Liebe Z angefangen. Das habe ich da zwei Jahre gemacht. Dann habe ich mit Linda de Mol zusammen die Surprise-Show damals gemacht. Ja, also... ja, und dann bin ich zu Sat.1 gewechselt.
Also ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich heute den kulinarischen Bogen hier bei euch beiden spannen werde. Aber
das mache ich gleich.
Kai, kannst du dir das vorstellen?
Letzte Woche in der neuen Bullerei essen.
Ah, siehst du?
Ja.
Bumm. Ja. Jetzt hat er den kulinarischen Bogen hat er direkt gespannt.
Naja, erstmal, also sag mal, Moment, soweit sind wir noch nicht.
Ich bin mit meiner Frage gar nicht durchgekommen.
Ich habe einen Bogen gespannt. Ob das ein kulinarischer Bogen ist, das kommt.
Ich würde gerne eine Frage noch zu Ende bringen. Glaubst du, dass Tim tatsächlich eine gute Besetzung ist für ein echtes Showformat auf RTL 20:15 Uhr? Also große Bühne, Shiny Floor wahrscheinlich, wie ich dich kenne, Tim, oder?
Ja.
Ja, natürlich. Mit Maßanzug. Also...
Naja, der Maßanzug ist natürlich zwingend notwendig.
Die blöde Sau. Was er auf seiner weichgespülten, kai-flaumischen Art sagen will gerade ist, naja, der hat so einen Körper, da gibt's nichts von der Stange, außer klar sich vorher.
Vielleicht spielt ihr mal Tischtennis gegeneinander, du und Kai.
Ich möchte daran erinnern, und ich hoffe, du erinnerst dich auch daran, du hast ja schon mal ersatzweise moderiert. Bei Gottschalk gegen Gottschalk Jauch Schönberger, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder hieß es damals noch die zwei? Ich weiß es nicht mehr. Egal.
Sie wissen nicht, was sie tun.
Genau. Und da habe ich dir, glaube ich, an dem Abend noch, es war eine Live-Sendung, da habe ich dir eine SMS geschrieben und habe dich gelobt.
Ja, also es hat auch wirklich, es war live, es war, ich meine, nochmal, das darf man einfach nicht vergessen. Egal, du hast deinen Moment mit Shakira. Für mich sind natürlich echte Fernsehen, ich bin Koch. der Fernsehen macht. Und echte Fernsehmenschen sind für mich immer noch besonders. Das ist so wie jeder andere, wenn wir eben die Großen euch treffen dürfen. So, ich kenne euch jetzt Gott sei Dank viele, viele Jahre.
Red doch nicht so ein Schmarrn.
Nee, nochmal, ich kenne euch Gott sei Dank jetzt alle schon viele Jahre. Ja. Deshalb ist das jetzt nicht mehr ganz so aufgeregt. Aber es gibt nach wie vor bestimmte Momente, wo du eben, wenn du sowas wie Gottschalk oder eben auch einen Jauch oder auch eine Schöneberger in einem anderen Kontext, in dieser Sendung, dann ist das schon noch groß für mich. Dann ist das wirklich so wie für die anderen Leute bei DSDS die 15 Minuten Ruhm. Das ist das schon
so wie Dieter Bohlen DSDS anstelle von DSDS.
Wie heißt
DSDS,
das?
Ja, DSDS, wie man will. Du hast es nur gerade betont wie Dieter Bohlen. DSDS.
Ja, wir kommen ja auch aus derselben Ecke. Der aus Töten sind nicht aus Toppen stehen.
Ach so, ist das.
Ich glaube aber, dass diese Überhöhung dieses Berufs, der ja nun unbestritten in der Öffentlichkeit stattfindet, mehr damit zu tun hat, dass man ja so viele Erinnerungen daran knüpft. Ne? Also wenn ich jetzt an Thomas Gottschalk, an Günther Jauch oder auch natürlich die vorhergehende Generation mit Hans Rosenthal oder Rudi Carrell denke, da habe ich natürlich in erster Linie mal wahnsinnig viele gute Erinnerungen daran. Ne? Weil ich habe ja viel Zeit mit diesen Menschen verbracht. Und wenn diese Leute, die man früher nur aus dem Fernsehen kannte, dann plötzlich zu Kollegen werden, ne, und man sich auf andere Ebene begegnet, dann normalisiert sich das irgendwann auch mal ein bisschen. Ne?
Und ja, als ich zum Beispiel Biolek das erste Mal getroffen habe, da war ich schon echt berührt, weil der mich auch außerhalb meiner Medienkarriere selber schon begleitet hat. Und als ich Joachim Fuchsberger getroffen habe oder Dieter Thomas Heck, das war Gänsehaut-Moment. Das war richtig, wo ich sagte so, wow. Ja.
Also ich hatte zwei solche Momente. Ein Moment war in München seinerzeit noch im Olympiastadion. Da war ich das erste Mal eingeladen und deswegen in einem sogenannten VIP-Bereich. Und ich stand da so ein bisschen verloren rum. Da habe ich vielleicht gerade 2 Jahre Fernsehen gemacht und im Grunde kannte mich da noch gar kein Mensch. Und ich stand da so ein bisschen rum und habe mir das alles angeguckt und plötzlich so aus 5 Meter Entfernung von hinten winkte so jemand und rief, ah, Kai Pflaume, und bahnte sich so den Weg durch die Menschen zu mir. Und dann stand Gerd Müller vor mir und kam dann mit seiner Frau und sagte, ah, Mensch, so toll, sich hier zu treffen und so.
Krass.
Und ich gucke immer nur die Liebe zählt mit meiner Frau.
Ja.
Und dann ich stand wirklich wie so ein kleiner Junge da und habe dann gesagt, ja, und ich hatte dein Foto immer an meinem Bett hängen. weißt du so. Ne? Und was Ähnliches habe ich später nochmal mit Hans-Dietrich Genscher erlebt.
Ja, ja.
Ne? Das war in Berlin auf einer Veranstaltung, der dann auch so zu mir kam und ich war da einfach noch neu. Ne? Und der sagte dann so, Mensch, Herr Pflaume, und toll, sich hier zu treffen. Endlich bin ich nicht mehr der Einzige aus Halle, den man kennt.
Ja.
Ne? Und das war halt aber für den völlig normal. Und wir haben es dann natürlich später auch häufiger noch getroffen. Und dann hatte das auch eine ganz andere Normalität.
Hat das für dich eine besondere Bedeutung, wenn Kollegen dich loben?
Wenn es ernst gemeint ist.
Glaubst du, du hast ein Radar dafür, dass es falsch ist?
Naja, es gibt natürlich solche Momente, das weiß man ja, ne? Dass man sich gegenseitig da irgendwie den Honig ums Maul schmiert und sagt, ja, das hast du ja gut gemacht. Ja.
Also muss ich das jetzt auf mich beziehen?
Nein, muss ich überhaupt nicht auf dich beziehen, aber es ist so insgesamt, ich meine, also das ist immer, ich glaube, ernst gemeinte Kritik unter Kollegen ist extrem schwierig, weil es ja immer die Frage ist, wie nimmt der andere es auf und wie versteht er es?
Mhm.
Ne? Also ist das wirklich etwas, wo man einfach einen ganz konstruktiven Ansatz hat und sagt, du, ich habe da deine Sendung gesehen und also ich sag mal, wenn ich das jetzt moderiert hätte, ich hätte an dem Konzept noch 2, 3 Sachen anders gemacht.
Würdest du das machen? Nein.
Nein, sage ich ja. Ich weiß nicht, ob den anderen das weiterbringen würde. Ne?
Nein,
natürlich nicht. Nein. Ne? Und deswegen sagt man dann natürlich eher, wenn man in die Situation kommt, ja, hab die Sendung gesehen, war super. Also fand ich gut. Hat mir gefallen.
Jetzt Sebastian macht das nächste. Sebastian sagt aber, ich habe Tatort geguckt.
Ja, aber ich habe es ja nachgeguckt. Ist doch nicht so, nur weil ich es nicht leicht habe, ich penne da ein. Wann pennst du nicht ein?
Was?
Das ist doch eine Dauerwerbesendung.
Ich gehöre leider zu den Leuten, die eigene Sendung nicht sehen können. Ich kann es nicht. Also was ich mag, ist in bestimmten Situationen, wo ich glaube, dass ich gut war, oftmals gucke ich es mir dann an und denke, ah, es war nicht gut. Es war nicht gut, weil ich gehöre zu den Leuten, ich bin aufgeregt nach wie vor und ich pumpe manchmal drüber. Ich weiß, die eine Sendung da bei dir, fand ich mich zum Beispiel gar nicht gut, obwohl ich mich ein bisschen gut finde, klein gegen groß. Da gab es einen Moment, eine Sendung, da musste ich gegen ein kleines Mädchen Pfannkuchenwenden machen und ich saß nicht auf der Couch, ich saß hinten in der
Backstage.
Backstage. Und das dauerte, es war relativ spät, dass ich dran bin und ich bin ja wie so ein Wildpferd und ich pumpe mich schon hoch auf den Moment. Die Sendung geht los und irgendwie bin ich drin. Ich kann mich nicht entspannen, bis ich dran bin. Ich bin drin, ich pumpe. Also mein Herz geht schon so und dann sitze ich da und dann guckst du ein bisschen zu und dann dachte ich so manchmal, ich glaube, da war ein Kind, was ich nicht mochte, so was ein bisschen so ein Arschlochkind war, ohne das Böse zu meinen, aber das war so ein bisschen vorlaut und so ein bisschen witzig. Und alle waren so nett, anstatt auch mal zu sagen, so ist gut jetzt, jetzt bist du auch mal kurz, sei doch mal ruhig, ist gerade mal nicht deine Sendung. Bist du mal eine ruhig, hol dir mal was zum Naschen, lass mal die Großen jetzt kurz machen, aber was man halt so denkt in so einem Moment. Und irgendwie waren alle so brav und waren alle so, ach, die tollen Kinder. Und ich dachte, ja, nette Kinder, wenn du die Eltern bist. Aber ansonsten bist du auch froh, wenn du die nicht zu Hause hast. Also nochmal, das ist ja nicht böse. Ich liebe Kinder.
Also sagen wir mal so,
aber Tim kam
auf die Bühne ja und wir waren schon froh, dass er bei dem Adrenalin-Level, was er hatte, nicht die Treppe runtergefallen ist.
Das war wirklich schlimm. Ich weiß nicht, was da war, aber ich war dann halt so hochgradig motiviert. Und da war das kleine Mädchen mit einer Bratpfanne. Gewöhnlich schon mal ein Verlieren und macht meinen üblichen Shit-Talk und war nicht angemessen. War nicht angebracht.
Also, sagen wir mal so, er war für die Situation, für den Moment so ein Ticken drüber.
Also wer Kai auf Instagram verfolgt, Tim, oder
es
folgt.
Ist übrigens auch eine sehr deutsche Tim. Art. Ich habe jetzt gerade eine Sendung entdeckt, die ich zum Beispiel total abfeier.
Na?
Eine auf Netflix ist das, eine amerikanische Sendung, wo erwachsene Menschen Kinderwünsche bauen. How to Play oder so ähnlich ist die Sendung. Also wir haben eine riesen, das sind dann so hier so Lumberjacks, ne, mit Holzfällerhemden, alle bärtig. Und dann sagen die Kinder so, ich wünsche mir ein Einhornfahrrad, das Feenstaub pupst.
Oh, wie schön.
So. Und dann bauen die das Ding und der Haupthost, ne, der hasst Kinder. Der hasst Kinder.
Ist das Teil der Anmoderation, ja. Die ja dann in.
Ja. Aber trocken, aber sehr schön, ganz liebevoll, ne? Irgendwie so, ja, jetzt wir hatten Spaß nicht. So, also das ist so ein bisschen die Ambivalenz. Aber er nimmt die Kinder ernst. Er setzt ja die Träume um und er beschäftigt damit und er gibt auch Vollgas. Aber er macht es halt nicht so brav.
Aber tolle Show-Idee. Also ist ja in einem Satz erklärt und sowohl Kai als auch ich denke sofort, wow.
Ja.
Gute Idee.
Ja, und dann sind halt so die sein Ding ist, er lächelt nicht, er ist immer der Grumpy Old Man. Und das ist eine Affinität, die ich ja selber habe. Vielleicht bin ich das auch manchmal deshalb. Ich mag Grumpy Old Men, die so ein bisschen so ein Blitzen in den Augen haben. Die finde ich manchmal netter oder besonders, der Großvater-Typ.
So wie Jack Lemmon.
Ich lieb's halt authentisch und das ist ganz egal, wie jemand ist, ne? Der muss nicht immer gefährlich sein, wenn er authentisch ist. Aber wenn jemand eine Rolle spielt, ne, und man das Gefühl hat, ja, das macht er jetzt alles nur, um einer gewissen Rolle oder einem Bild gerecht zu werden, dann langweilt mich dann das sehr schnell, weil ich das dann sehr durchsichtig finde.
Genau. Und bei mir ist dann halt das Adrenalin, was mir im Wege steht, und der Wettkampf. Ja. Und der Wettkampf ist der Wettkampf. Ja. Die Regels, also Regels.
Ja, aber es gibt so Leute, weißt du, es gibt, das wirst du auch kennen, es gibt ja auch mal hier und da Kolleginnen und Kollegen, die werden dann irgendwann zu einer Persiflage ihrer selbst, ne, weil sie dann glauben, verstanden zu haben, was das Publikum von ihnen sehen möchte. Und deswegen spielen sie sich selber auf einer überhöhten Ebene.
Und das, was eine Reise ist, was ich auch schon hatte. Also es gibt auch Momente, wo ich sage, ich bin stolz drauf, weil es ist ein Teil meiner Persönlichkeit und auch Lernen gehört dazu. Und es gibt Momente, auf die bin ich richtig stolz, richtig, richtig, richtig. Und dann gibt es manchmal auch eine Situation, wo ich sage, ja, kann man machen, hätte man aber vielleicht in einer anderen Situation, mit einer anderen Vorbereitung, vielleicht mit einer relaxteren Einstellung, mit einem anderen Bild, einmal die Positionsveränderung auch vielleicht ein bisschen besser machen können. Soll aber nicht heißen, dass nur weil ich das jetzt mal anders gemacht habe, also jeder, der es auch mal anders macht, ist nicht immer gleich jeder ein Arschloch.
Also pass auf, Tim.
Ja.
Ich war ja letzte Woche in der Bullerei Essen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Nee,
gibt's überhaupt nicht. Was? Wer Kai nämlich auf Instagram folgt, der weiß, dass er viel, viel essen ist und aufgrund deiner Show, die hier in Hamburg ja auch aufgezeichnet wird, wer weiß denn sowas, bist du ja sehr oft in Hamburg und du gehst ja unglaublich viel essen. Und Kai ist dann eigentlich, du bist schon viel unterwegs.
Ja, aber nicht immer Abendessen. Also ich weiß aber so ganz gut, oder ich habe so meine Läden, wo ich ganz gerne
Und im Prinzip bist du ein sehr dankbarer Werbeträger für jedes dieser Restaurants, weil du ja dann auch postest und dich bedankst. Und
Nur
wenn es nett war und alles verlinkst, was Rang und Namen hat. Mich würde nur interessieren, wer sucht diese Restaurants aus?
Suche ich selber immer aus. Meinst du, ich habe irgendjemand, der für mich die Restaurants aussucht?
Naja, es hätte sein können, dass in der Redaktion irgendwie jemand sagt, so und heute gehen wir hier hin. Und der Elton sagt, morgen gehen wir dahin.
Also das kann natürlich schon mal vorkommen, dass jemand einen Vorschlag macht und sagt, lass uns heute Abend dahin gehen oder dahin gehen. Aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann gucke ich auch selber mal zum Beispiel, was gibt's denn an neuen Cafés in Hamburg? Und dann gucke ich auch mal so, was, also es gibt ja verschiedene Kanäle. Und da ist Instagram im Grunde auch ein guter Kanal, weil oft ja Cafés, die dann auch besonders bildstark irgendwo vertreten sind, ja auch was hermachen. Und da muss man sich natürlich noch davon überzeugen, ob es denn auch lecker ist oder nur auf dem Foto gut aussieht.
Wie war es denn in der Bullerei jetzt, als du da warst?
Also es
was
war
hast
ja,
du gegessen?
Es war ja das allererste Mal, dass ich die neue Bullerei gesehen habe. Ne? Also nach dem Umbau war ich ja noch nicht da. Das hat mir erstmal sehr gut gefallen, weil es sehr, sehr gemütlich ist und genau diese typische Bullerei-Atmosphäre, die ich auch so liebe und so schätze, eben überhaupt nicht verloren hat. Ne? Punkt zwei ist für mich einfach nach wie vor ein, also immer schon gewesen, und das hat sie eben zum Glück auch nicht geändert, ein unglaublicher Service. Ne? Also super nettes Team.
Da liegt kein Wert drauf,
haben wir gerade. Ja, und nicht nur Service im Sinne von, ich weiß, wo der Teller von welcher Seite und wo das Besteck liegt, sondern einfach super nett, engagiert, gut in der Beratung, lustig. Das macht ja die Atmosphäre aus.
Weißt du,
das macht
wir schon geklärt.
Das macht ja den Spaß aus. Ne? Und dann haben wir einfach wahnsinnig gut gegessen.
Hast du eine Veränderung im Essen gemerkt?
Nee, weil das Essen für mich immer schon saugut war.
Aber weißt du, das ist, also ich finde, dass die Bullerei, also die Jungs gerade rund um Simon, Alex und Sebastian.
Also die Küchenjungs.
Jungs und Mädchen natürlich, ne? Einen unfassbaren Job machen.
Also haben sie gemacht, unbestritten.
Nee, unfassbar nur aus dem Ding. Also ich beruhige mich, dass du das sagst, weil Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Und wir müssen uns immer entwickeln, um die Erwartungshaltung immer wieder ein kleines bisschen ja zu toppen. Also nicht zu toppen, nicht so, wow, guck mal, jetzt heute habe ich aber, sondern es muss sich immer wieder nur aufs Neue begleiten. Es darf dich nicht anfangen zu langweilen.
Nö.
Das bedarf kleiner Veränderung. Und jetzt über die vergangenen 13 Jahre, wenn ich meine ersten Teller angucke, die wir in der Bullerei geschickt haben, zu dem, die machen inzwischen Ravioli mit Eigelb.
Ja, ja.
Also das ist handwerklich à la Bonheur. Das ist ganz großes Kino. Und die Terrine, die wir machen, die kannst du auch in wirklich Spitzenrestaurants. Und die sind handwerklich so auf den Punkt gemacht. Die haben sich gesteigert, dass ich eigentlich fast langsam das Gefühl habe, und das sage ich sehr ungerne, dass ich seit langer Zeit zum ersten Mal manchmal denke, ich bin überflüssig.
Ich sag dir mal
an welchem
so,
Punkt?
Ich sag mal so, ja.
Es ist gut, die Gesamtwirkung, das, was Kai gerade sagte, die haben sich gefunden. Es ist ein Team, was jetzt gerade für sich in eine Stimmigkeit agiert.
Das das kann ich bestätigen. Also ich habe dich jetzt auch nicht vermisst an dem Abend. Also weder in der Küche noch... nein, ich wollte sagen...
Aber ist das nicht das Ziel, Tim?
Ja, nochmal, ist ja total geil.
Aber
man hört es noch nicht gerne.
Aber trotzdem musst du natürlich ab und an da sein. Ja, ne? Dann ist es ja auch für viele Menschen und viele Gäste ein Grund, ne? Dass man da mal hingeht und sagt, der Tim ist halt oft auch selber da. Und man weiß halt, du bist da auch und es ist nicht ein Restaurant, was von dir irgendwann mal initiiert wurde. Ne? Aber was ich sagen wollte ist, und das ist vielleicht das Kompliment an das gesamte Team, ja, man schmeckt einfach, dass jeder Einzelne liebt, was er tut.
Ach schön. Sehr schön.
Kannst
tolles Kompliment. Das gebe ich sehr gerne weiter, weil das bedeutet mir wirklich viel und gerade auch von Menschen, wo man vielleicht einen Bezug zu hat. Ich kriege ja das Protokoll von den Leuten, also ich sehe jeden Tag, wer zu Gast ist. Und früher habe ich aufmerksam gemacht, habe ich gesagt, pass auf, ist da, achtet mal ein bisschen drauf. Ne? Mache ich schon seit Jahren nicht mehr, weil genau das, diese Sonderbehandlung nicht. Und ich auch nicht denke, dass es vonnöten ist, maximal, wenn es eine Negativerfahrung gab. Also das hatten wir, ein Freund von mir war da, da hat irgendwas nicht funktioniert, man hat im falschen Tisch, als Kleinigkeit nichts gemacht. Da habe ich gesagt, pass auf, beim letzten Mal war das so, könnt ihr bitte darauf achten, dass diesmal sein Wunsch erfüllt wird.
Und ist das so, dass das Team auch reportet und sagt, also der Gast war jetzt besonders nett oder den Arsch nie wieder?
Ja.
Das gibt's auch.
Das gibt es insofern, dass ich informiert sein möchte, wenn ich nicht anwesend bin. Ich lese viel aus den Zwischentönen. Also wenn wir haben, heute war ein toller Service, 300 Gäste irgendwie, super geseated, Mörderteam, also steht dann so drin, kann ich vorlesen. Soll ich mal vorlesen, was in so einem Protokoll steht?
Ja.
Also das Protokoll, während du das suchst, kann ich es ja kurz erklären. Ich habe ja auch mal gearbeitet.
Du hast mal in der Bullerei gearbeitet?
Als Host, als Empfangsdame sozusagen, als Empfangsherr.
War ich da mal zu Gast?
Ja, na klar.
Echt?
Immer gut. Aber genau, da ist es dann, du hast um 17 Uhr Teammeeting und dann erzählt die Restaurantleitung, wer heute zum Beispiel alles kommt. Und dann wird zum Beispiel erzählt, Kai Pflaume kommt, für diejenigen, die es nicht wissen, Kai Pflaume moderiert die und die Sendung. Naja, es geht erst schon darum, dass du die Belegschaft auch so ein bisschen fütterst, wer wer genau ist ja, das eigentlich?
Das machen und aber alle guten Häuser, das machen gute Hotels. Okay. Das ist der Service, den du haben willst, weil bei aller Bescheidenheit, du hast auch eine gewisse Arroganz. Das positiv gesprochen.
Aber ich möchte doch nicht auf meine Arbeit angesprochen werden.
Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass irgendjemand mal zum Kellner an einem anderen Tisch, also du sitzt da hinten, Frau Müller sitzt dort drüben und die sagt dann zu Kellner A, sag mal, das ist doch der Moderator, wie heißt der noch? Und dann kann der Kellner sagen, das ist Kai Flaume,
Das ist falsch.
Nee,
das ist falsch.
Deswegen arbeitest du auch nicht mehr da.
Nein, also darum geht es überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
Ich dachte, darum geht es zu wissen.
Nein, wenn der Gast fragt, dann musst du sagen, echt, ist das? Ich glaube nicht, das sieht so
aus. Wirklich?
Ja.
Hä, wieso das denn?
Bei Intimsphäre, Privatsphäre. Wenn du denn, das ist der Melzer, der ist auch der. Das will ich doch nicht wissen. Entschuldige, der ist der Fresser.
Aber wenn jemand gefragt
hat. Nein!
Das verstehe ich
nicht. Nein, das ist genau das. Es geht darum, dass wenn ein Kai Flaume kommt, wissen wir nicht, wie agiert er. Es gibt Leute, die sind stinksauer, wenn sie beim Einchecken nicht persönlich als Erster begrüßt werden. Das halten sie für schlechten Service.
Oh Gott.
Ich gehöre zu den Leuten, ich halte es für extrem schlechten Service, wenn meine Begleitung nicht begrüßt wird. Mhm. Weil ich dadurch immer wieder eine scheiß Sonderrolle gepackt werde, die ich nicht haben möchte, wenn ich privat bin. Dann möchte ich, dass entweder meine weibliche Begleitung oder jemand wie du, wir checken ein im Hotel und Herr Melzer. Du wirst nicht beachtet. Wie doof soll ich denn jetzt bitte rüberkommen? Ich war in einem Restaurant, verabredet, kam zu spät, hab mich an den Tisch gesetzt. Oh, Herr Melzer, ich wusste nicht, dass Sie ja hier mit dabei sind. Wir haben da vorne für Sie einen schönen Tisch. Also das heißt, meine Begleitung ist nicht, wie blöd willst du mich da? Darum geht es. Es geht um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, da ist jemand. Wir checken, wir atmen den immer noch. Wenn wir merken, der hat eine Körpersprache, agiert.
Ja, aber Sekunde, was ich meinte, das geht ja nicht darum, dass der Kellner A jetzt der Frau Müller erzählen kann, das ist der und der macht das und so weiter, sondern um eine Hilfestellung zu geben, sollte sie ihn wirklich ganz aktiv, also ich frage mich jetzt seit einer Stunde, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Dann hat der Kellner doch die Möglichkeit, nette Dienstleistung zu geben.
Nein, geht ihn nichts an. Geht die Leute nichts an. Was anderes ist, wenn der Kellner sagt, Herr Flaume, schön, dass Sie da sind bei uns.
Ja, das
ist was
anderes. Hast du das Protokoll gefunden?
Ja, habe ich. Hm? Also keine, das tut mir leid. Also bei mir steht drin das Datum, dann steht, wer es geschrieben hat, der Umsatz steht drin, die Gäste, die Gästeanzahl.
Von wann ist das Protokoll?
Von gestern.
Okay, was war der Umsatz?
Das sage ich nicht.
du hättest das Gleiche gefragt.
Mehr als 10.000?
Ja. sonst würde ich hier sitzen und zwar jeden
Was Tag. Haben wir heute?
Dann steht
die Walk-in-Zahl, also wie viele Gäste kommen spontan. Damit riechen wir ein bisschen die Atmosphäre auf der Straße.
Ohne Reservierung.
Und No-Shows. Also heißt Reservierung, die nicht kommen.
Ich weiß, was ein No-Show ist.
Ja gut, aber der Zuhörer vielleicht nicht.
Aber warum guckst du mich da so an, als ob du es mir
erklärst? Weil ich dir gerade erkläre. Ja. Oh Gott, ich kann auch rausgehen. Auf jeden Fall, die No-Shows, damit wir eben sagen können, okay, müssen wir überbuchen, haben wir so viele No-Shows, dass wir einfach das Risiko gehen zu überbuchen. Das haben wir eine Zeit lang gemacht. Das hat manchmal dazu geführt, dass wir einen Tisch zu wenig hatten und dann haben wir es auch falsch gemacht. Aber weil wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Das kann man über eine Reservierungsgebühr machen oder durch Strategie. Wir haben das Modell Strategie gewählt. Dann steht da drin, guter Abend, erste Rutsche war knackiger als der Rest des Abends. Gestern war Sonntag. Dann steht ein bisschen komischer Sonntagabend, teils mit seinen eigenen Gästen. Heftige erste Rutsche, die uns im Service wie auch in der Küche ordentlich rennen lassen hat. Also da heißt, okay, was ist da? Jetzt gucke ich mir die Reservierungsliste dagegen an. Was war um 18 Uhr? Waren wir schlecht vorbereitet? Sind wir sonntagmäßig reingedattelt in den Abend? Waren wir präsent? Und wenn nicht, dann gucke ich so ein bisschen, was ist. Wir haben gerade Ferien. Dann kann ich jetzt schon sagen, müssen wir uns nicht ganz so einen großen Kopf machen, ist eine besondere Zeit. Sonntagabend, langes Wochenende, Leute fahren nach Hause, gehen noch mal essen, bevor sie, das heißt, die haben einen anderen Druck dahinter. Ist so. Das ist einfach ein Gesetz. Wir haben die Küche auch nicht rennen lassen. Dann kommt aber das Positive, der Abend war total rund. Es kam durch die gut verteilten Reserzeiten zu keinerlei Wartezeiten. Das ist gut, unser System funktioniert. Alle Sitzplatzwünsche der Gästeanfragen konnten ohne Probleme erfüllt werden. Damit ich argumentieren kann, wenn jemand, ja, aber da hat jemand, das kann ich so nicht bestätigen, aber ich mache mich gerne schlau. So, ich kann mich immer vor meine Mitarbeiter schützen stellen. Die Stimmung war trotz guter Aufstellung ruhig und durchweg positiv im Team, wie auch bei den Gästen. Vielen herzlichen Dank an alle Abteilungen. Duffi. Und da mit diesen Informationen arbeite ich ganz viel aus. Ein bisschen das Feedback wirklich, auch wenn man eine Sendung macht, wenn du merkst, du kriegst ein Zuschauerfeedback. Das mag man nicht immer hören, aber es hilft. Und genau das ist auch hier. Und ich merke, und sie schreiben auch, wenn sie Fehler gemacht haben, sie schreiben auch, wenn Gäste komisch waren und sie schreiben aber auch eben, wenn alles toll war. Und dadurch habe ich trotz meiner Abwesenheit ein ganz gutes Grundgefühl. Und wenn du 3 Tage hintereinander liest, ah, wir waren in der Scheiße. Dann haben wir drei Gründe.
Und das liest du auch im Urlaub zum Beispiel?
Jeden Tag.
Damit kommst du natürlich nie raus, ne?
Doch. Das ist ja nicht mein Beruf. Das ist ja wirklich meine Leidenschaft. Also bei dem Thema, das ist so oft, Mensch, du arbeitest so viel. Wenn es mir einmal im Leben wie Arbeit vorkäme, dann würde ich das bestätigen. Es kommt mir nicht wie Arbeit vor.
Das kann ich mir vorstellen, aber trotzdem bleibt es natürlich eine Belastung, weil du ja auch eine Verantwortung hast dafür. Und insofern bist du ja nicht...
Ich reagiere ja nicht drauf.
Ist ja keine,
ich lese, ich bin informiert, abgespeichert.
Solange es positiv ist, reagierst du nicht
drauf. Ich reagiere nur, wenn eine Fragestellung drin ist. Also das heißt, ich hab Leute, die können sich um alles kümmern. So, wenn sie sagen, hey, dann das Maximale, was ich mache, ich rufe an und sage, macht euch keinen Kopf. Kenne ich, weiß ich, klären wir, wenn ich wieder zurück bin. Dann. Also es geht um die Mitarbeiter, es geht um die Atmosphäre, weil das ist meine Arbeit. Meine Arbeit ist so ein bisschen wie Papa, wie der Coach, wie der Trainer, wie die Herbergsmutter, die Puffmutter, irgendwie so. Ich halte das alles so ein bisschen zusammen. Mhm. Und deshalb finde ich es gut.
Kai ist viel auch unterwegs, kulinarisch, um zu essen. Ja. Wir haben es im Eingang gehört.
Ja, Dänemark, Kopenhagen. Entschuldigung, ganz kurz, ich wollte dem Tim
das ist, also ich würde sagen, die heutige Episode nennen wir einfach unterbrochen oder heavy interrupted. Nee, was weiß ich, was hast du, Kai? Hau raus.
Ich wollte Tim gerne mein Geschenk überreichen, weil das jetzt gerade gut passt, weißt du, bevor wir sozusagen zum nächsten Kapitel kommen.
Ja, sehr gut.
Ne, denn Tim legt ja gerade auch in der Bullerei sehr viel Wert auf Style und Gemütlichkeit. Absolut. Und da sind ja auch hier und da Farben mit. Ja. Verbaut. Und da habe ich genau das Richtige, weil ja in so einem Lokal fällt ja auch immer mal was runter, ne? Und dann muss das wieder aufgefegt werden und muss wieder...
Nee, das packen wir auf den Teller.
Ja, nee, ich meinte jetzt eher Gläser zum Beispiel. Gläser zum Beispiel. Und da habe ich nochmal geguckt und dann habe ich gedacht, guck mal, wir haben doch noch eins. Ne? Ja. Ich habe ja zu meinem YouTube-Kanal Ehrenpflaume noch kein großes Merch gemacht. Ne? Also ich wurde immer gefragt, mach mal Merch. Und dann denken die Leute ja so an erstmal T-Shirts und Hoodies und Caps und sowas. Ne?
Nee, Pflaumus.
Und dann habe ich gesagt, nee, Pflaumus, ja, mal gucken, vielleicht noch.
Aber mit Doppel-S geschrieben, ne? Weil es ein Pflaumus ist.
Ja. Pflaumus.
Aber ist auch hier, ne?
Sehr aber gut. Das wäre dann ein Ehrenpflaumenmus. Muss.
Ein Bärenpflaumus?
Ehren.
Achso, ja, na klar,
Ehrenpflaumus. Ja. So, und dann waren wir letztes Jahr unterwegs und dann kam es zu einer Situation, wo wir an dem Drehort noch ein bisschen sauber machen mussten und da hatte ich so eine Kehrmaschine und ich bin ja ein kleiner Freund von schönen Wortspielen und dann kam ich also mit dieser Kehrmaschine da vorbei und dann kam der Kameramann und dann sage ich hier, Julian, und was mache ich hier gerade? Er so, keine Ahnung. Ja, ist doch klar, I care for you, ne? I take care of you, I care for you. Und dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich, was ich als Merch mache.
Und ganz kurz, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, Sebastian hat jetzt gerade Pipi in den Augen und ist, das ist wie Götterdämmerung.
Das Wortspiel ist selbst mir ein bisschen zu flach.
Ja,
aber ich verstehe es.
Stell dir jetzt vor, ne, diese Szene, ich sag zu Julian, I care for you. Und dann wird das Ganze noch unterlegt mit Musik von Mariah Carey.
Ja,
okay.
Ja,
also,
ja.
Das ist großartig.
Ja, das ist.
Nee, aber das ist auch zu Ende.
Ich hab eine Showidee für dich. Wer weiß denn sowas?
Nee. Es ist so krass, wie du, sobald Niveau aufkommt, irgendwie, wie du da, ich sag mal sowas wie heißt denn das, Tollwut entwickelst und das ist richtig gut, das von hinten bis vorne durchdacht und es hat eine Aussage.
Ja, klar.
Und es hat auch wirklich ein Miteinander. Da musst du jetzt nicht kommen und das kaputt machen. Mhm. Also großartig, ich find's großartig.
Da habe ich gesagt, Leute, jetzt weiß ich, was mein erstes Merch wird. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe gesagt, ich brauche eine Besen- und Bürstenfabrik, weil ich stelle ein Kehrenpflaume-Besenset her. Ja, und das streng limitierte Kehrenpflaume-Besenset habe ich jetzt hier für dich als Geschenk dabei.
Krass. Also ein Jahr später heißt das, läuft nicht gut oder ist
es
einfach.
Nee,
gut?
Deswegen sage ich ich habe zum Glück natürlich, habe ich mir selber ja ein paar reserviert. Ne? So, und das ist das jetzt ist also eine lilafarbene Kehrschaufel, natürlich mit dem Ehrenpflaume-Logo drauf, ein lilafarbener Handfeger, wo dann auch draufsteht, I care for you.
Kunstfaser, ja. Auch für draußen.
Das ist natürlich, Mörder. Absolut. Super. In Deutschland produziert, deutsche Plastik. Qualität.
Nachhaltiges Plastik.
Und natürlich, da ist gar kein Plastik, das ist alles Holz. Also das andere ist, das ist Kunstfaser. Das ist recycelt.
Die Borsten sind Holz.
Guck hier, und dann hast du hier noch den das ist natürlich der Fegerbesen dazu, ne?
Und kann man die auch einzeln nachbestellen, die Besen?
Die kann man auch einzeln nachbestellen. Super. Ich verkaufe sie lieber im Set, aber guck mal, hier steht dann.
Nee, aber das ist richtig. Es geht um die Nachhaltigkeit. So. Ja, das heißt, wir haben das Grundgerüst und den.
So, und wenn du, Und wenn du das jetzt geschickt kriegen würdest, ja, dann kommt das natürlich in einem Care-Paket.
Na klar.
Ja, das ist mal und das ist auch gut. So musst du denken, ja, du musst konsequent denken.
Definitiv, das da kann du ja, wirklich. Ne? Wo Kai herkommt, da will ich hin.
Ja.
Definitiv. Ich habe heute ein Blatt gelocht, Tim.
Also ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich
der
wirklich.
Passt super in die Bullerei, auch in der Farbe, finde
ich. Nee, was auch wirklich geil ist, also jetzt mal ernsthaft, ne? Ich habe ja eine Affinität zu Haushaltsgeräten. Und ich mag gerne Staubsaugen, ich mag auch wirklich gerne fegen. Ich mag auch wirklich gerne auffegen, ich mag gerne wischen. So, es gibt bestimmte Dinge, die ich wirklich wahnsinnig gerne mache. Und wenn ich eins hasse, sind das hohle Besenstiele.
Ja, das ist ein richtiger Holzbesenstiel. Das,
wenn du so drückst, diese roten Dinger von irgendeiner, wie auch immer, gearteten Putzfirma, die dann so in der Mitte so einknicken. Wo ich
guck mal, wenn du die jetzt, wenn du das Besenset, was ich ja hoffe und auch nachfragen werde, ja, heute noch oder spätestens morgen mit in die Bullerei nimmst, ne?
Ich habe jetzt schon Platz dafür.
Dann gehst du hin, rufst das Team zusammen und sagst, Leute, ich habe Fake News für euch. Fake News.
Wegen Fegen? Ich sag gar nichts mehr, Tim.
Okay, der hängt jetzt gewaltig.
Ich sag gar nichts mehr.
Also bis eben war der noch ganz gut, aber wie alle kleinen ungezogenen Kinder
Fake
müssen
News.
Wir auch mal
das ein Ende setzen. Fake News.
Fake News.
So, Fake News. Fake News.
Alle beide.
Fake News.
Also Tim, aber du musst vor allen Dingen schauen, dass das nicht geklaut wird.
Tim, ich hatte es gerade schon gesagt, ich habe heute ein Blatt gelocht. Aber das nur am Rande. Obacht.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, 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 ganz hervorragend.
Ah.
Schmeckt. Damit wir mal ein bisschen kulinarisch werden. Ja. Essen und winken, ja. Unsere neue kulinarische Kategorie hier. Und heute werf ich in die Runde in rein. Tim, essen oder winken? Kai, essen oder winken?
Also winken ist, wenn ich es wegschiebe.
Wenn du sagst, überhaupt nicht meins.
Dann kriege ich die Hand gar nicht mehr runter vom Winken.
Ist das echt so schlimm bei dir? Schlechte Erfahrung gemacht? Also ich glaube ja grundsätzlich, dass Dinge, die man nicht mag, immer eine Assoziation irgendwo, sei sie im Verborgenen, ist oder aber ein genetischer Defekt.
Ja, dann lass ihn doch mal erklären.
Also ich habe als Kind sehr oft schon sehr viel gebratene Leber gegessen und mochte ich auch immer richtig gerne. Ne, gab es bei uns häufiger zu Hause, so mit Kartoffelbrei dazu buttergeschwenkten Zwiebeln und so. War richtig lecker. Würde
Darf ich
heute
fragen, wo du herkommst?
Aus Leipzig.
Leipzig, ja.
Würde ich heute im Leben nicht mehr anfassen.
Weil?
Weiß ich nicht. Irgendwie bei der Konsistenz angefangen, kann ich nicht beschreiben. Also ich bin sehr experimentierfreudig, gehe ja auch auch mal experimentell essen. Probiere da auch alles. Also da würde ich jetzt nie sagen, wie, was, das ist Leber, nein, esse ich nicht. Aber Nieren? Wenn ich es mir aussuche, boah.
Herz?
Nee.
Lunge?
Mm-mm.
Also gar nichts davon.
Lunge habe ich vor kurzem mal probiert. Das hat mir richtig gehend gar nicht geschmeckt.
Und Herz auch nicht?
Herz, glaube ich, habe ich noch nicht wirklich so probiert. Aber auch also, die Vorstellung, vielleicht ist es auch die Vorstellung.
Hühnerherzen, das ist so typisch, ist doch
nee.
Im Osten doch sehr beliebt gewesen.
So es gab ja noch sowas wie Flecke, ne? Also so das Flecke ist Kuhmagen, weißt du, diese was so ein bisschen aussieht wie so ein Frottee-Waschlappen.
Wie heißt das bei uns hier?
Flecke süß-sauer, Pansen, genau, das hieß Flecke süß-sauer und so. Nee. Das wäre alles.
Gut,
aber man kann sich's ja aussuchen. Weißt du? Und da ich es mir ja aussuchen kann.
Ja, natürlich. Nach einer 4000 moderierten Sendung kann man sich aussuchen, nur noch Hummer und Filet zu essen. Der Rest
nee, am liebsten Königsberger Klopse, ehrlich. Züricher geschnetzeltes, gefüllte Paprikaschoten mit Reis.
Ja. Also ich finde Verallgemeinerung in der Essenswelt dämlich. Ich selber kenne kein Essen, also das jetzt beabsichtigt gekocht wird, um gegessen zu werden, was so ist, dass ich es nicht essen könnte. Also nichts.
Nein, das wäre natürlich nicht so.
Also das ist auch nichts, was mir irgendwie Horror, wenn ich jetzt eingeladen bin und irgendjemand serviert mir irgendwas, was ich vielleicht nicht mag. Aber habe ich eine gewisse Eingeschränktheit in meinem Bestellmodus? Natürlich suche ich mir die Dinge aus, die ich gerne esse und hole mir nicht die Dinge, die ich nicht gerne esse. Wobei, gerade bei Innereien, wenn ich ein hohes Vertrauen habe an den Koch oder an die Original-Location, sei es privater oder eben Gastronomie, dann gehe ich mit Absicht auf diese Gerichte. weil du sie in einer, also gerade wenn ich nach Süd, also Norddeutschland gibt, ist relativ schlecht, frische Innereien zu bekommen, weil wir die klassischen wie kleinen Metzger nicht mehr so haben. Das ist im Süden etwas ausgeprägter, auch diese Metzgerkultur mit den Innereien. Boah, das finde ich schon sehr freudig. Also reibe ich mir jetzt schon gerade wieder die Hände, weil ich denke, so ein Lünger, so ein Bräuscher, so schön gekocht mit klassischem Handwerk, ein bisschen Süß-Säuer. Oh, geil. Ein Herz schmeckt ganz anders, als es klingt. Ganz anders. Das ist ja ein Muskel. Das ist ja, also es ist eigentlich keine Innerei. Eigentlich ist es nur ein sehr trainierter Muskel, wie der Beinmuskel, Po-Muskel.
Das ist ein Organ.
Ja. Und dann gibt es so Dinge, wo ich sage, ja, muss ich auch nicht unbedingt haben. Das sind dann so vielleicht für mich Darm.
So. Mhm. Zu welcher Gelegenheit und wie isst man denn Darm?
Bei jeder Wurst. Bei Wurst, also im Asiatischen, da geht es aber mehr um die Konsistenz auch. Ja, okay. Und wenn du einmal, ich hatte eine Sache, die konnte ich jahrelang nicht essen, das war Lamm.
Lamm mag ich auch.
Ich mochte Lamm immer gerne und dann war ich in Griechenland mit meinen Eltern im Urlaub und wir waren auf einem Familienfest und es wurde ein Lamm gegrillt. Das Lamm war aber schon ein Hammel. Und es war wohl auch ein brünftiger Hammel. Mhm. Und da habe ich diese Assoziation, die wir ja sehr schön finden mit Lamm, in einer Penetranz bekommen, als ob man mir in den Mund gepinkelt hätte. Aha. Und das bin ich jahrelang nicht losgeworden. Mhm. Wann immer dieser Geruch aufkam, war ich, wow. Und durch meine Kochlehre konnte ich mich wieder öffnen. Habe ich wieder angefangen, Lamm zu essen.
Ich finde übrigens das Schöne, gerade an der gehobenen und auch an der Sterneküche, dass du ja gar keinen Einfluss darauf hast, was auf den Tisch kommt. Also, dass du ja als Gast in der Regel überrascht wirst, weil es ja ein Menü gibt und du kannst maximal natürlich wählen zwischen Fleisch oder vegetarisch oder vegan. Aber in der Regel hast du erstmal keinen Einfluss darauf,
was kommt. Oder Unverträglichkeiten angeben, ja, aber dann so hat Kai recht.
In der Regel finde ich ja.
Und das finde ich immer spannend, weil dann kommen Sachen auf den Tisch, die ich mir wahrscheinlich nie bestellt hätte. Genau. Ne? Ja. Und das ist dann natürlich...
rein theoretisch ist es die ich mache das ja seit Jahren schon, auch mit meinem Weißen Haus damals, dass ich das Überraschungsmenü eingeführt habe, einfach weil ich den Begriff in Deutschland und der Dienstleistung nicht so schön finde, sondern ich, also in der Gastronomie, ich bin ein Gastgeber, ich bin ein professioneller Gastgeber und vertraut mir doch. Lass mich doch mal ein bisschen entscheiden und seid doch gar nicht so sehr mit dem Kopf negativ dabei. Es gibt Sachen, die kann man oder mag man nicht essen, weil man da wirklich in den Kopf geschädigt hat. Ja, aber seid ein bisschen offener, seid ein bisschen spannender, seid ein bisschen, weil auch die Erwartungshaltung der Gäste uns manchmal lähmt. Und das glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen. Deshalb sind auch in der Spitzengastronomie, als auch in der Gastronomie, die wir ausüben oder aber auch in der einfachen Gastronomie, sind wir schon oft sehr redundant in der Speisekartengestaltung, also beim Italiener. Was kriegst du? Also jetzt mal ernsthaft, wenn du zum Italiener um die Ecke gehst, was bekommst du?
Naja, weil man natürlich auch weiß, was die Leute wollen und du musst ja auch ein bisschen umsatzorientiert denken.
Ja, aber es ist ja schade, weil du rufst das Potenzial gar nicht ab. Ja. Du rufst ja gar nicht die Möglichkeit. Italienische Küche ist eine der spannendsten und aufregendsten. Absolut. Und das ist ja eigentlich auch wie beim Sushi. Ich meine ganz ehrlich, Thunfisch, Lachs und Wolfsbarsch-Sushi ist so ziemlich das Langweiligste, was du eigentlich haben kannst, weil es eigentlich geschmacksneutral ist. Aber da ist ja noch viel mehr dahinter. Also, und dann, wenn du dich ein bisschen auch mit den Reihenfolgen auseinandersetzen musst. Aber das ist, wie gesagt, ist halt dieses Miteinander. Und da sind wir manchmal ein bisschen feige, da ist der Gast manchmal ein bisschen fordernd. Aber insgesamt...
Ich bin ja aufgrund der gastronomischen Vielfalt auch ein sehr großer Fan von Kopenhagen geworden.
Das musst du mir mal erzählen. Wie bist du dahin gekommen? Und zwar, nachdem ich ein bisschen Mangosaft in die Schüssel gestellt habe.
Mach das.
Ach so, ja, mach das, Tim. Ich muss das auch machen, tatsächlich. Es ist viel Mangosaft. Aber bitte lass uns...
Habt ihr nicht einen Lieblingsmangosaft?
Wie bitte?
Habt ihr nicht einen Lieblingsmangosaft?
Ja, mir schmecken die alle sehr gut.
Ja. Jetzt mache ich ja auch noch einen Podcast mit so zwei Primaner-Blasen.
Was?
Ja, ihr seid auch so zwei, die an jeder zweiten Raststätte raus müssen, ne? Geht ihr mal Pipi machen, ich fahr weiter. Ne?
Ich bin gleich wieder da.
Ja, ja.
Brauchst du noch irgendwas?
Nee, danke. Ich habe hier noch ein paar Mangosäfte.
So, also Kopenhagen, ne?
Sebastian, wenn ich das übernehmen dürfte.
Was denn? Nein. Was willst du übernehmen? Kannst du machen? Kann ich heimgehen.
Entspann dich doch.
Kopenhagen waren wir, ne? Und ja. Kai war in Kopenhagen quasi schon im Noma und im Alchemisten. Mhm. Also, und nur um das kurz einzunorden, Tim, Alchemist und Noma ist schon State of the Art, ne?
Also Alchemist bin ich selber gewesen, war vom Mindset her komplett falsch aufgestellt. Fand die erste halbe Stunde grauenhaft.
Du warst
fast. Ja, grauenhaft. Und hab dann gedacht, Moment mal, ändere dich mal, weil du bist hier, du bist Gast, du lass dich drauf ein. Und hatte den besten Abend meines Lebens gastronomisch. Ich bin mit großen Augen erstaunt, Begeisterung, hab gedacht, krass, wie diese Welt sein kann, was für ein Talent dort, nicht nur auf dem Teller, sondern in der Gesamtkonzeption da ist. Wie schön ist bitte der Beruf, in dem wir uns bewegen, wenn sowas möglich ist. Da stehe ich, glaube ich, in der Fachlichkeit ein bisschen alleine da. Also so das Essen wird oft, Man wirft immer so ein bisschen vor, ja, das ist ja nur teuer, wo ich sage, nein, das ist fulminant. Das ist wie,
aber die Frage ist, wer wirft das vor? Also
Kollegen.
Ja, aber ich glaube, da ist es vielleicht hier und da auch ein bisschen Neid geprägt, ne? Denn, also was mich da total begeistert hat, ist erstmal so, ich bin also ohne jede Erwartung da reingegangen, außer dass ich wusste.
Wie bist du da hingekommen?
Also unser älterer Sohn hat in Kopenhagen studiert.
Okay.
Und dadurch habe ich überhaupt erstmal einen Bezug zu Kopenhagen gefunden.
Das heißt, du bist oft da?
Ich war oft da und bin immer erst nicht mehr da, aber wir sind dadurch auch immer noch und gerne da, ne? Also immer mal wieder. Und man kommt automatisch, wenn man in Kopenhagen ist, an der Gastronomie gar nicht vorbei. Und das Schöne an Kopenhagen ist ja, dass es gastronomisch ja wirklich auch Highlights in allen Bereichen gibt. Ne, also das hat gar nicht was nur mit der Top-Gastronomie zu tun, in der Sterneküche zu tun. Ne, also alleine der Reffen Street Food Market, ne, das ist eine kulinarische Offenbarung. Das ist so ein kulinarisches Festival. Ne, das kannst du jeden Tag haben und das ist so schön entspannt und aus allen Herren Ländern und wie es präsentiert wird und wie die Leute es aber eben auch annehmen und schätzen. Und das ist was Tolles. Ne? Und genauso gibt es eben auch Gasoline Burger, ne? Also ein wirklich State-of-the-Art sensationellen Burger. Aber es gibt auch es gibt ja viele Ableger auch von Noma und Alchemist, wo ehemalige Köche, die dort gelernt haben, eigene Lokale aufgemacht haben. Der Barn direkt am Hafen wird mir immer in Erinnerung bleiben. Da habe ich mal das auch sehr neugierig gewesen, gratiniertes Knochenmark gegessen.
Haben wir gerade auf der Karte,
ja. Ja, also so auch so, also ein halber Knochen, genau, und genau, wo man das so rauslöffelt und so. Okay, habe ich gar nicht gesehen bei euch auf der Karte. Sehr speziell, wahnsinnig intensiv vom Geschmack, ne? Aber es bleibt natürlich irgendwie komisch, weil du irgendwie denkst, ich löffel jetzt hier gerade Knochenmark raus.
Aber
ne?
Was die Malte dann sich drauf einlassen wahrscheinlich.
Na, ne? Meine Frage wäre eben, weil ich habe ja auch, ich bin wahnsinnig gerne in Kopenhagen, ich habe sogar mal überlegt, eine Zeit lang da zu leben, weil es macht eine Menge mit mir. Ich verlasse hier so ein bisschen mein Schubladendenken, was ich in Deutschland habe, weil hier habe ich meine geordneten Wege und es fällt immer schwerer, offen zu bleiben. Also ich merke das richtig durchs Alter, dass man die Zeit, die man hat, will man auch ein bisschen nutzen und will nicht mehr so viele Experimente, bla bla bla. Wenn ich auf Reisen bin, bin ich total komplett offen. Also die Fähigkeit, umzumodeln im Alchemist, zu sagen, hey, das ist dein Abend, genieß ihn. Allein das Mindset zu ändern, eben dieses Anspruchsdenken, der Vergleich, das nicht in meiner Hood oder so, das tat wahnsinnig gut. Und in Kopenhagen, das, was du auch sagst, ich genieße die Smørrebrøds, die mit einer Leidenschaft, mit einer Liebe dort gepackt sind. Die Offenheit, bestimmte Dinge. Vielleicht, ich schimpf und fluche ja sehr oft über Regionalküche, weil sie mir einfach zu kopflastig ist. Jetzt feiere ich aber dagegen das Noma komplett ab. Und ich verstehe das manchmal nicht, warum mein Kopf so ist. Und deshalb, wenn du in Kopenhagen, hast du den Eindruck, dass du da offener bist?
Ich glaube, das ist sehr durch die Menschen auch geprägt, die da leben, ne? Denn die Dänen per se sind erstmal offener, ne? Und
die Dänen sind große Nazis. Sind die nicht? Die sind extrem fremdenfeindlich.
Ja, ich finde es immer schwierig,
Entschuldige.
Ich finde
das jetzt ein bisschen schwierig, immer das so zu pauschalieren. Ne? Also, nein, aber die Menschen, also ich habe alle, die ich da kennengelernt habe, also sehr tolerant kennengelernt. Ob du da mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fährst oder nicht, interessiert keinen Mensch. Ne? Dann macht auch einer Platz, weil die Straße hat Kopfsteinpflaster, dann fährt man halt auf dem Gehweg. Ne?
Habe ich mit dem Auto versucht, ging anders aus.
und das kennt man ja aus Deutschland eben auch anders. Und ich glaube, das zeigt sich da eben in den vielen verschiedenen Bereichen. Und das zeigt sich eben auch gerade in der Gastronomie. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes. Das ist halt mit so einer Lässigkeit. Auch die Menschen, die da arbeiten, auch da gibt es auch keine wirkliche Kleiderordnung. Ne? Also als wir im Noma waren, saß am Nebentisch jemand mit Shorts. Also ne, es war im Sommer und der hatte halt kurze Hosen an und ein T-Shirt. Aber der sah ordentlich angezogen. Aber kein Mensch würde hier auf die Idee kommen, in ein Sternelokal zu gehen und eine Shorts und T-Shirt anzuhaben.
Ich weiß ja von dir, weil du es auch in der Bollerei schon ein, zweimal gemacht hast, du lädst gerne ja auch Gruppen ein. Also als Dankeschön an das Team nach einer Produktion oder mal so, komm, lass mal einmal raus, jetzt sind wir 3 Tage im Studio, einfach mal ein bisschen an eine Luftveränderung. Wenn du jemanden in Kopenhagen ins Alchemisten mitbringen würdest, ich sag mal Elton, so, der wirkt jetzt kulinarisch nicht so gebildet. Also jetzt, das ist jetzt ein Spaß, weil wir ihn kennen, ja? Also einfach nur so, aber von der St. Pauli-T-Shirt so ein bisschen, boah, Hauptsache
viel. Mittwoch.
Ja, Mittwoch, könnte auch Mittwoch machen. Wie bereitest du ihn auf ein Restaurant wie den Alchemisten vor? Weil du musst, glaube ich, zumindest ein bisschen Kenntnis über Kulinarik haben, um das zu verstehen, was da passiert.
Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich ihm in diesem Falle sagen, also wenn ich jetzt mit Bernhard und Elton ins Alchemist gehen würde, würde ich einfach sagen, lasst euch überraschen.
Okay.
Weil gut. Ich glaube, das nimmt dich gefangen.
Okay.
Du kannst dich dem, was da passiert, egal ob es das Drumherum ist oder ob es das ist, was auf den Tisch kommt, auf den Teller kommt, du kannst dich dem nicht entziehen.
Das habe ich nämlich auch gesagt. Ich habe Freunden empfohlen, dass den Alchemisten, ich empfehle selten und Restaurants, weil ich sage immer, es ist sehr subjektiv. Manchmal mag ich Dinge, die mögt ihr wahrscheinlich nicht, weiß nicht, was ihr wollt. Geht dahin und lasst euch bezaubern, einfangen von der Gesamtkonzeption und dann werdet ihr auch das Essen verstehen.
Und auch da... Das, was da passiert, wird von dem gesamten Team, was dort arbeitet, gelebt. Und das ist das Tolle. Also bis hin zu Rasmus Munk als Kopf, als Chef, ne, der aber wahnsinnig präsent ist ne, und auch bei jedem irgendwann mal vorbeikommt und dir genauso erklärt, was da jetzt gerade auf dem Teller ist, wie das andere Köche tun, die Sachen dann bringen. Und das ist toll. Und wenn du dann aber hörst zum Beispiel, dass der Alchemist sagt, bevor wir hier nachmittags dann anfangen mit den wirklichen Vorbereitungen für den Abend, für die Gäste, die an dem Abend kommen, haben wir erstmal mittags 2 Stunden für die Obdachlosen in Kopenhagen gekocht, ne? Weil das ist nämlich auch Teil dessen, was wir tun und was wir als unsere Verpflichtung sehen. Und wir sind gerade dabei, mit dem Team des neuen Kinderkrankenhauses, was in Kopenhagen gebaut wird und in 2 Jahren eröffnen soll, dort besonders gute Speisen, also kindergerechte Speisen zu entwickeln. Dann weißt du, dass das, was sie tun, eben auch eine Profession ist, ne? Und dass es da nicht reinweg um Geld verdienen geht. Mhm. Und das finde ich toll.
Beschreibt man den Alchemisten, das Restaurant. Ich meine, du erzählst, ich war in Kopenhagen.
Im Grunde genommen ist der Alchemisten, eigentlich ist es ein Gourmet-Entertainment-Tempel. Ne? Das ist eine riesige Halle, eine alte große Halle, wo früher Schiffe drin gelagert wurden. Und in diese Halle hat man eine Art Dom reingebaut und du bewegst dich da rein über verschiedene Bühnen, würde ich sagen. Ich würde es Stages nennen. Ne? Also du kommst da durch eine riesige überdimensionale Tür erstmal rein, bist in einer sehr kleinen Garderobe. Dann nimmt man dir sehr freundlich die Jacken ab und dann sagt man dir, okay, wir machen ihnen jetzt hier die Tür auf, wundern sich nicht. Sie stehen gleich in einem Raum, der komplett schwarz ist, ja? Wo sie die Hand vor Augen nicht sehen. So, dann stehst du in diesem Raum. Und dann hörst du auf einmal Geigenspiel und plötzlich geht ein Licht an und dann steht da eine Geigenspielerin, die zu den Kopenhagen, also zu den Philharmonikern gehört und dort spielt und die hat so ein weiß geschminktes Gesicht und das verzaubert dich erstmal. Ne? Und die spielt dann so 1,5-2 Minuten und dann bedankt sie sich, nickt, die redet nie, die nickt dir dann so zu und das hat so ein bisschen was Magisches und dann gehst du durch eine zweite Tür und dann bist du eigentlich in einer Art Bar. Raum, ne? Das ist ein sehr hoher Raum, der geht wirklich dann bis unter die Decke, 25 Meter hoch, würde ich sagen. Und da wirst du sozusagen empfangen, bekommst eine Art Cocktail, Aperitif und da gibt es die ersten kleinen Snacks. Also die nennen das ja nicht Gänge, sondern Impressionen und du bekommst über den Abend hinweg 50 Impressionen. Und da ist alles dabei. Also ich weiß noch ganz genau, am Anfang, da gab es so kleine Bällchen, so Mochi-Bällchen, die waren mit einer Schinken-Käse-Füllung. Ja.
Kroketten.
Es war schon was anderes als Kroketten. Ne? Und da habe ich dann nur gesagt, mach doch einfach irgendwo in der Stadt so einen Imbisswagen, wo es nur diese Bällchen gibt. Ne? Ihr braucht das doch hier alles gar nicht. Ne? Das würde doch ausreichen. Und habe dann so aus Spaß gesagt, die nehmen wir gleich nochmal. Und 2 Minuten später stand jemand da und hat sie uns nochmal gebracht. Ne? Also auch das, so dieser Form von Aufmerksamkeit. Und Und das ist etwas, was mich eben sehr mitgenommen hat, sehr fasziniert hat. Ne? Dann kriegst du so kleine Teigtaschen, die aber fester Konsistenz sind, da beißt du rein und dann kommt Rauch raus. Ne? Und lauter sind lauter so kleine Sachen, ne? Das sind manchmal Kombinationen von Geschmäckern, ne? Dass etwas eher Herzhaftes mit etwas sehr Süßem kombiniert wird oder eben auch mit sauren Sachen. Und es gibt immer wieder über den ganzen Abend hinweg ständige Überraschungen. Und das ist was Tolles. Und dann geht man irgendwann durch den Weinkeller, der eigentlich eine riesengroße Weinempore ist, in diesen Hauptbereich, den großen Dom. Mhm. Und da ist im Grunde genommen dann der Killer, dass dieser gesamte Dom von innen multimedial bespielt wird. Und immer die multimediale Bespielung genau zu dem passt, was da auf den Tisch kommt. Also du kriegst ein Jellyfish Ceviche und über dir, wie in einem riesigen Meeresaquarium, hast du halt ganz viele Quallen, die überall auf dem
Tisch sind. Also es ist eine Art Cirque du Soleil. Es ist eine Inszenierung. Also deshalb genau. Impression, das stimmt schon alle. Also jeder, der jetzt sagt, ja, ich will mich gar nicht satt, irgendwie, da gehst du nicht hin, du gehst auch nicht hin.
Bei 50 Impressionen.
Da wirst du sehr satt.
Ja, ich sage immer nur so, die Verweigerer, das ist eben eine Gesamtkonzeption, die ist von A bis Z durchdekliniert, inklusive der Menschlichkeit, der Spontanität, was du erleben durftest.
Du bist da auch schon gewesen.
Ja, natürlich, ich bin total geflasht gewesen.
Und weil die Fragen werden kommen, was kostet das pro Person?
Mit Weinbegleitung 680 Euro pro Person.
Okay, aber das ist wirklich stolz. Also das ist Sterne?
Ja, zwei. Ja,
aber das ist viel, Tim, oder?
Nimmt sich mit dem Noma nichts.
Aber das ist richtig viel. Also hier ist so zwei.
Aber wir reden von 6 Stunden Entertainment. Okay. Also und wir reden kulinarisch
von Weltspitze. Von nichts wiederholbar, von einem einmaligen Erlebnis, von... Das ist nicht Essen gekocht, also nicht wie ein Dienstleister, mach mir mal ein paar Nudeln warm. Das ist durchgedacht und jeder Teller erzählt eine Geschichte. Und da gibt es auch eben das, was du eben gerade erwähntest, mit der Bereitschaft eben auch der sozialen Komponente einer Gastronomie nachzukommen, die auf diesem Level arbeitet. Sie verstehen, dass sie trotzdem eine Verantwortung haben, auch in die Gesellschaft nach unten. Und das meine ich jetzt nicht von der Positionierung, sondern... Sie nutzen das auch, um auf Thematiken aufmerksam zu machen. Also bei mir war zum Beispiel ein Taubengericht, wo sie die Taube haben sie serviert in einem der Zuchtkäfige, um darzustellen, wie wenig Plätze, also wie wenig Platz eigentlich.
Wobei die das Produktion, Waldtauben sind, ne?
Es geht um diese, denk dran, hier haben wir ein tierisches Produkt, das ist das, erklärt, was der Mensch macht. Das ist, und obwohl es so ein, also wir müssen Respekt und Anstand und Verständnis dafür haben, ja, ein Tier gibt sein Leben nicht freiwillig, aber deshalb haben wir auch den Anstand und machen auf Missstände aufmerksam. Also, aber ohne jetzt dogmatisch, also du kannst es trotzdem noch genießen. Und es also hat
wenn ihr ein paar Impressionen davon euch mal anschauen wollt, ich habe auf meinem Instagram-Kanal einen Alchemist-Highlight-Button.
Hast du?
Da sieht man ein paar Sachen, siehst also auch was, so was auf dem Teller war, aber auch das Drumherum, weil eben auch gerade das, was du beschrieben hast, wurde ja auch multimedial nochmal sehr stark unterstützt.
Muss ich sagen, bin ich kein Freund von, dass du es machst.
Ja, aber das mache ich ja nicht allein. Ne? Weil das macht das Alchemist ja auch selber. Ne? Ja, also,
aber wenn ich kein Freund von, an der Stelle, aber nur
um sich überraschen zu lassen.
Mir fehlt manchmal so dieses, ich war aber unvorbereitet, als ich da hingegangen bin. Ich wollte eigentlich ins Geranium, habe keinen Tisch gekriegt und Alchemisten durch Beziehungen habe ich relativ spontan noch einen
Tisch
bekommen.
Wie sind da die Listen gefühlt? Also muss man da 2 Wochen vorher reservieren, 2 Monate also
spontane Essensgeher.
Also diese Plätze für das Alchemist, die wir jetzt hatten, die werden normalerweise geraffelt, also sozusagen verlost. Und insofern, also momentan, oder es gab jetzt natürlich bestimmte Zeiten, wo die internationalen Gourmets ja etwas eingeschränkt werden, aber diese Restaurants leben von Menschen, die um die gesamte Welt reisen, um die Top-Restaurants auf dieser Welt zu besuchen. Und das ist ein großer Teil der Gäste.
Ich wollte nur einmal ganz kurz, warum ich das nicht so ganz so geil finde, wenn das gepostet wird. Ich war in einem Theaterstück in New York, das hieß Sleep No More. Das ist eine ähnliche Inszenierung. Es hat mich sehr erinnert daran. Das ist in einem alten Warehouse über 7 Stockwerke. Es soll die Geschichte von Macbeth erzählen und du musst dir das Stück selber erklären. Das heißt, du bewegst dich eigenständig durch diese unterschiedlichen Ebenen.
Und entscheidest
und
auch, wann auf welche Ebene.
Ach, und sonstiges. Manchmal folgst du, du kannst Schauspieler tauchen auf einmal vor dir auf, spielen eine Szene und wenn du smart bist, aber das mache ich nicht, rennst du hinterher, weil irgendwo werden die wieder auftauchen. So, und dann kannst du das geführt erleben. Ansonsten lässt du dich auf dieses Stück ein und hat nicht so diese klassischen Aufbau von eben erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, sondern du musst jetzt ein bisschen erklären. Und das, was ich da erlebt habe, der Grad der Faszination hat was damit zu tun, dass man es nur erzählen kann, wenn man es erlebt hat. Ja, niemand wobei, kann so tun, als ob.
Also, du wirst das jetzt zumindest bei mir jetzt nicht so detailliert sehen, wie du es erfährst, wenn du es dort erlebst. Aber ich sage dir einen anderen Punkt zum Thema Social Media und Spitzengastronomie. Ich glaube, ein ganz positiver Punkt in dem Falle ist, dass die Spitzengastronomie durch Social Media an eine wirklich ganz neue, junge Zielgruppe herangekommen ist, die sich dafür interessiert, weil sie über Social Media, über Instagram Zugang überhaupt dazu finden. Weil ja. Bis dato war Spitzengastronomie, gerade Sterneküche, war eher etwas, da gehen meine Eltern hin, das gucken meine Eltern sich an. Ne? Okay. Weil natürlich auch anderes Preissegment. Mhm. Ne? Aber dass plötzlich junge Leute sagen, oh Wahnsinn, diese Kreativität, dieses Handwerk, was da auf den Tisch kommt und so weiter. Ne? Da hat Social Media einen ganz großen Anteil daran, weil es das eben transportiert. Mhm. Ne? Und gerade auch Restaurants wie Alchemist oder Noma verbieten das ja ganz bewusst nicht. Im Gegenteil, sie laden ja bewusst auch Menschen ein, die reichweitenstark sind, gerade eben im Foodblogging-Bereich, ne? Weil sie natürlich wissen, dass sie darüber auch an neue Kundschaft kommen. Ne? Und deswegen finde ich das dann wieder okay, dass man eben sagt, okay, ein Teil davon, also man muss jetzt nicht alles und jede Sekunde und jeden einzelnen Step verraten, aber ein
Teil davon. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite bin ich bei dir, Informationsteilen ist ganz, ganz wichtig und ich bin ein großer Fan davon, eben Geheimnisse auch öffentlich zu machen. Das ist durch Ferran Adrian. Adrian ist es groß gemacht worden, der gesagt hat, wenn ich ein Rezept habe, dann stelle ich das ins Internet, weil dann gucken 50.000 Köche drauf und vielleicht hat einer davon eine geile Idee, dieses Rezept noch bemerkenswerter zu machen. Also der volle Selbstbewusstsein. Das funktioniert, wenn der Ehrgeiz ist, es noch besser zu machen. Das, was ich dahinter ein bisschen bemängel, ist dieses Copy-Paste, dass du sehr aufpassen musst, nicht fremde Ideen zu deinen eigenen zu machen, weil du es einfach nur abgekupfert hast.
Das ist etwas, wo ich immer wieder sagen muss, das wundert mich sogar, dass das nicht viel häufiger passiert. Was? Weil, ja, es passiert natürlich schon, aber dass es nicht noch viel häufiger passiert, weil es ja eine ganze Menge erfolgreiche Konzepte gibt, wo ich denke, man muss sich doch nur angucken, wie der oder der es macht. Ne?
Als Beispiel? Das verstehe ich jetzt nicht.
Es gibt ein Café in Köln, das Café Buhr. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ne? Das ist so, also es ist ein super, super, super Café. Ja? Und,
weil
alles, was, also erstmal, weil alles lecker ist, was es da gibt. Ne? Aber auch, weil alles, was auf den Tisch kommt, einfach optisch extrem ansprechend zubereitet ist. Und damit, im übertragenen Sinne, alles, was auf den Tisch kommt, ist ein Foto, ist Content. Ne? Deswegen geben sich dort in diesem Café alle Leute die Klinke in die Hand, die in irgendeiner Form Reichweite in sozialen Medien haben, ne? Weil sie es toll finden, weil sie sagen, boah, da kann ich noch Content machen, während ich hier was Leckeres esse. Ne? Mhm. So, und wenn man sich das anschaut, dann sage ich mal, ein Hauptbestandteil dessen ist die Art und Weise der Zubereitung, also wie ich es präsentiere. Es geht nicht darum, also es gibt viele Menschen, die leckeres Frühstück machen, die ein gutes Avocado-Brot machen, die einen guten Pancake machen, aber die bereiten das auf eine Art und Weise zu, dass du immer denkst, boah, das sieht nochmal ein Stück weit extra aus. Mhm. Und da denke ich doch immer, wenn ich heute einen Kaffee aufmachen würde, müsste ich mir das eigentlich nur so als Vorlage, ich will nicht das kopieren, was die machen, aber ich müsste mir das doch als Vorlage nehmen. Und dann wüsste ich doch, wie es geht. Also es gibt noch ein paar Geheimnisse mehr.
Das Schöne ist, dass Gastronomie sich Gott sei Dank nicht so leicht erklären lässt. Zum Glück. Ansonsten würden auch, ähnlich wie beim Fußball, würden ja alle die Freischüsse schießen wie Ronaldo. Ja, genau. Also auch da gehört irgendwann mal eine gewisse Fähigkeit dazu und du kannst lernen, aber es bedarf eben noch ein paar.
Aber
ein paar
wo fängt Inspiration an und wo hört Kopieren auf? Oder umgekehrt, wo fängt Kopieren an und wo hört Inspiration auf?
Bin ich bei dir, wenn dumpf kopiert wird, um anzugeben, statt sich damit auseinanderzusetzen. Also es gibt gerade ja in dieser Modernist Cuisine, die auch im Alchemisten zum Teil sehr zelebriert wird, am Ende des Tages ist es manchmal Technik. Und Technik kannst du auswendig lernen, aber du musst sie auswendig lernen. Dann gibt es die Leute, die Technik mit Geschmack verbinden, das ist der Alchemist. Das heißt, das kann ganz schnell nach hinten losgehen, dass du nur Technik auf dem Teller hast, die aber dich gar nicht berührt, weil es ja ist toll. Und dann gibt es eben noch die nächste Ebene, dass der Geschmack da drauf und dann ist es eine Inspiration.
Und das Besondere ist ja, du bekommst etwas hingestellt, was dich erstmal optisch extrem anspricht. Ne?
Weil bist du jetzt im Alchemisten oder im Café?
Im Alchemist, ne? Im Alchemist, weil du denkst, wow, wie toll. Ich gebe ein Beispiel. Einer der Nachtischimpressionen du kriegst einen kleinen weißen Teller, auf dem ist ein roter Blutstropfen. Sieht erstmal ein bisschen aus wie eine größere rote Praline in Form eines Blutstropfens. Das ist so aus, dann haben sie uns hinterher erklärt, das ist aus Schweineblut, was speziell gemacht ist, ne? Aber daneben auf dem Teller ist ein kleiner QR-Code. So, wenn du ein Foto von diesem Blutstropfen machst oder eben auch ein Foto von diesem Blutstropfen siehst mit diesem QR-Code daneben, wirst du feststellen, dass du über den QR-Code neben dem Blutstropfen auf die Seite des dänischen Blutspendendienstes kommst.
Das ist smart.
Das ist schon wieder, das ist ein gutes Storytelling.
Ja, aber das ist ähnlich wie mit der Taube und mit dem, also das ist ja nun wirklich etwas, wo du sagst, wow.
Und nochmal
Inspiration plus Lerneffekt.
Also, es gibt ja Inspiration und Kopien. Wenn du jetzt zum Beispiel, was David Beckham gemacht hat, dass er seinen Instagram-Account zur Verfügung gestellt hat, um.
Er war eigentlich der Erste übrigens, muss ich der Fairness halber sagen.
Nicht der Erste.
Nee, es gab noch einen russischen Sportler.
Ja, finde ich super. Das kann man kopieren, weil das ist eine Bewegung, die da kreiert wird. Dasselbe auch da. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee zu sagen, warum machen wir Gastronomen, nutzen nicht unsere vielen Kontakte, unsere medialen Möglichkeiten, um auf bestimmte Sachen auf. Und wenn das noch mit so einem Zwinkern im Auge ist, großartig. Wenn ich jetzt den Blutstropfen aber nachmache, um zu zeigen, dass ich den Blutstropfen kann, dann ist es billiges Klauen.
Okay,
verstehst du? Ja. Also so, es gibt gutes Kopieren und es gibt Inspiration. Ich inspiriere mich ja auch durch Essen gehen, durch Kochbücher, durch Eindrücke. Aber ich, kein Aber. Es ist eine alte Männerdiskussion, glaube ich. Früher musste man sich das erarbeiten und heute kann ich es mir downloaden. Vielleicht ist es das.
So.
Vielleicht ist es das, die alte Welt.
Ja, so. Wofür Kai auch bekannt ist auf seinem Instagram-Account.
Jetzt bin ich gespannt.
Fitness. Ist Porridge of the Day.
Ja, und ja? Das ist,
also, ja. Tim, ich weiß, damit renne ich bei dir offene Türen ein.
Ich feier Porridge.
Ja, ist ja gut. Und erklär mal ganz kurz, was Porridge eigentlich ist.
Haferflocken.
Genau. Es ist nichts weiter
Haferbrei.
Als Haferbrei, genau. Den macht man entweder mit Milch oder
Wasser.
Wie Kai ihn liebt.
Mit Wasser.
Mit Wasser, ganz genau. Wasser. Tim also auch. Du mit Fidschi-Wasser wahrscheinlich.
Nee, Leitungswasser.
Leitungswasser. Und wir haben jetzt einfach mal alles hierher gestellt, was hoffentlich ein gutes Porridge ausmacht. Und ich würde jetzt gerne, und ihr dürft dabei bitte reden, weil wir sind ein Podcast, und das macht keinen Sinn, wenn man nichts sieht. Ich möchte gerne mal, dass jeder von euch jetzt ein Porridge of the Day bastelt. Was wir dann natürlich Instagram-mäßig auch posten werden. Mhm. Bitte.
Ja, da hat Tim wahrscheinlich keine Chance, aber wir können es ja trotzdem machen.
Machst du wirklich jeden Morgen selbst dieses Porridge of the Day?
Ja, absolut. Also ich koche das Porridge selber und ich dekoriere mein Porridge selber.
Nimm doch mal die Schüssel.
Ja, was denn?
Du sollst also das Porridge of the Day ja nicht auf den Löffel machen, sondern in den Bowl.
Ganz wichtig, da fängt es ja dann schon mal an, ist ja die Konsistenz.
Ganz wichtig.
Ja? Ja, das ist ja, also das darf natürlich nicht klumpen und es darf aber auch keine Suppe sein.
Und wie ist unser Porridge hier?
Das ist sehr gut.
Ja. Warum darf das keine Suppe sein? Wer sagt denn das?
Es heißt ja Haferbrei und nicht Hafersuppe. Möchtest du, dass da so eine Wasserpfütze in deinem Porridge steht? Ja, dann magst du Hafersuppe und kein Haferbrei.
Komm.
So, okay. Mach mal hier.
Was soll ich machen?
Du sollst jetzt ähnlich wie Kai ein Porridge of the Day kreieren.
Das ist doch jetzt nicht die perfekte Konsistenz.
Nein, ich muss sagen, ich habe vorhin bei der Zubereitung zugeschaut. Gut. Die liegt ungefähr anderthalb Stunden zurück.
Ja.
Und das dickt ja so ein bisschen ein.
Ja.
Ne? Und das Porridge hatte die perfekte Konsistenz, als es den Herd verlassen hat.
Und weißt du, was helfen würde? Koch Hafersuppe, dann wird es danach ein Haferbrei, wenn es kalt wird.
Ah gut, sag bitte. Das.
Normalerweise
sag das doch nett.
Normalerweise kommt das Porridge aber vom Herd auch direkt auf den Tisch und hat nicht noch anderthalb Stunden Wartezeit.
Kai, ich finde auch, dass du eigentlich Caro, die das hier gemacht hat, Caro, die übrigens geheiratet hat.
Happy!
Also nicht Caro Bultmann, ne? Die andere Caro.
Okay.
Die Caro Hut hieß. Ja. Jetzt heißt sie ja nicht mehr Hut. Die hat das zubereitet und ganz offensichtlich von 90 Minuten sehr, sehr gut. Wenn du nicht so viel reden würdest, dann hätten wir hier halt auch einen Brei. So.
Ja.
So, Kai, du musst erzählen bitte, sei so nett, was du da so aufmachst.
Ich komme gleich wieder.
Schon wieder?
Nein, was ist denn los mit dir?
Kai, erzähl du, lass dich einfach nicht irritieren, erzähl du gerne den Zuhörern.
Also wir haben jetzt hier diverse Dinge, die wir jetzt nutzen können, um das Porridge ein bisschen zu dekorieren. Ich habe jetzt, das sind wahrscheinlich Cranberries, hoffe ich auch, weil die mag ich lieber als Rosinen. Jetzt habe ich hier Blaubeeren, ich liebe Blaubeeren. Und jetzt kommen hier noch Blaubeeren oben drauf, auf mein Porridge zumindest. Ich weiß nicht, was Tim drauf macht.
Tim macht Mangosaft rauf.
Ja, was?
Tim macht's Instagrammable. Da geht's gar nicht ums Essen, sondern es muss nur aussehen.
Es ist hier für den Pflaum-Instagram-Account.
Ist dir mal aufgefallen, was der Kai Pflaume die Ruhe weg hat? Generell.
Ja.
Der lässt sich auch von dir überhaupt nicht aus dem Konzept.
Ich glaube,
ich nehme Kai mal als Coach, wirklich.
Nee, Kai provoziert viel Hinterfotziger.
Nee,
er macht, auch, indem er gerade gesagt hat,
weiß,
dann
was
magst du kein Brei, dann magst du ja, Suppe. Und damit reden wir nicht vom Porch,
du bist Ich weiß, dumm. Was du meinst, aber das würde mir nie als Provokation auffallen, sondern ich glaube, das ist die Ruhe der Professionalität, die Kai da intus hat.
Nee, ich glaube einfach so, er hat gehört, dass ich bald moderiere und versucht jetzt sein Revier schon zu verteidigen, indem er mich in meiner Kernkompetenz abpisst.
Es sieht aus, als hättest du da Eigelb drin, apropos Pisse. So, Kai, erzähl du mal bitte.
Ja, ich finde das gut, dass du moderierst. Ja. Ist einmal mehr ein guter Beleg dafür, dass das ein richtiger Beruf ist.
Was für ein geiles hinterfotziges Kompliment, oder? Ich finde es total gut, dass du es machst.
Ich überlege auch gerade, ob wir nicht einmal im Monat eine Sonderausgabe für die Gastro mit Kai machen.
Kann ich eine neue Schüssel haben?
Ja. Ja, hast du verkackt, ne?
Nee, habe ich eben nicht verkackt.
Hast du, ja. Und deswegen bist du eine neue Schüssel.
Es gibt eine Kochschüssel und es gibt einen Anrichteteller. Blöd, Mann.
Ich glaube, da kommt die Leipziger Schule raus. Kai nimmt sich den Begebenheiten an, die er hier geboten bekommt und macht nicht irgendwelche komischen Sonderregelungen wie du, Tim.
Ich glaube einfach, er gibt sich halt mit weniger zufrieden und ich kenne einfach nur Perfektion.
Ich weiß nicht.
Oh Gott.
Wir haben den Mandelmus und das Porridge übrigens an das Outfit von Kai Pflaume.
Yeah.
Ich glaube, allein mit dem Pullover Aufschrift Tim hat Kai heute schon klar machen wollen, wer hier der Boss ist. Ne?
Ist das eigentlich Boss oder ist das I'm the Boss?
Nee, das ist Boss.
Das ist Be Your Own Boss.
Wirst du gesponsert?
Boss ist mein ältester und längster Partner.
Ja.
Es war mein erster Partner und es ist immer noch mein Partner.
Weil ansonsten macht es nämlich auch keinen Sinn, Geld dafür auszugeben, um Werbung für andere Leute zu machen.
Ich bin ja in diesem Jahr 26 Jahre verheiratet.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Alles und 26 Jahre mit derselben?
Mit derselben Frau, mit einer Frau. Toll. Sonst wäre ich ja auch nicht, sonst wäre man in Summe 26 Jahre verheiratet.
Ja. Ach, die zwei macht aber auch Spaß beim Zuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich.
Und als ich. Vor 26 Jahren mir einen Hochzeitsanzug kaufen wollte, wir haben im August geheiratet und ich war so Anfang Juni, wollte ich mir dann einen Hochzeitsanzug kaufen, einen hellen. Da haben die lieben Kollegen in München, in dem Geschäft, in dem wir waren, gesagt, ja, nächste Woche kommt die Winterware, aber wir können ja mal in Metzingen bei Boss nachfragen, vielleicht machen die dir ja einen Anzug.
Natürlich.
Ne? Und so bin ich dann damals mit den lieben Kollegen in Metzingen zusammengekommen.
Zahlst du oder kriegst du umsonst?
Naja, es ist ja eine Partnerschaft. Ne? Also eine Partnerschaft ist ja immer ein Geben und Nehmen.
Ja, das natürlich. Heißt, was nimmst du?
Sie stellen mir etwas zur Verfügung und ich gebe ihnen etwas
dafür. Was gibst du ihnen dafür?
Na, Öffentlichkeit.
Also Tim, wenn du seinen Instagram-Account folgen würdest, dann würdest du sehen, dass er nach jeder Show oder vor jeder Show,
aber oft
in der gleichen Pose demonstriert und zeigt, welches Outfit am heutigen Ausstrahlungstag getragen wird. Und das sind dann in der Regel 2 bis 3 Boss-Hugo-Boss-Outfits.
Die Outfits sind immer Hugo-Boss-Outfits, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen anderen Anzug in den ganzen Jahren in den Shows getragen. Ja, so, ich bin jetzt gerade hier schon, beim Cashew-Mousse.
Toll.
Wie schaut es denn bei dir eigentlich, Tim?
Bei mir sieht es nach Aromatik aus.
Ui! Die sehen aber ganz unterschiedlich aus, eure beiden Porridge of the Day.
Ja.
Bist du denn Porridge-Esser, Tim?
Also ich esse wahnsinnig gerne Porridge, allerdings ist hier meine Ehrenpflaume zur linken Seite. Ihr arbeitet eher nach dem Motto, viel hilft viel.
Nein, das ist die perfekte Mischung, das sage ich dir.
Okay.
Mit ganz viel Erfahrung.
Natürlich.
Also ich würde mir nie anmaßen.
Du machst nichts anderes seit einer Dreiviertelstunde. Du maßt dir in einer Tour an.
No.
Sind das Rosinen?
So. Cranberries. Also, das sind Cranberries, genau. Ja. Ich mag per se gerne, ich esse sehr gerne Nüsse. Und habe mich natürlich dementsprechend früher oft geärgert, dass im Studentenfutter so viele Rosinen sind.
Ja.
Bis ich dann irgendwann darauf gestoßen bin, dass es mittlerweile wunderbare Möglichkeiten im Internet gibt, wo man sich seine Nussmischungen selber zusammenstellen kann.
Möchtest du da jetzt auch Werbung für machen?
Nö. Gut. Ich hätte dir verraten, wo man das sehr gut kann. Die haben sogar in Hamburg hier zwei Geschäfte.
Nussmischung?
Ja.
Oder Müsli-Mischung?
Nee, ah, ich glaube, ich weiß, wie Nussmischung. Du meinst. Sind das die mit dem Eichhörnchen drauf?
Ja, wo man richtig viel Energie hat, wenn man da...
Kernenergie. Kernenergie, genau. Ja.
Okay.
Gibt es in Hamburg-Ottesen, ist wirklich ein Tip-Top-Laden. Kann ich nur... Ja.
Warum?
Ja, weil sie genau, wie Kai eben sagte, eine unglaublich große Auswahl haben.
Ja, und du kannst das quasi, du kannst Nüsse Natur unbehandelt, du kannst Nüsse gebrannt, du kannst...
Prostest du jetzt schon wieder dein...
Nein, gar nicht.
Hoffentlich nicht, weil wir sind davon. Ja noch ein paar Stunden vor der Ausstrahlung. Hm. Aber dann, das ist Content, Tim.
Ich
sag mal so, ne? Du musst aber dann auch wirklich dran schreiben, dass das ein Porridge ist. Weil wenn du so in die Schale reinguckst, dann denkst du erstmal, es ist eine Kürbissuppe. Ne?
Und da muss ich Kai jetzt aber recht bei der Kürbissuppe.
Ja, seid ihr besoffen oder was?
Naja, aber ich finde, also ein Porridge, also für mich ist ganz wichtig, wenn man ein Porridge anrichtet, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass noch was von dem Haferbrei auch zu sehen ist.
Ja,
aber dass das der nicht sozusagen wo sieht man denn bei dir noch Haferbrei?
Hier überall, das ist genau das Problem. Das ist genau bei dir das Problem. Dann bei dir ist das reingelumpt irgendwie. Das kann auch jemand mit einem Schlaganfall im Schlaganfall anrichten, während bei mir alles hochdezidiert fein aufeinander abgestimmt ist. Bei dir ist aber nur viel. Und bei mir ist Farbe, Form. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist weiße Socke, schwarze Hose, blaues Hemd, schwarzes Ding. Da ist alles so übereinander. Mhm. Hier ist schon mal, das ist wie ein Blumenstrauß. Hier haben wir einen Dialog, eine Kommunikation der einzelnen Produkte. Das heißt, ich habe die Nüsse auch ein bisschen zerbrochen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Nuss und Blaubeer... Hör auf, da hin und her zu wackeln.
Kann ich das aus der Schale jetzt auch raustrinken?
Nimm mal bitte einen Löffel.
Nee, wir müssen es erst mal fotografieren. Haben wir es?
Ja, nachdem du es hin und her geschoben hast. Aber nochmal, das ist viel schöner. Ja, und jeder hat seine Kompetenzen an der Stelle und Kai hat seine zu Hause gelassen.
Naja, ich sag mal so, ne? Also zumindest sieht man bei Kai, was es sein soll, ne? Ein Porridge. Und du hast das anders interpretiert.
Unterschied. Weißt du, was bei Löffel? Kai zu sehen ist? Das ist das, was die meisten Leute denken. Porridge ist was für Magenverstopfung. Bei mir, ach krass, das kann Porridge sein, so habe ich das noch nie gesehen. Spannend.
Porridge ganz neu interpretiert.
Ja. Also ich koche übrigens Porridge sehr gerne mit veganer Milch.
Mhm. Ich mag es tatsächlich am liebsten mit Wasser, weil mir ist es sonst zu süß. Mhm. Ja, weil sowohl Hafermilch, Mandelmilch, als auch vegane Milch, die sind ja irgendwie süßer. Und das mag ich nicht so gerne. So, ich lasse mich ja wichtig ist ja sowieso, jetzt haben wir es ja erstmal umgerührt. Also ich habe jetzt gerade das Porridge von Tim umgerührt.
Warum hast du das gemacht?
Naja, um jetzt den Geschmack zu testen.
Ja, aber das sollte sich doch abwechseln. Du hast doch, okay. Du machst noch Reis, okay.
Mhm. Es schmeckt durchaus gut. Das hängt damit zusammen, dass Tim ja Mangosaft da reingemacht hat. Kann man wunderbar essen. Es sah halt nicht so schön aus, fand ich, in der Schüssel, aber man kann es sehr gut essen.
So, Tim, würdest du mal von Herrn Flaume
so, das Porridge testen? Mir müsstest du das natürlich jetzt auch umrühren, bevor du isst.
Achtung, haben wir die Rührbewegung? Können wir einmal die Rührbewegung bei Herrn Flaume sehen, bitte? Schau mal, Brei. Können wir mal die Rührbewegung bei Tim Melzer sehen, angerichtet von Herrn Flaume?
Aber das sieht jetzt auch ein bisschen nach Schlaganfall aus, was du da machst. Ne?
Ja, aber jetzt guck mal, was für Brei ist das denn? Jetzt mal ehrlich,
jetzt
Flaume.
Jetzt mal unter uns, ne? Ja. Ich habe ja den Haferbrei jetzt nicht selber gekocht. Ne?
Jetzt mach nicht den größten aller Fehler. Du hattest die Chance, du hast Wasser vor dir, du hättest es verlängern können, du hättest wieder zu einer Breienkonsistenz. Du hast den Baustoff hier genommen und hast damit Weitergabe. Das heißt, dir fehlt die Flexibilität, bei der Fehleranalyse auch eine Angebot zu schaffen. Das ist nämlich meine Kunst. Ich sehe den Fehler. Macht da niemanden einen Vorwurf und macht da einfach.
Ja. Aber Tim, ich muss wirklich sagen, dein Porridge ist extrem lecker, was du hier angerichtet hast.
nicht alles auf einmal, Tim.
Das ist übrigens die große Kunst der Köche. Und dann. Hier ist ein bisschen Zimt drin. Also Porridge ist wirklich geil. Klingt wirklich beschissen. Und das ist eine schöne Entwicklung.
der heutigen Welt. Also ich finde sowas wie Kakaonips finde ich dämlich. Warum auch immer. Ja, aber das macht mich manchmal wütend, dass dann auf einmal so wie nennt sich dieses Essen?
Weiß nicht, was du meinst. Nee,
dieses Superfood, Superfood. So. Dass auf einmal irgendwas wie eine Sau durchs Dorf geht und alle Idioten laufen hin. Ja, keine Ahnung.
Porridge muss doch irgendwie da gewesen sein. Porridge
aus England.
Ja, aber Leute. Warum war das auf einmal on vogue?
Ja, das ist, ich glaube, die gesundheitsfördernde Wirkung und dann die versucht, das sexy zu machen.
Naja, das Ding ist einfach so, ne, wenn du Haferbrei klingt natürlich nicht irgendwie so richtig geil, ne? Und man weiß aber auch, Porridge, also englische Bezeichnungen, die Originale, ne, sind in Deutschland dann wieder ein bisschen schwerer an den Mann zu bringen, weil du musst ja den Menschen nicht mal erklären, was es ist. Und da gab es eben auch in den letzten Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit und das ist halt ein bisschen moderner geworden, weil es natürlich auch so ein bisschen der gesünderen, ausgewogenen Ernährung zuspielt. Und von daher ist Porridge halt einfach ein Thema. Ne?
Also ich mache zum Beispiel mein Porridge Zimt, Honig. Ich mag eine gewisse Grundsüße drin. Mhm. Nicht viel, ne? Aber so ein bisschen darf das schon noch tickern. Wasser oder vegane Milch mag ich lieber als mit richtiger Milch. Die ist mir zu fett, die ist mir zu schwer. Die macht es dann eben so zu kompakt für mich. Mhm. Und dann ist am Ende des Tages das, was gerade da ist. Also Nüsse.
Gibst du mir mal noch was von deinem Porridge, weil es ist wirklich echt lecker.
Ist aufgegessen.
Ist nee, aufgegessen?
Nee, hier ist noch ein bisschen.
Ah, hier ist noch ein bisschen.
Bisschen, da ist übrigens ein einziger Kochtrick, den kannst du dir merken, ist ein Ticken Säure reingekommen durch die Mango.
Und ich hab natürlich manchmal, zu Hause habe ich noch ein bisschen andere Fruchtauswahl, genau. Die fehlte jetzt hier ein bisschen.
Das ist so ein bisschen die Säure, weil die Blaubeere bringt schon genau das Richtige mit. Es ist, glaube ich, eins der besten Frühstücke.
Mhm. Ja.
Lange bevor ich aber das Wort gesund in den Mund nehme, sage ich, es ist wahnsinnig lecker. Und es ist geil vorzubereiten, weil ich koche mein Porridge schon am Abend vorher, weil ich morgens ein Morgenmuffel bin.
Aber dann ist ja Overnight Oats, wenn das über Nacht stehen lässt.
Ich komme auch nicht mit.
Overnight Oats.
Ja, aber warum braucht das einen neuen Namen? Das ist Porridge vom Vortag. Also Reste von gestern. Aber heißt das denn Overnight
Oats? Aber okay. Overnight Oats, ja.
Okay, ich mache es, weil ich einfach morgens keinen Bock habe, mich hinzustellen mit Abkühlen und bla.
Aber ich mag es zum Beispiel gerne warm. Also ich esse mein Porridge gerne warm.
Jetzt komme ich. Vorgekocht, ein bisschen Milch warm machen, Wasser warm machen, reingießen, dankeschön.
Aber du solltest eh nicht ganz so viel Porridge essen, weil es ist natürlich sehr kohlenhydratreich.
Nee, aber sollte ich, weil ich jemand bin, der den ganzen Tag nichts isst, also keine Basis schafft und abends fresse. Deshalb ist Porridge für mich...
Das stimmt, es hält relativ lange an.
Hält lange an und gibt die Energie peu à peu frei. Also ist ähnlich wie die Pasta beim Sportler. Das Prinzip. Und deshalb ist das bei mir wiederum gut. Aber es ist individuell, für jeden unterschiedlich.
Man muss natürlich wirklich sagen, morgens Porridge zu frühstücken, den ganzen Tag nichts und dann abends zu fressen, ist natürlich auch extrem ungesund. Ne? Da kriegt man vielleicht weiche Haut am Arsch von. Aber
hat sich das rumgesprochen, bis zu all dem? Krass.
Ja. Habe ich mal gehört.
Nein, es ist.
Ich habe meine Frau getroffen, die hat mir gesagt, also Tim. Ne?
Ich glaube, dass die Ernährung, die wir betreiben, generell, egal auf welchem Level wir sie betreiben, ungesund ist, weil wir das Verhältnis verloren haben zum ganz normalen Bedürfnis und das ist Hunger. Richtig, Hunger, Sättigung, Energie, dem Verbrauch. Jede Regel, die wir erfinden, für denjenigen, der sich darum kümmert, ist das in Ordnung, mag das angemessen sein. Aber es gibt, glaube ich, in meinen Augen keine Regel, keine Diät, die für alle Menschen gleichermaßen
sind. Überhaupt nicht, das sowieso nicht.
So. Glaube ich auch. Also es ist so, guck mal, ich arbeite normalerweise, habe ich meine Hochleistungszeit um 8 Uhr abends.
Ach.
Wo ich richtig brenne, richtig baller.
Daher auch die 20.15 Uhr Show jetzt für dich. Hm?
Nein, aber durch die Gastronomie, da muss ich ja fit sein, da muss ich ja was haben. Dann mache ich Feierabend um 10 oder um 11. Natürlich esse ich danach noch was. Isst du nach Feierabend, wenn du um 5 Uhr, oder die Menschen, die um 5 Uhr Feierabend machen, essen noch Abendbrot? Warum soll ich kein Abendbrot essen?
Also es war für mich eine durchaus spannende Erfahrung. Ich habe ja im vergangenen Jahr, als ich mein jetzt sportliches Leben so ein bisschen verändert habe,
das ist krass.
Musste ich ja auch anders essen. Ja, weil mein Ziel war ja zuzunehmen, zuzulegen, weil ich ansonsten durch härteres Training einfach schlichtweg noch mehr abnehme, anstatt das Ziel zu erreichen, was ich dann wollte.
Also du warst früher ein Spittel und du wolltest jetzt zum Muskel
trainieren. Genau, ja. Ich hatte ja hier, wir sind ja hier bei der OMR in Hamburg und hier gab es ja in Heusig so eine kleine Wette.
Ja, wer hat gewonnen? Ne?
Naja, es ging im Grunde darum, dass
ich... Das wollte ich dich eh fragen, warum musstest du für nur 10 Klimmzüge so hart trainieren?
Hast du mal einen gemacht?
Ja, ich habe mit Philipp und ich habe auf Anhieb 11 gemacht. Darauf will ich aber nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, Kai.
Gut vorbereitet, die Nummer.
Ob es darum geht, Verletzungen vorzubeugen. Hm. Aber warum hast du so lange auf 10...
Naja, weil ich einfach, als ich angefangen habe zu trainieren, keinen einzigen konnte. Es ist doch eine Frage der... Wie, du hast doch gerade gesagt, du hast aus dem Stand 11 gemacht.
Ja, dann ich konnte vorher auch keinen einzigen.
Aber was ist vorher?
Bevor ich das erste Mal einen Klimmzug gemacht habe.
Willst du jetzt in die Fresse haben oder später?
Wieso denn?
Er sagt gerade, er hat
es. Du hast probiert, es wahrscheinlich noch nie ausprobiert.
Habe ich nicht gehört.
Ich habe mein Leben lang.
Er hat auch keinen
geschafft. Habe ich nicht gehört.
Elf gemacht
habe. Habe ich nicht gehört. Ja, okay. Verstehe ich. Angenommen.
Also, gut. Mein Leben lang immer Sport gemacht.
Ja.
War auch selbst zum Beispiel in Liegestützen gar nicht so schlecht. Konnte aber nie einen Klimmzug. Mein ganzes Leben lang nicht.
Okay.
Ja, also auch alles, was nach oben klettern, also alles, wo du offensichtlich besonders Kraft in den Schultern, in den Armen. Mein Unterarm war immer dicker als mein Oberarm. Ja, und das alles sind keine guten Voraussetzungen, um viele Klimmzüge, um 11 Klimmzüge zu machen. Ne? Und dann war ich hier im Hause schlecht. Bei der Omi.
So schlecht. Okay. Das ist so schlecht. Das, einer muss ihn machen und wirklich, das ist
so schlecht. Haben wir Niveau, ja.
Das ist so schlecht. Aber Kai gefällt es, das ist ja auch gut. Das ist König.
Entschuldige.
Und dann habe ich mit dem lieben Philipp Westermeier hier gestanden und er begrüßte mich und sagte zu mir, ich sehe ja, du läufst ja immer so viel und du bist ja ganz schön flott unterwegs, ich laufe auch. Ne, so hat er mich begrüßt. Und da habe ich gesagt, ja, was läufst du denn? Und dann sagt er immer hier Alsterrunde. Nee, sage ich, pro Kilometer. Und dann sagte er so, ja, so 6:30. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht Laufen, das ist Joggen. Also das ist nicht Joggen, das ist Walken. Das ist Walking, nicht Jogging. Mhm. Ne? Und dann nahm er mich direkt wirklich mit, packte mich am Arm und schleifte mich hier in einen Raum, wo eine Klimmzugstange an der Wand hängt, bog da ein, ungebremst, sprang an die Stange und zog 10 Klimmzüge raus, sprang wieder runter und sagte, und siehste, und das ist eben mein Ding. Ne? Also Klimmzüge konnte ich schon immer gut. Wenn ich irgendjemand beeindrucken wollte, habe ich immer Klimmzüge gemacht. Und da habe ich gesagt, siehste, jetzt hast du mich, weil Klimmzüge konnte ich noch nie. Und dann habe ich aber in dem Moment gesagt, aber pass auf, wir können ja eine kleine Wette machen. Ich trainiere von Anfang des Jahres, Januar vergangenen Jahres, 3 Monate. Und mein Ziel ist es, in diesen 3 Monaten von 0 auf 10 Klimmzüge zu kommen. Und du arbeitest in den Zeiten ein bisschen an deinem Lauftempo. Und ich glaube, er hat das irgendwann ein bisschen verdrängt für sich, Entschuldigung, und hatte also nicht so viel im Lauftraining gemacht. Aber ich hatte für mich eine gute Challenge. Und mein Ziel war es, 10 Klimmzüge zu schaffen. Und am 30. März vergangenen Jahres habe ich zum ersten Mal in meinem Leben 10 Klimmzüge gemacht.
Und ich finde das so lustig. Ich werde oft gefragt bei Kitchen Impossible, warum machen da so wenig Frauen mit? Hier haben wir gerade das lebende Beispiel. Das Treffen zweier Primaten aufeinander. Die körperliche Bewegung. Ja. Wenn ich jemanden beeindrucken will, dann habe ich Klimmzüge gemacht.
Ja?
Das ist so. Aber okay. Setz. Das männliche Hirn ist... Ich kann 10 Klimmzüge und 5:30 laufen, Pimmel auf dem Tisch. Ja, und dann treffen wir jetzt wirklich, ich meine wirklich, wir reden hier von 2 hochgradig intelligenten Menschen, die Kai Pflaume und Philipp von OMR.
Philipp, das sind
so. Und dann mache ich immer Klimmzüge, wenn ich jemanden beeindrucken.
Ja, der Satz ist schön. Der Satz ist gut, das muss ich zugeben.
Für die Ewigkeit.
Ich bin
ja primitiv. Aber ich
sag mal so, er hat mich nur bedingt beeindruckt, weil er hat nur 10 Klimmzüge gemacht und nicht 11.
Maschine.
Okay.
Aber das ist eben.
Aber pass auf, was ich nur ganz kurz sagen wollte, was ihm aber gar nicht klar war in dem Moment, und da konnte er ja gar nichts für, er hat wirklich mein Leben nachhaltig beeinflusst damit.
Na krass.
Ja? Und ich musste mir ja plötzlich Gedanken machen, klar, ich musste Kraft zulegen, ich musste Muskulatur gerade im Oberkörper zulegen und so. Und ich wusste aber, das wird auch übers Essen gehen. Ne? Also ich muss meine Ernährung umstellen. Ne? Ich brauche also ganz andere, ich brauche viel mehr Kalorien. Und ich habe dann wirklich 3 Monate so im kompletten Kalorienüberschuss jeden Tag gelebt. Und dazu gehörte dann zum Beispiel auch abends nach dem Training, und das, da reden wir dann so von 22:30, nochmal eine sehr vollwertige, aber vor allen Dingen proteinhaltige Mahlzeit zu essen. Ne? Also da wartete dann nochmal Seezunge, Kartoffeln, Gemüse, Lachs, Reis, Gemüse.
Wer kocht das?
Es kam aus dem Restaurant. Also ich war ja die meiste Zeit hier in Hamburg. Ach so, in der Zeit.
Okay. Ne? Habe ich mir aus dem Restaurant bestellt.
Aber bleibt dir das denn nicht nachts? Also gibt es naja, nicht einen
Füllen? Man gewöhnt sich daran.
Er bewegt sich dazu.
Nee, ja. Er redet von nachts.
Das ist schon, also wenn du abends so spät, also erstmal, du hast gerade diese Belastung gehabt, diese körperliche Belastung gehabt und wir sind da sehr oft so über die Grenze hinausgegangen. Dann musst du nochmal essen und da isst du eben nicht mit Hunger, sondern das ist Essen, weil du in dem Moment essen musst, ne, um Gewicht zulegen zu können.
Nicht mein Problem.
Das ist nicht unbedingt förderlich für gesunden, entspannten Schlaf. Natürlich nicht.
Aber apropos viel von viel, Tim. Ja. Hi Sebastian, hi Tim. Ich bin ein Riesenfan von Kitchen Impossible und natürlich viele Gastro. Ja. Hab das Kitchen Impossible Buch geschenkt bekommen. Oh, da haben wir die Dose der Pandora geöffnet.
Nicht gut.
Gewinnspiel. Oh doch. Du kannst locker für die nächsten 10 Staffeln unterschreiben.
Ist gut.
Wir haben so viele,
deine
Produktion ist begeistert.
Ernsthaft?
Ganz, ganz, ganz tolle Ziele und mit Fotos, so wie du aufgerufen hast, ja, so haben die vieles geliefert. Bitte? Das sehen wir dann. Also.
Meine Produktion, das heißt ja, die können das gegen mich richten.
Ach, habe ich einen Fehler gemacht? Das tut mir aber leid. Habe ich irgendwie falsch verstanden?
Bist du eine Bumsbirne, ey. Wahnsinn.
Da habe ich irgendwie falsch verstanden. Ich habe das Kitchen Puzzle Buch geschenkt bekommen und auf eine Sache komme ich nicht klar, schreibt Florian Grimm. Mhm. Das Kartoffelpüree-Rezept. Mhm. Sind die 600 Gramm Butter ein Druckfehler?
Nein. Das ist ja dieses legendäre, so sehe ich und so lebe ich Essen und Trinken. In der Analyse ist es manchmal schwer, warum Dinge so schön sind, warum sie so besonders sind. Manchmal ist es nichts. Und hier sind 600 Gramm Butter. Also es ist ein 1:1 Kartoffelpüree. Das heißt, also das Ziel ist es eigentlich, die Menge Stärke Kartoffel mit der adäquaten, also mit derselben Menge an Butter in eine Ehe zu verbinden. So, und das darf nicht glänzen, es darf nicht, sich nicht lösen. Das ist die große Kunst, warum dieses Kartoffelpüree so besonders ist. Und das ist sehr klassische Küche und ich sag mal, fern jeglicher modernen Ernährungsmentalität, aber es ist Genuss. Das heißt, man darf sich das mal gönnen. Das ist, ich habe damals in der Sendung gesagt, ich möchte in diesem Kartoffelpüree beerdigt werden. Weil vielleicht bin ich ja nur scheintot und ich würde dann anfangen nochmal so, und dann kann ich einfach zumindest nochmal, wenn ich unter der Erde bin, so mir dieses Kartoffel. Es gibt so Wohlgeschmäcker, die kannst du mit nichts erklären. Und das ist das. Also ist schon richtig.
Kann ich verstehen. Vielleicht wäre das ja auch für die Masse, für den Masseaufbau genau das
Gleiche. Nee, da gehört ehrlich gesagt Butter nicht wirklich dazu.
Nee, wahrscheinlich.
Weil das ist, da wird ja so, wird der.
Aber das
führt jetzt sehr weit. Also
das ist so manchmal mein Problem mit der, also ich habe ja zum Beispiel auch vor ein paar Monaten ein bisschen Gewicht verloren, weil ich schon auch echt, also so langsam hatte sich das ein bisschen niedergeschlagen auf mehrere Dinge in meinem Leben. Und habe dann ein bisschen Diät gemacht, ich werde nie so ein Finger, außer ich mache es richtig hardcore und das will ich nicht. Und ich fand immer die Alternativen, die man mir angeboten haben. Und bei mir gehört nun mal Freude. Das Lustzentrum beim Essen muss irgendwie manipuliert werden. Und da hatte ich eine Ernährungsberatung und habe gesagt, passen Sie auf, ich habe folgendes Problem. Ich esse so. Ich kann mich zusammenreißen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Aber wenn Sie mir jetzt kommen, dass ich statt Mayonnaise zur Currywurst Pommes Joghurt nehmen soll, ja, dann geben Sie Ihren Titel ab und dann haben Sie hier nichts zu suchen. Weil
ich glaube, Ihre Antwort war keine Currywurst-Pommes.
Nein, sie hat gesagt Currywurst-Pommes. Ja, aber achte mal drauf, wann und wie und vielleicht wie nicht die dritte und nicht die dritte Portion Mayo noch drauf. Wo ich sage, okay, fair enough, das verstehe ich, weil das war so. Und jetzt hat sie mich abgeholt. Jetzt lässt sie mir ein bisschen was so und das, dann entwickle ich einen eigenen Ehrgeiz, da nicht mehr drauf zuzugreifen. Nichts ist doch wertvoller als verbotene Früchte beim Essen.
Absolut.
So dieses so keine Schokolade. Und bei mir war das ganz große Ding Obst. Denn ich bin abends nach Hause gekommen und ich habe Massen an Obst gefressen. Also 20, 25 Mandarinen abends nochmal so bei zu Hause in 1-2 Stunden. Halbe Wassermelone, Erdbeeren, Bärenfrüchte, Weintrauben kann ich so ein Kilo wegballern. Ich liebe Obst. Und dachte immer, ja, das ist gesund. Hab mir lieber kein Käsebrot gemacht. Hab lieber ein bisschen. Und sagt sie, sehen Sie, und da ist der Fehler. Machen Sie sich lieber ein schönes Käsebrot mit Butter und Käse. Essen das Käsebrot, sind voll befriedigt und machen Sie bitte nicht das Obst, weil das Obst, das ist ein Narkoleptikum für Ihre Leber. Das legt die Leber arm, das legt den Stoffwechsel arm und deshalb werden Sie fett. Und das war für mich sinnvoll. Und dadurch kriegt man eine Motivation, anders zu agieren, als immer dieses komplette.
Aber ich habe zum Beispiel Pokeballs total schätzen und lieben gelernt, ne? Weil das halt eine wunderbare, ganz cleane Form der Ernährung ist. Und
was ist das genau?
Diese Hawaiian Pokeballs, also da kommt dann ist ja immer eine Base drin, also weißer Reis oder brauner Reis, Quinoa, Zucchini-Spiralen oder Salat. Das kann man dann wählen und dann kommen verschiedene Zutaten rein. Also von, da kann rote Beete drin sein. Da kann,
also Salat?
Nee, das ist schon was anderes. Dann kommt roher Fisch drauf. Ja, und also du kannst Lachs, Thunfische, kannst aber auch Hühnchen, Tofu, ja, ja. Gibt's alle möglichen Varianten. Ja, aber das ist alles halt clean und es wird nie wie ein Salat durchmengt.
Ja. Nee, das machst du denn ja in der Schüssel, oder nicht?
Ja, beim Essen passiert das automatisch oder spätestens im Magen.
Nein, aber das ist Salat, ich finde das ja gut.
Aber es ist eben kein Dressing, in dem sie, also nicht Salatdressing und so. Und ein klassischer Salat hat ja natürlich meistens keine Base, die aus Reis besteht. Ne?
Kartoffelsalat?
Ja, Kartoffelsalat ist aber auch so, ne? Ist ja immer die Frage, was da alles dran ist. Ja, ne?
Ja. Okay, Tim. Also, was mich eigentlich ein bisschen interessiert, bei dieser Hochküche, die du jetzt so Alchemist, Noma etc., gab es Enttäuschung? Oh, wir brauchen keine Namen. Weißt du, was auch
ein super Lokal in Kopenhagen ist? Ja. Punk Royal. Warst du schon mal im Punk Royal?
Ja, warum war
ich da? Gibt's in Stockholm und in Kopenhagen.
Warum war ich da?
Nee. Die haben keinen Stern, aber das ist Küche auf Sternenniveau in einem wirklich absolut crazy abgefahrenen Ambiente. Es ist ein relativ kleiner Laden, alles ist drin schwarz, ist ausgenebelt, eine sehr, sehr wilde Deko in dem Laden und es läuft knalllaut Punkmusik, ja, die Köche in einer kleinen Küche, alles offen, die, also als wir damals hatten, die Jeans, Hotpants an und weiße Cowboystiefel, die kochen unglaublich gut, mhm, ja, und die Kellner, die auch ein bisschen Animateure sind, ja, haben schon auch die Aufgabe, die Gäste ein bisschen abzufüllen, weil mit jedem Gang gibt's neuen Alkohol und sie legen sehr viel Wert darauf, dass das auch ausgetrunken wird, bevor der nächste Gang kommt.
Wie bist du, wenn du betrunken bist?
Oh, ich hatte den gleichen Gedanken gerade.
Lustig. Ja.
Ich auch immer so bis zur Hälfte und dann nicht mehr.
Und dann?
Dann bin ich betrunken.
Also
und dann glaube ich, dass ich lustig bin.
Im Podcast würde man es schneiden.
Okay. Hörst du dann albern?
Nee, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verändert. Früher war ich wirklich lustig, dachte ich. Und jetzt werde ich einfach müde. Müde und blöd, und blöd lustig. So, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, weil ich weiß es nicht, wenn ich betrunken war.
Aber du wolltest Kai gerade eine Frage zu Kopenhagen stellen.
Wo lebst du?
München.
In München. Was wäre das Äquivalent in München zu deinem Tipp aus dem Punk Royal?
Das neue Tantris.
Ich glaube, sowas wie das Punk Royal gibt es weder in München noch in Hamburg noch in Berlin. Ich glaube, sowas habe ich in so ein Lokal kenne ich in Deutschland nicht.
Es gab den Off-Club hier in Hamburg. Sensationell.
War das nicht dein Restaurant?
Ja, genau.
Ah ja.
Nein, der hieß ja der Fuck-Off-Club. So, Off-Club, Fuck-Off-Club, weil da ging es um Attitüde, da ging es um laute Musik, da ging es um richtig gutes, wertiges Essen. Ja, der Küchenchef war damals groß.
Aber ich sag mal, ich war nie im Off-Club, ja. Aber ich kann mir, also egal.
Das ja, nee, sag ruhig.
Diese Mischung aus hervorragendem Essen und totalem Chaos, was da passierte, dass irgendwann der Boden brennt und also alle möglichen, da wird alle möglichen Quatsch gemacht. Und das alles eben sehr komprimiert auf relativ kleiner Fläche ist schon... War sehr speziell.
Okay.
Lebte aber extrem von den Leuten, die da arbeiten.
Ich sage immer wieder, der Held im eigenen Land. Gerade bei solchen extremen Konzepten. Denn wir suchen alles Besondere. Wir reisen dafür bis an den Arsch der Heide irgendwie, um dann zu erzählen, was wir irgendwo anders erlebt haben. Statt so ein bisschen auch das zu fördern. Und ich merke das wirklich an der Gastroszene. Wir haben spannende Konzepte. Es geht zu Hause immer noch ein bisschen um Grabenkämpfe. Also man verteidigt bestimmte Formen der Gastronomie. Jeder nach seinem. Der eine sagt, nee, das ist mir zu teuer, das ist der Stern, das ist mir so kompliziert. Dann, ja, aber das ist nicht so das Richtige. Wir lieben die kleinen Trattorien, wo die Nonne einfach nur ein, zwei Gerichte kocht und dann stellt sie nur das auf den Tisch irgendwie so. Das sind alles Dinge, die wir zu Hause sehr ungerne machen. Sehr, sehr ungerne. Zu Hause haben wir größere Bedürfnisse, dass das, was wir wollen, auch erfüllt wird. Und deshalb verlieren wir den Blick dafür. Weil ich kenne einen Laden.
Braucht in der Breite natürlich auch immer das entsprechende Publikum für solche Läden.
Richtig, du bist das Publikum.
Aber ich alleine reiche ja jetzt nicht, ne? Also
in Dänemark reichst du. Also da bist du einer.
Ja, da bin ich einer von vielen. Das ist genau.
Ich überlege gerade nämlich einen Mitarbeiter von mir, ein ehemaliger Mitarbeiter, und ich fällt mir der verdammte Kackname nicht ein.
Bullerei?
Nee, hat einen Laden in München aufgemacht, so ein bisschen Isekaya, aber Dirty Isekaya. Also so ein bisschen.
Musst du noch nachliefern? Weißt du, wie der Laden heißt?
Ja, eben nicht. Der Name fällt mir nicht mehr ein.
Ach so, ich dachte, der Name von dem Mitarbeiter.
Nee, der Name vom Mitarbeiter ist Philipp Jüngeling. Und der macht, macht so relativ kredibiles, gutes, also, lebendiges Essen. Aber es ist immer wieder solche Läden.
Also ich sag mal in München, im neuen Tantris war ich leider noch nicht, ja. Kommt noch. Was ich sehr gerne mag in München ist Mural. Oder auch Sparkling Bistro.
Das kenne ich nicht.
Ja, das ist ein relativ kleines Lokal, der Jürgen Wolfsgruber ist da der Chef, Österreicher, hat auch einen Stern. Ja, das Doma am Viktualienmarkt, auch ein kleinerer Laden, sehr schön, ne, sehr, sehr besonders, sehr kreativ und so, auch ein bisschen so, haben auch mal einen Hotdog auf der Karte, der aber dann modern, anders, neu interpretiert ist, also auch sowas.
Also ohne Wurst.
Ja, genau. Ohne Hund.
Ja.
Ja, also so, es gibt bestimmt noch ein paar mehr.
Nach welchen Kriterien suchst du aus?
Natürlich unser lieber Freund Ali Güngemisch, ne?
Ja.
Pago.
Ja, ja. Aber das ist weit entfernt vom Punk.
Nein, das ist kein Punk. Das waren jetzt mal per se ein paar Lokale, wo ich sagen würde, das sind so auch sehr gehobene, tolle.
Ich glaube, dass die Produktqualität in Berlin in München so unfassbar gut ist und die Nähe der italienischen mediterranen Lebensgrund plus das Verständnis der Biergärten eine einzigartige Konstellation darstellt, dass deshalb, wenn es manchmal über die Grenzen hinausgeht, das schwierig ist. Also, weil du musst manchmal auch eine Tradition verlassen, um was Neues zu bewegen. Deshalb ist Kopenhagen in meinen Augen eine der spannendsten Nationen. Es gibt keine Tradition in Dänemark, was hohe Kulinarik angeht.
Naja, und bei vielen Dingen in Kopenhagen ist es ja so, dass die sehr gehobene Gastronomie wiederum dazu geführt hat, dass die Zulieferer sich entsprechend dort natürlich auch dann entwickelt haben und entsprechend natürlich auch heute andere Dinge anbieten, die es ohne die ganze Gastronomie da gar nicht gegeben hätte.
Nein, das ist irre. Also an solchen Staaten wie Dänemark oder eben auch Städten wie Kopenhagen kann man eben erkennen, wie groß die gesellschaftliche Funktion, wie gesellschaftsrelevant Gastronomie wirklich sein kann, wenn man miteinander agiert. Also deshalb auch nochmal dieses, was wir jetzt gerade in der Pandemie sehr stark erlebt haben, dass seitens der Politik, ich sag mal, Kultur und auch Gastronomie ja eher so als okay. Ja, wir haben uns nicht angeguckt, aber die inhaltliche Wertschätzung, das sieht man an solchen Städten. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, wir haben eine gesellschaftliche Relevanz. Nicht die einzige, es gibt viele von uns und viele, aber im Gastronomie ist mehr als einfach nur Fressen und Saufen.
Hast du das Restaurant gefunden?
Ja, Usagi heißt das Restaurant, Philipp Jüngling. Wundert mich auf der Titelseite schon gar nicht, warum, weil das ist der Off-Club einst, ne? So ein bisschen im Erscheinungsbild. Es ist natürlich japanisch angehaucht, das ist ja sowieso...
magst du
ja? Das ist ja sowieso dein Ding, Tim, ne?
Usagi Munich.
Sieht gut aus. Ist in
ist ein bisschen dreckig, also positiv dreckig.
Guck mal, das ist ganz interessant, wenn du jetzt, ich bin natürlich, weißt du, meine Generation macht als erstes sofort das Instagram auf von Usagi. Ne? Und da denkst du alles andere, aber nicht an dreckig. Weil da ist nichts davon dreckig, was
ich. Nein, dreckig meine ich mit so.
Nein, aber, ist dreckig, also aber hier so ist auch, also.
Rotzig. Rotzig vielleicht.
Aber wenn du jetzt alleine aufs Instagram gehst, würdest du auch nicht sagen Punk und da würdest du auch nicht sagen rotzig.
Na schon.
Ja, aber gut, also werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Doch. Philipp, viele Grüße, ich komme mal vorbei.
Aber so ein Noma oder so ein Alchemist, würde der denn in Deutschland funktionieren?
Haben wir ja. Wir haben ja viele inzwischen sehr gute. Das
100, 200 hier in
Hamburg. Von dem Entertainment-Faktor her?
Also nein, da fehlt den Köchen.
Das meine ich.
Da fehlt den Köchen. Noch die Köche sind, so sehr ich sie mag, sie sind auch manchmal ein bisschen doof, weil es gehört mehr, oder wenn du sowas machst, die Zelebration, die Inszenierung, das gehört dazu. Wir haben selten.
Nobel, hart und schmutzig?
Ja, das ist ja auch eher in der Schluffigkeit, ne? Inszenierung in der Schluffigkeit und der Aggressivität. Sie machen erstmal anderes schlecht, um sich selber geil zu finden. Finde ich nicht sonderlich spannend.
Aber das Noma ist in seiner Art zum Beispiel so state of the art. Das ist ja ein Kosmos. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist ja mehr als gutes Essen. Ne? Das ist ein Labor, wo neue Dinge ausprobiert werden. Und ich muss trotzdem sagen, im Vergleich zwischen Alchemist und Noma, war die Experience im Alchemist tausendmal besser. Naja. Ne? Nur mal sensationelles sofort. Essen, also ganze Ambiente, aber eben komplett konträr. Ne?
So und, zwei verschiedene Küchenstile.
Ja, total. Und dann hast du zum Beispiel, dann gehst du ins Noma und dann ist da ja zum Beispiel eine der Policies, dass sie sagen, das, was wir an dem Abend haben, das Tier wird dann auch komplett verwertet. Ne? Bei uns war das dann zum Beispiel Königsgrabbe und dann hast du von den...
Schade.
Ja, ist schlimm gewesen. Nein, aber ich wollte sagen, du hast dann nur bei, wie viel hast du dann da? 12, 13, 14, 15 Gänge und davon waren halt 4 mit Königsgrabbe. Ne? Also es könnte auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich jetzt 15 ganz verschiedene Sachen bekommen habe. Das ist dann da halt anders. Ne? Aber sie überraschen dich auf andere Art und Weise. Aber du kriegst zwischendurch halt auch mal einen Salat, wo dann die Besonderheit ist, dass da lebende Ameisen drin sind. Und ansonsten bleibt es ein Salat.
Aha. Erzähl mal, ob deine Erfahrung?
Naja, es schmeckt halt wie ein Salat mit Ameisen drin. Ne? Und wenn du nicht in einem Drei-Sterne-Lokal sitzen würdest...
Aber die krabbeln in deinem Organismus weiter.
Die krabbeln dann irgendwann weiter. Also wenn du nicht in einem Drei-Sterne-Lokal sitzen würdest,
Herr Ober, mein Salat hat Ungeziefer. Ja. Weg mit dem Scheiß.
Genau, weg mit dem Salat.
In der Tat, ich habe auch ein Gericht mit Ameisen gegessen, die waren allerdings nicht mehr lebendig, meines Wissens nach zumindest. Und bei mir waren sie als Säurelieferant, habe ich sie wahrgenommen. Also als Assoziation zu... Ne? Du hast da reingebissen und dann kam eine gewisse Säure raus und die hat das Ganze dann irgendwie abgerundet.
Aber da muss man eine Ameise schon richtig gut treffen, um da reinzubeißen, dass die Säure
rauskommt. Ich sag mal so, ich hatte einen Cracker.
Ich weiß jetzt nicht, wie firm Kai da drin ist, Tim. Ja. Ganz kurz, die Michelin-Sterne sind neu vergeben worden vor, ich glaube, 10 Tagen. Ja. Irgendwelche Überraschungen, Kai, auch gerne, wenn dir was...
Positiv oder negativ?
Sowohl als auch, wo du sagen würdest, weil ich hab hier eine Nachricht bekommen... Ja. Ich habe meine Frage zu Michelin 2022. Ja. Und zwar wundert es mich sehr, dass Thomas Martin seit 2021 von 2 auf 0 Sterne heruntergestuft wurde. Ja. Könnt ihr mir bitte mal sagen, woran das liegt? Ja, ich bin ein Riesenfan von ihm. Ja. Tim kocht natürlich trotzdem am besten.
Ja, natürlich, Johannes, natürlich. Das liegt daran, dass Thomas Martin Klebstoff raucht und sämtliche Geschmacksnerven verloren hat. Das wäre eine schöne Geschichte für die Bunte. Ist nicht so, sie haben sie aus der Wertung rausgezogen, sie haben das Restaurant geschlossen.
Genau.
Das heißt, sie haben den Laden sozusagen, der befindet sich...
Luiz Jakob
befindet sich in einer Umwandlung und wenn da das Rest und haben sich da entschieden, für diesen Wandel, für diese Zeit eben auf das Gourmet-Restaurant zu verzichten, kochen natürlich immer noch herausragend, allerdings eben auf einem anderen Ansatz und deshalb ist sozusagen die Wertung ausgesetzt. Du kannst das Restaurant nicht bewerten. Er hat sie nicht verloren, sondern das Restaurant ist geschlossen.
Aber das Tantris hat doch die Sterne auch direkt wieder gehabt, oder?
Naja, aber die haben ja auch wieder geöffnet.
Die aber mit anderen Köchen.
Aber sie haben ja geöffnet.
Ach so, stimmt, das ist anders zu. Ja,
das ist
klar.
Zu. Mhm,
alles klar. Sonstige Überraschungen, wo du sagst, so freue ich mich persönlich
sehr? Ich bin immer über meinen Schatten gesprungen, dass ich mit der einen oder anderen Persönlichkeit in der Gastronomie auch manchmal meine Probleme habe. Aber es ist schon geil, wenn junge Köche mit bemerkenswerten Auszeichnungen versehen werden. Und da,
du denkst an Hamburger Küche?
Da tue ich mich nicht schwer zu gratulieren. Und habe das auch getan, weil das ist schon toll und ich finde das auch gut, wenn ich manchmal meine eigene Knorrigkeit sozusagen ein bisschen öffnen kann und sagen, hey, nur weil ich es nicht so sehe, heißt es nicht, dass die Rest der Welt es nicht sehen muss. Und deshalb Gratulation an die Kollegen in Hamburg, Zeig und 100, 200. Da ziehe ich den Hut vor, das sind so... Es ist einfach toll, wenn junge Menschen mit einer Vision, mit einer klaren Herangehensweise auch eben diese Ziele für sich, die sie gesetzt haben, erreichen.
Und gerade
in dieser Fulminanz.
Und gerade Zeig und Jellyfish ist ja schon, also wow, es muss ja auch nicht unbedingt, das hatte man nie so richtig auf der Karte, oder? Für einen Stern?
Ich verstehe manchmal Sterne nicht. Also das ist so, das heißt doch, ich habe Restaurants auf der...
Weil du
auf
Profi
der,
bist.
So, und ich sehe, was Menschen machen, was sie kochen, wie sie kochen, wo das bemerkenswert ist. Und manchmal funktioniert es. Manchmal bin ich zum Beispiel, die Emotionalität, die ein Gericht bei mir oder eine Küche bei mir trifft, die ist für mich manchmal mehr ein Sternwert als eine handwerkliche Perfektion oder eine Philosophie, die drauf getan wird. Das ist aber meine ganz alleinige, subjektive Sichtweise. Ich glaube, es gibt kein einziges Restaurant in Deutschland, das einen Stern hat oder eine Auszeichnung hat, das es nicht verdient. Gibt es daneben noch Restaurants, die vielleicht auch was verdient haben? Ja,
Absolut.
So. Ist es manchmal was, warum teile ich immer jede Einschätzung? Nein. Aber das, was wir in Hamburg gerade haben, ist schon Chapeau, Chapeau. Und wir haben ja auch die Bestätigten wieder, unsere schönen Mbiank, Christoph Rüfer, Table natürlich. So, das ist schon, also in unserem kleinen Dorf haben wir eine sehr große Diversität.
Glaube ich schon toll.
Also ich liebe kreatives Handwerk. Ja. Ne? Und deswegen gehört da die Gastronomie für mich natürlich dazu. Ich liebe gutes Brot. Ich freue mich sehr, dass es in ganz Deutschland wieder so tolle Handwerksbäcker gibt, ne, die richtig backen. Ne, und,
gibt es einen Trend, der dich nervt? Also wo du sagst, ja, jetzt ist Quatsch, jetzt hör mal auf. Weil du bist ja schon sehr interessiert.
Was ist denn ein Trend gerade?
Das ist Brot so. Ist ein Trend. Also es ist, kann immer noch ein Megatrend sein. Ne? Also es kann ja ein Trend sein, der noch 50 Jahre an. Brot ist ein Thema, Bäckereien ist ein Thema, Sauerteig ist ein Thema.
Vegan
Kaffee ist ein Thema. Kaffee ist ein Thema.
Ja, also was ich ja per se nicht mag, ist, wenn Dinge immer behandelt werden wie eine Religion und man versucht, andere Menschen massiv davon zu überzeugen. Ne? Also ich sag mal so, wenn du dir in Berlin irgendwo einen Kaffee bestellst ne, und du wirst dann gefragt, Hafermilch oder Mandelmilch? Und ich sag dann, nee, normale Milch. Wie? Kuhmilch?
Ja.
Ja.
Er hat's gesagt!
Kuhmilch.
Ja, aber ne? auf Englisch bitte, ne?
Ja, so. Und das sowas, ne? Genauso ist das auch, es gibt wunderbare vegane Küche, ne?
Super.
Also wirklich
super,
sensationell, super. Ne? Aber deswegen muss nicht jeder Veganer oder müssen nicht viele Veganer andere Menschen immer so versuchen zu missionieren. Ne? Ich versuche auch nicht Veganer dazu zu missionieren, vielleicht doch mal Fleisch zu probieren. Also ich finde immer, jeder muss das so machen, wie er es möchte. Wenn wir uns alle in der Mitte treffen, ist mehr geschafft, als wenn wir uns alle in Extremen bewegen.
Dazu muss ich sagen, gerade in der Kulinarik ist ja oft eine Empfehlung oder der Versuch des Erweitern des eigenen Horizontes oft als Missionieren wahrgenommen wird. Wir hatten eingangs im Podcast eine Situation, ich bin manchmal genervt von dieser brutal regionalen Ebene, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Ich komme vom Land und dort haben wir regional gearbeitet. Jetzt habe ich mal abgesehen von Green Labeln, gibt es mehrere Faktoren, die den Erfolg eines Restaurants ausmachen und wir versuchen die Balance da einigermaßen zu halten. Und jetzt hatte ich im Rahmen von Kitchen Impossible das große Vergnügen, auf Simon Tress zu treffen und wirklich Chapeau, was für ein toller Lehrer. Der ganz anders, mit mehr Lebensfreude, mit mehr Lustigkeit, mit mehr Humor, auf meine Knorrigkeit reagiert hat. Ich habe ja Erfahrungen gemacht in Berlin in einem Restaurant, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht ganz genau, warum macht ihr das? Und dann sagte er, dann bist du halt zu dumm. Ja gut, das ist so, was? Ja, bin ich halt dumm, Entschuldigung. Aber ich habe doch gefragt, warum macht er sich? Ich frage ja. Und der hat es toll mitgenommen und deshalb manchmal, wenn ein Veganer sagt, hey, also dieses Empörtsein, das ist schlimm. Wenn ein Veganer sagt, hey, wir haben keine Kuhmilch, können wir dir aber stattdessen Mandelmilch anbieten? Dann ist es unsere Entscheidung. Wir wissen es, aber wir haben es für uns entschieden. Sonst musst du woanders hingehen. Ist gut. Das ist immer eine Frage der Stimmlage.
Ich war vor 14 Tagen in Frankfurt in einem Hotel, das komplett nur ein veganes Angebot hat. Ne? Also abends im Restaurant, wie morgens beim Frühstück. Da gibt es natürlich nur die Wahl zwischen Mandelmilch und Hafermilch. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Aber wenn ich in einen Café gehe, wo alles im Angebot ist, ne, muss man mir doch nicht von vornherein den Korridor so eng gestalten.
Es ist alles eine Frage der Art und Weise, wie man es formuliert.
Ja, da würde ich auch gerne mal die Reichweite dieses Podcasts nutzen, dass, falls sich das jemand anhört, der so ist, das können Sie gerne übernehmen. Tim.
Ich muss zum Friseur.
Ja, ja. Wir sind ja hier in einem, wir haben ja zwei Showmaster-Talente.
Oh ja.
Ne? Und du bist auch da, Tim.
Ja.
Und da wär's natürlich fahrig.
Was bist du eigentlich vom Beruf?
Da wär's Sekunde. Da wär's natürlich fahrig, wenn man das
jetzt lass ihn mal
auf
ausreden.
Der Strecke liegen lassen würde.
Heute bei Wer beißt denn sowas? Kai im Team mit Pflaume und sie spielen gegen Tim und Melzer. Das modisch-kulinarische Duell, das seinesgleichen sucht, aber ganz viel finden wird hier bei Fiete Gastro, hier bei Wer beißt denn sowas?
Ja, und damit super. Herzlich willkommen zu der 994. Ausgabe von Wer beißt denn sowas? Nicht im ersten, sondern bei Das Beste.
Nochmal, ich kann bei 994, machen wir nochmal die Moderation.
Herzlich willkommen zur 494. Folge von Wer beißt denn?
Nein, von, und jetzt kommt das Publikum. Jetzt schreien sie alle, wer beißt denn sowas? Woo!
Okay, alles klar, Tim. Hervorragend. Oder? Wir kommen zur ersten Kategorie, die da auf den Namen hört. Kulinarische Mythen.
Ja.
Welche der folgenden Aussagen, lieber Kai, lieber Tim,
ist falsch? Red nicht über meine Mythe.
Gut, sehr gut. Ja, gut. Also, welche der folgenden Aussagen ist falsch?
Ja.
Bei vielen Obst- und Gemüsesorten sitzen die meisten Vitamine direkt unter der Schale. Oder in der Tiefkühltruhe sind Lebensmittel unendlich haltbar. Wir haben denn hier so Musik drunter, ne?
Müssen Sie jetzt schon richtig und falsch?
Also drittens, in vielen Sushi-Restaurants wird statt echtem Wasabi grün eingefärbter Meerrettich verwendet. Kai, du bist unser Gast, du fängst an.
Hä? Kannst du eine Frage nach der anderen, sind drei jetzt.
Kulinarische Mythen. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
Ah, okay, welche?
Ich würde sagen, Lebensmittel sind in der Tiefkultur nicht unendlich haltbar.
Mhm. Tim.
Ja, mich nervt das mit dem Meerrettich, weil es Quatsch ist. Mhm. So, ja, es gibt Minderwertigen, finde ich doof, irgendwie so grün. Ja, aber ist, ja, doch, ist es auch richtig. Es ist die Tiefkultur.
Da bist du dir auch sicher?
Ja, weil Fett ist verderblich. Und wenn wir von Lebensmittel allgemeiner Kultur ausgehen, ist es.
Ein Punkt für Tim, ein Punkt für Kai. Hervorragend. Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Cola und Salzstangen helfen bei einer Magen-Darm-Grippe, den hohen Verlust von Flüssigkeiten und Elektrolyten auszugleichen.
Mhm. Stimmt. Ja.
Zweitens, da warmes Bier antibakterielle Bitterstoffe und ätherische Öle enthält und die Durchblutung anregt, hilft es gegen eine Erkältung? Mhm. Oder die dritte Antwort, von der ich wissen möchte, ob sie vielleicht wahr sein könnte. Spinat ist sehr gesund, da das Gemüse einen extrem hohen Eisengehalt hat.
Mhm. Jetzt musst du anfangen.
Tim?
B.
B war?
Bier.
Bier? Warmes Bier?
Absolut.
Hilft gegen B. Erkältung?
Weiß doch jeder.
Ja.
Ja. Wenn du erkältest, bist du mit dem Bier ab in die heiße Badewanne.
Und was ist mit diesem Mythos Salzstangen und Cola bei, wo kommt das her?
Ich glaube eher, das ist so, man isst es gerne. Ja,
das ist der Ansänger, das sehr trockene und salzige, ne? Also dass du quasi so einen trockenen Teig hast und auf der anderen Seite nimmst du den Zucker. Der Cola, also eher nicht so
gut. Nochmal, es ist Cola. Das ist so, Kinder dürfen Cola trinken. Das
so
ist,
nach
das
dem
ist
Motto.
Caring. Ja. Das ist was Besonderes. Und dann die Salzstangen knabberst du so gerne.
Balsam für die Seele.
Ja, so, aber so trotzdem hat es sich ja über...
Funktioniert ja auch.
Ne? Ne? Aber ich habe beide recht. Das ist tatsächlich das warme Bier. Schon mal gemacht?
Ja, nur.
Bei dir ist ja eh Narkolepsie, oder?
Narkolepsie, deshalb ja. Also ich mache Bier warm und ich schwitze dann sehr gerne. Und ich schwitze gerne beim Schlafen, also wenn ich erkältet bin, ausschwitzen, neu anziehen. Wenn ich sehr viel schwitze, Bettwäsche einmal frisch machen und dann wieder hinlegen. Und dann ist das schon so ein bisschen.
Bei Magen-Darm hilft eher Haferbrei mit geriebenem Apfel.
Ja?
Ja.
Mhm. Ja. Gut.
Und was war die dritte Behauptung da?
So, es steht 1-1.
Der Spinat mit
Das ist schon Quatsch.
Also es steht 2-2.
Ja.
Mhm. Welches der folgenden Gerichte steht in dem jeweiligen Land?
Mit dem Unentschieden gehen wir nicht nach Hause,
ja,
ne?
Ich habe ja auch noch für den Fall habe ich ja auch noch was.
Okay.
Welches der folgenden Gerichte steht in dem jeweiligen Land? Tim, verdreh nicht so die Augen.
Nein, ich habe nur was?
Ja, ja. Welches der folgenden Gerichte steht in dem jeweiligen Land nicht wirklich auf der Speisekarte?
Ja.
Quebrero Osso. In Peru ist es eine Hochzeitstradition, dass die Familie der Braut Bärenhirn zubereitet. Das Gericht, vor allem aufgrund seines nussigen Geschmackes, ist sehr beliebt. Zweitens, Casumatsu. Bei dieser Spezialität aus Sardinien reift Schafskäse so lange heran, bis durch die sogenannten Käseflieger Eier gelegt werden und sich Maden bilden, was dem Käse einen einzigartigen Geschmack verleiht. Oder C.
Deine Made.
Dancing Squid. Bei diesem Gericht aus Japan wird zubereiteter Tintenfisch mit Sojasauce übergossen, was die Muskulatur des toten Tieres dazu bringt, sich zu bewegen. Welches der folgenden Gerichte steht nicht in dem jeweiligen Land auf der Speisekarte?
Wir müssen jetzt was aufschreiben, weil sonst ist ja schwer, eine Entscheidung herbeizuführen.
Ja, dazu muss ich was aufgeschrieben?
Hast du schon?
Also Quebrero Osso in Peru ist es die Hochzeitstradition dieses Bärenhirn.
Ich habe was aufgeschrieben, ja.
Dann haben wir den Schafskäse auf
Sardinien. Nein, stimmt nicht, ne?
Gibt
zwei,
es nicht.
Zwei. Also genau, es gibt eins gibt es nicht wirklich.
Die anderen beiden gibt es.
Die anderen beiden gibt es.
Eins gibt es nicht. Ich habe aufgeschrieben, was es nicht gibt.
Mhm. Das ist sehr gut, Tim.
Danke. Ich auch. Aber vielleicht hast du ja gar nicht aufgeschrieben, was es nicht gibt. Vielleicht hast du ja die falsche Antwort aufgeschrieben.
Ich bin Mr. Kitchen Impossible, entschuldige. Ich bin ein bisschen Teilkompetenz, würdest du. Kannst du,
mir du meinst Mr. Viel gereist?
Ja, es gibt allerdings ein bisschen, vielleicht ist es auch schlecht recherchiert von dir, aber sag mal.
Für solche Fälle haben wir eine Redaktion hier bei Fiete Gastro. Schöne Grüße.
Wenn die über Wikipedia arbeiten, dann wissen sie auch, dass mein Vater Architekt ist, was eine Lüge ist.
Besonders? Also, was hast du aufgeschrieben?
Hat irgendjemand da mal reingeschrieben.
Also, ja? Tim.
Das, wovon der Sebastian manchmal was gebrauchen könnte, es ist das Hirn, das Gericht, das es nicht gibt. Was soll das sein?
Ein A.
Digga, das könnte aber auch ein B sein. Also das hast du dir jetzt aber schön zurechtgemuschelt.
Das könnte auch ein C sein.
Das kann ein B sein. Aber
schmutzige Handschuhe ist das Hirn.
Ja.
Denn
es ist tatsächlich so.
Den Ziegenkäse gibt es und das Dancing Squid ist, glaube ich, aber nicht Japan, sondern es ist Korea und da sind sie wirklich noch lebendig.
Okay, sehr gut. Also ich.
Da sind die nicht, da wird nicht die Muskelkontraktion.
Das war aber auch einfach, weil genau es gibt in Peru gar keine Bären.
Den Bären könnte man Kai nicht aufbinden.
Aber jetzt mal überlegen, wie viele Bären müsste es geben, wenn bei jeder Hochzeit ein Hirn da gegessen wird?
Doch, es gibt zwei, drei Bären.
Hier gibt es Bären.
Zwei, drei Bären gibt es in Peru. Ja. Zum Beispiel den Hubschraubär. Dann gibt es noch den.
Haben wir noch eine Frage?
Dann gibt's noch den Sekundenkleber.
Auch jetzt an der Stelle. Du hast
Und den Komm doch mal Rühbär.
Ja, schlecht ist das nicht.
Doch, das ist schlecht.
Das kommt ja relativ spontan.
Nein, wir haben auch eine Fürsorgepflicht.
Jetzt kommt die finale Frage, weil wir haben hier ja bei Wer beißt denn sowas noch keinen Gewinner. Und da gehe ich, weil wir natürlich gute Gastgeber sind, auf eine Kategorie, bei der ihr beide, glaube ich, was leisten könnt. Und zwar, warum heißen Sneaker Sneaker? A. Im Gegensatz zu den damals sehr beliebten Lederschuhen war die Gummisohle von Sneakern so leise, dass sie dem Träger erlaubte, sich anzuschleichen. Das ist in Anführungszeichen zu setzen. B. Die ersten Entwürfe der Sportschuhe gingen auf den Modedesigner Louis Arthur Sneak zurück, der ursprünglich Halbschuhe für den Golfsport entwickelte. Oder C. Der Begriff setzt sich erst Mitte des 20. Jahrhunderts durch, als die US-amerikanische Firma Creed die Schuhe in Sneakwell zum ersten Mal in die Massenproduktion gab. A, B oder C, warum heißt der Sneaker Sneaker? Wir sind hier bei Wer beißt denn sowas bei einem Zwischenergebnis von 3-3. Noch haben wir keinen Gewinner und auch keinen Verlierer, aber wir wissen ja, bei Wer beißt denn sowas gibt es nur Gewinner und Tim Melzer.
A war ranschleichen, B war
der Modedesigner, der Sneakies, der den Golfschuh entwickelt hat. Und C war die US-amerikanische Firma Creed, deren Firma in Sneakwell das erste Mal zur Massenproduktion.
Also das ist eine spannende Frage, die wäre auch für eure Sendung sehr geil.
Hatten wir schon mal.
Oh, du Blöde.
Echt? Das ist gemein. Okay, soweit haben wir nicht gedacht.
Nein, hatten wir noch nicht.
Das ist eine gute Frage für euch.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Lass uns die nicht
beantworten. Aber jetzt nicht mehr. Die heben wir auf, bis du das nächste Mal kommst.
Ja, also es macht alles total Sinn.
Ja, das ist gut. Ja. Aber es nutzt
gibt nur
ja
eine
nichts.
Richtige Antwort.
Ist mir klar. Und du kennst sie?
Ja, ich habe sie aufgeschrieben.
Euch zwei auf einer einsamen Insel könnte ich mir auch gut vorstellen.
Wäre schneller noch einsamer, das kann ich dir sagen. Ja, komm. Spätestens, wenn wir gemeinsam in der Küche unsere Porridge zubereiten.
Aber das Gute ist, wenn ich mit Tim auf einer einsamen Insel wäre, würde ich schon mal keinen Sonnenbrand kriegen.
Wenn ich Schatten werfe. So, ich habe C.
Du hast C? Ja. Du bist bei Sneakwell?
Ja, weil Lederschuhe, Leder waren immer leise. Ja, so. Das gut. War noch nie so. Kunststoff war nicht. Sneak finde ich gut, aber es sind Golfschuhe. Golfschuhe haben mit Sneaker nichts zu tun, in meinen Augen. Deshalb bin ich auf Sneak gegangen.
Okay. Dann haben wir auf jeden Fall, also im Zweifelsfall haben wir eine Entscheidung.
Im Zweifelsfall.
Ja, also ich habe B aufgeschrieben.
Ja gut, damit haben wir keine Entscheidung, weil es ist tatsächlich der sehr beliebte Lederschuh mit der Gummisohle, der dem Träger erlaubte, sich anzuschleichen. Also,
aber Leder ist doch auch lautlos.
Wir sind in einer klassischen Pattsituation.
Ja, das war's, keine Frage vorbereitet.
Wir hätten jetzt noch welche.
Ja, mach doch.
Ja, also,
brauchen noch eine Entscheidung.
Ihr dürft euch aussuchen. Ja. Gehen wir in
Und was spielen wir eigentlich?
Bitte? Wer mit mir essen geht.
Tim,
nicht den Raum verlassen jetzt.
Wer mit dir essen geht oder wer bezahlt?
D. Also, ihr könnt euch die Kategorie aussuchen. TV oder dem Zufall geschuldet.
VB.
Oder berühmte Rapper. TV, dem Zufall geschuldet oder berühmte Rapper.
TV.
Okay, Freunde, Achtung. Welcher Faktor TV-Show, Wer wird Millionär? Warst du das schon mal, Kai?
Nein.
Das ist auch komisch,
oder? Ich schon.
Nee, da muss man ja was wissen.
Warst du schon bei Wetten, dass?
Ja, zweimal sogar schon.
Welcher Fakt zur Show?
Da muss man halt nur
wer
gut aussehen.
Wird Millionär?
Da muss man gut aussehen. Bei Wer wird Millionär musst du punkten.
Welcher Fakt, punchen. Lieber Tim,
ja.
zur TV-Show Wer wird Millionär ist wahr?
B.
A. Günther Jauch war nicht immer der Moderator der Show. B. Richard David Brecht schied 2003 als Teilnehmer in der Vorrunde raus. Das ist der Typ, der mit Markus Lanz den Podcast macht. Lanz und Brecht. Weißt du? Richard, wo erwische ich dich? Ach, Markus, ich bin zu Hause. Ja. Oder C. Durch einen Fehler in der Redaktion wurde in der ersten Folge das Logo mit den Worten Wer wird Billionär ausgestrahlt? Also, welcher Fakt ist nicht wahr? Günther Jauch war nicht immer der Moderator. Richard David Brecht schied, der immerhin Philosoph ist und als dementsprechend sehr gebildet
gilt. Philosophen sind nicht gebildet.
Schied 2003 als Teilnehmer in der Vor-,
was nicht
ist nicht wahr. Oder durch einen Fehler in der Redaktion wurde in der ersten Folge das Logo mit den Worten Wer wird Billionär ausgestrahlt? Ist wahr. Nicht wahr, sondern ist wahr. Welche dieser Aussagen ist wahr?
Also was ist, stimmt? Also ist nicht wahr.
Ja, B. Was stimmt? Tim, du hast von Anfang an gesagt B, ohne dass du was gehört hast.
Ja.
Du bleibst dabei?
Ja, also ich...
Richard David Brecht.
Ja, weil ganz ehrlich, also Billionär ist kein deutsches Wort. Also wer ist Billionär? Wie dumm muss man
das
sein?
Das könnte ja auch ein Rechtschreibfehler sein.
Nee, ich kann es nicht.
Wieso
nicht? Billionär ist keine deutsche... Da kannst du B und M ist das Quatsch.
Okay.
Günther Jauch, weil ich kenne nur Günther Jauch.
Mhm.
Vielleicht war da noch mal Frank Elstner, der hat ja auch mal früher alles moderiert.
Ja, es ist B.
Na gut, dann du bist auch bei B. Dann müssen wir weitermachen.
Okay.
Das hilft ja alles
also
nicht.
Bar, wer,
Sport.
Wer hat moderiert?
Ja, immer Günther.
Nein, auch. Richard David Brecht schied 2003 als Teilnehmer in der Vorrunde aus.
Ja, Digga, hier ist the brain in the brain.
Ja, ich merke schon. Achtung, Sport. In einer Zeit von 3 Stunden.
Aber das Geile ist, wir beide haben Brain und Body.
Okay. In einer Zeit von 3 Stunden, 38 Minuten und 27 Sekunden. A.
Ich habe nicht gehört. Nochmal.
Ja, siehst du, das ist
in
dein
einer,
Fehler.
In einer,
du musst lernen zuzuhören.
Okay, Entschuldigung. Jetzt langsam. Nee, ich baue ja auf. Du schreibst nicht ab.
Ja.
In einer Zeit von, Tim, 3 Stunden, 38 Minuten und Kai 27 Sekunden. A. Lief der Weltrekordhalter Markus Jürgens 2017 einen Marathon rückwärts? 42 Kilometer.
Ja,
das ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Entschuldige.
B. Lief die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey 1994 den Marine Corps Marathon vorwärts? Oder C. Schaffte es der Engländer Martin Cox 2005 als bisher schnellster Mensch beim Zugspitz-Extrembberglauf es bis an die Spitze zu joggen? Also, 3 Stunden, 38 Minuten, 27 Sekunden. Marathon rückwärts, Marathon von Oprah Winfrey vorwärts oder aber der Extrembberglauf auf die Zugspitze im Joggschritt.
Das verkackt er.
Wie bitte?
Das verkackt der Pflaume.
Ja?
Ja, ich hatte falsch.
Also, Kai? Marathon rückwärts ist es nicht.
Ganz ehrlich, Pflaume hat einen Finger im Türscharnier verloren. Ganz ehrlich, da ist er raus. Das hat er nicht drauf.
Kai?
Ja. Also Marathon rückwärts ist es nicht. Da glaube ich, ist der Weltrekord sicher schneller, weil ich habe mal den Weltrekord da auf 10 Kilometer getroffen, der zu der Zeit ein Deutscher war.
Marathon, ne?
Ja, nein, ich rede gerade. Der Marathon, also Erleitung. Der Weltrekord 10 Kilometer, ne, lag damals bei 37 Minuten. Weil da habe ich noch gesagt, das ist eine absolute Frechheit, dass du die 10 Kilometer rückwärts schneller läufst als ich vorwärts. Ne? Also dementsprechend glaube ich, dass das definitiv eine schnellere Zeit ist.
Wahrscheinlich die 100 Meter auch, ne? Das liegt an der Distanz.
Vielleicht, ja. Ich bin für Antwort C.
Antwort C.
Ich glaube, Oprah Winfrey Marathon kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wäre 3:38 immer noch schnell. Und ich bin für einen Zugspitzlauf.
Also, wir haben 160 Minuten bei 4x37, wenn wir nacheinander laufen würden. Was ist denn der schnellste 10-Kilometer-Läufer vorwärts?
23
okay.
Minuten oder so?
Das wären 92 Minuten. Was ist denn die Marathonzeit?
Die schnellste Marathonzeit liegt so um die 2 Stunden.
2 Stunden was?
2 Stunden.
Das sind 125 Minuten. Das heißt, wir haben hier eine prozentige Steigerung von 30%.
Was willst du mir denn jetzt?
25%, ja. Sind nochmal oben drauf. Ah, fast 30%. Jetzt nimmst du auf die 160 Minuten hochgerechnet nochmal 30%, sind wir bei 3 Stunden 25.
Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, kannst du ihm einfach sagen, dass das falsch ist mit A. Ja, weil diese Klugscheißerei.
Ne? Okay, wer A. sagt, du sagst.
A. Ja, du sagst
A.
Ja.
Du
ich sag C.
Ja. Tja.
Ist B?
Ist A. In der Tat.
Ja. Ich habe jetzt einmal, ich muss nur noch.
Aber ist doch schön.
Die Analyse.
Nee, nie ist Analyse, schön. Da kannst du auch mal sagen, verdammt, du. Verdammt.
Das ist nett doch
ausgegangen. Ist er schlau? Ist er ein schlauer Hund?
Nö. Ist doch gut, hast doch gut hergeleitet. Ja, ich meine, dein Porridge war ja auch leckerer als meins.
Tim, ich erinnere dich an eine eiserne Regel.
Ja, was war das?
Gut gewinnen ist schwerer als schlecht zu verlieren.
Okay, gut. Entschuldigung. Das war richtig spannend und ich musste auch an mein Limit gehen. Also um das Ding nach Hause zu schaukeln, da hat er aber wirklich das Maximum an mir rausgeholt. Und das macht es wertig. Deshalb ist Herr Pflaume ein großartiger Herausforderer. Und eigentlich haben wir keinen.
Ich hätte gedacht, es schneller.
Eigentlich haben wir nur Sieger heute.
Guck mal, wenn
heute
du eine Dreiviertelstunde gerechnet hättest auf 10 Kilometer, dann sind das ja anderthalb Stunden auf 20. Dann sind es quasi, dann sind es auf 40,
du hast mir geholfen, 3 Stunden. Weil du sagtest 37 rückwärts, dann denke ich so, krass, wie schnell musst du denn vorwärts laufen? Da ich ungefähr weiß,
aber das habe ich eigentlich schon gesagt, bevor wir die Antwort aufgeschrieben hatten, ne?
Naja, du hast mir geholfen.
Aber du hattest doch deine Antwort schon vorher aufgeschrieben,
oder? Ja, weil ich schlau bin. Aber dadurch wurde sie nochmal bestätigt.
Oh, guck mal, Kai hat noch was mitgebracht.
Hm. 75?
Was ist? Ah, oh!
Caro.
Ah!
Das ist übrigens, das ist übrigens Caro, die super leckeren Haferbrei gekocht hat.
Nee, das ist Caro und das ist Clara.
Ah, Clara, Entschuldigung.
Ja. Ah, Jubiläum.
Jetzt kommt die Jubiläumsmusik.
Ist das vegan?
Ja.
Warum sieht man es der Torte an?
Weiß ich nicht. Was? Weil
die
so hübsch ist.
Bist
du vegane Kerzen?
Bist du vegan? Nein.
Ich feiere vegane Küche, aber anders. Mhm. Also keine Ersatzprodukte, sondern einfach vielleicht Gemüse.
Also es bleibt ja nicht aus.
Das ist eine 75.
Dankeschön.
Es bleibt natürlich nicht aus zu sagen, was zu sagen ist. Diese Torte gebührt weder dir, Tim, noch mir.
Sondern dem
ganz
Team.
Klein bisschen auch nicht leider Gottes heute unserem großartigen Gast Kai.
Der
und auch nicht dem Team, sondern unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns natürlich, Tim, bitte keine Witze, treu die Stange halten. Jetzt schon im vierten Jahr sind wir relativ clean on air. Wir haben, glaube ich, nur 2 oder 3 Giftschranksendungen, wie es so schön heißt, ne? Die nie ausgestrahlt wurden.
Die ersten.
Bis zum heutigen Tage, genau, mehr oder weniger. Und das ist natürlich der Moment, Tim, wo ich dich fragen muss, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas sagen? Nach 75 Folgen Fiete Gastro. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden hier, ne?
Also generell bin ich kein Freund von so Sendungsjubiläen, die, ich sag mal, mehr oder minder nur eine reine Zahl sind.
Mhm.
75, 50, 25 und sonst. Aber grundsätzlich freue ich mich sehr, dass wir in diesem schönen Umfeld der Podcaste unsere kleine Nische gefunden haben, dass wir eine treue Hörerschaft gefunden haben, dass wir eine sehr aktive Hörerschaft gefunden haben, die sich rege beteiligt.
Danke, Kai.
Ich sag mal so, die Lernkurve bei mir, das heißt, den Gesprächspartner auch mal ausreden zu lassen, fand ich heute mal ganz gut. Ansonsten ist das echt verbesserungswürdig.
Hast du aber auch deinen Meister gefunden heute ein bisschen, ne?
Ja, in vielen Dingen aber auch nicht. Ich habe das Quiz gewonnen. Ich
sehr gut, Glückwunsch schon mal. Ne?
Das ist lecker. Gewonnen, ne? Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, Kai macht das hervorragend, weil er redet dann einfach weiter und tatsächlich bist du deine Schnauze gehalten hast. Schon gut.
Ja, das ist so eiserne Moderatorenregel, wenn ich dir eins noch mitgeben darf. Also für alles, was da kommt, jetzt demnächst noch bei dir.
Ich muss jetzt gleich nochmal zum Friseur.
Tim. Eiserne Moderatorenregel, also wenn ich das noch mitgeben darf.
Ich muss jetzt noch einmal zum Friseur. Und
nie dein Mikrofon.
Herzlichen Dank,
nie dein Mikrofon.
Liebe Zuschauer, schön, dass ihr da wart.
Und übrigens
schön,
noch
dass
eins,
ihr da wart.
Um das ganz kurz zu sagen, ich habe dem Sebastian jetzt ein kleines Stück Kuchen abgeschnitten und Tim ein großes Stück Kuchen, weil ich gedacht habe, der Sebastian ist ja Sportler.
Boah, willst du gar kein Stück?
Weißt du, was du gut gemacht hast? Prozentual ist das dieselbe Kohlenhydratemenge, die wir gerade individuell aufnehmen.
Ja, aber ich gehe morgen,
so,
abtrainieren morgen früh.
Bei mir sind das 10% meiner Tagesmenge, bei ihm sind es 10% seiner Tagesmenge.
Sag mal, machst du High Cycle, Tim? Kai?
Was mache ich?
High Cycle?
Nein, ich bin normal.
Vielleicht könnte ich euch da mal eine Challenge quatschen, weil du machst ja High Cycle.
Ist das hier das mit dem Windfahrrad?
Nee, das ist hier so, Fahrradfahren.
Fahrradfahren. Ich habe kein einziges Haar am Arsch. Meinst du ernsthaft, dass ich mich auf dieses Primatenniveau jetzt so runterlasse, wer größere Muskelkraft hat? Dann bin ich der Erste, der die Baustelle verlässt. So,
ciao.
Schön für dich, 220, I like.
Aber es ist auch eine gute Einstellung, ehrlicherweise.
Reden wir jetzt von der Belastung, die man dann beim Highcycle schafft? Also auf wie viel Watt man hochfahren kann? Und was trittst du weg?
Alles.
Tim sagt, wie war dein Spruch?
Nee. Der Spruch von dem Ort, wo ich das mache, ist, put some fun between your legs.
Genau.
Okay.
Ich bin da direkt rein, ist schwarzlich, ist Disco-Musik, put some fun between your legs. Und dann waren auf einmal Fahrräder da.
Okay. Also ich muss wirklich sagen, dieser Kuchen ist herausragend lecker.
Brutal geil.
Das Rezept müssen wir auf alle Fälle
sieht
posten.
Richtig gut aus.
Banane ist das Rezept.
Ich hoffe, dass Kai ein Foto gemacht hat und das so dermaßen in seinen Insta-Kanal reinprügeln wird, dass sich Clara heute schon mal Gedanken machen kann, wie deine Bäckerei heißen wird, die du eröffnest. Bäcke Kai vielleicht.
Ich gehe zum Friseur. Mhm. Schön.
Genau, ich muss noch ein paar Kaya-Becher besorgen. Morgen fürs Frühstück.
Ich hätte vor 10 Minuten zum Friseur gehen sollen. Das wird nicht besser.
Also, nein,
schön,
in
dass du
Sinne,
da warst. Schön,
vielen,
dass
Dank
du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ich komme gerne wieder.
Ja,
das wenn Timmer nicht kann, Sebastian, sagst Bescheid.
Ja, das mach ich.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.